Herzlich willkommen zum Computer Club 2. Da sind wir wieder, Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Ja, ganz genau. Und Computer Club 2, müssen wir dazu etwas erklären, warum das so heißt?
Nein, das ist der Nachfolger des Computer Clubs 1, obwohl der nicht so hieß.
Aber vielleicht auch nur 2, weil wir 2 sind. 2 Wolfgangs?
Kann auch sein. Okay.
Sie sind nicht in der verkehrten Folge gelandet. Das war zwar die Folge 0, unsere berühmte Null-Nummer, aber wir wollten einfach mal einen Rückblick tun. Denn heute sind Sie in der Folge 300 angekommen. 300 ist eine Mordszahl. Dazu begrüße ich Sie alle ganz, ganz herzlich.
Und die Begrüßung kommt auch von mir. Ich kann mich noch entsinnen an diese Nullnummer. Die hat viel Verwirrung geschafft am Anfang. Warum eigentlich? Viele Sachen fangen doch mit einer Nullnummer an. Aber dann gab es so irgendwie, ist das jetzt die erste oder die zweite oder die nullte Folge? Und auf jeden Fall, es wurde viel diskutiert. Heinz, hast du das auch schon mitgekriegt? Mit der Nullnummer, das zueinander?
Erstmal möchte ich alle ganz herzlich begrüßen. Ich habe die mitgekriegt über das Internet, über Publikationen, die liefen, über Meldungen, die liefen. Und weiß noch, ich war ja noch nicht am Anfang dabei. Ich habe euch dann eine Mail geschrieben und euch zu der guten Idee gratuliert.
Ob ich die gelesen habe, das weiß ich gar nicht mehr. Damals kamen ja Hunderte, aber wirklich Hunderte, vielleicht waren es sogar Tausende. Die Einträge in den Gästebüchern, die rasten nur so hoch. Ich konnte nicht so schnell klicken, wie der Zähler hochging. Das war schon ein tolles Ding, ein tolles Gefühl damals.
Ja, ja, und wir haben das ja eigentlich nur ausgetestet. Wir wollten ja mal gucken, ist das eigentlich was, was man der Welt zumuten kann? Und das vielleicht mal so ein halbes Jahr mal ausprobieren. Und wenn das in sich selbst zusammengeknickt wäre, dann hätten wir auch genauso gut wieder aufgehört.
Mhm. Möglich war das ja eigentlich nur durch die Fortentwicklung der Computertechnik. Und wenn ich mir das so heute überlege, in der Vorcomputerzeit, wie das damals ausgesehen hat, die Welt, wir hatten doch alles. Wir hatten Autos, wir hatten Telefon. Ja gut, mobile Telefonie, die hatten wir noch nicht. Aber die ersten mobilen Telefone, die hatten ja auch keine Computertechnik. Ja, A-Netz, B-Netz im Auto, aber mit Computer waren wir da noch weit weg. Aber ist denn eine Welt?
A-Netz, B-Netz war für mich natürlich auch weit weg, denn so viel Geld hatte ich damals nicht gehabt. 30.000 Mark für ein Autotelefon, geschweige denn, hatte ich überhaupt schon ein Auto gehabt? Das weiß ich gar nicht. Das macht dir keinen Sinn, ein Autotelefon zu haben, wenn du kein Auto hast.
Ja, wenn du einen Handwagen hast, kannst du auch damit telefonieren. Den tragen konnte man die Dinger nicht. Die waren ja noch mit Röhren bestückt. Die Sender da drin, ne? Da hatte man noch wirklich Röhrentechnik. Also es ist
schon. Ich glaube, die haben auch mit 50 Watt ausgestrahlt.
Ja.
Damit die zum unser Sender hier in Nordrhein-Westfalen, der war, glaube ich, in Gießen. Den mussten wir erreichen für Deutschland Mitte.
Ja, und damals konnte man mit diesen alten Telefonen natürlich auch aus den angrenzenden Ländern, aus Holland und Belgien telefonieren nach Deutschland. Innerhalb der anderen Länder jemanden erreichen war so einfach nicht möglich, weil es gab ja keinen Standard, es war nichts standardisiert. Man hat dann verbotenerweise im Ausland diese Sendestationen betrieben, über Deutschland dann wiederum sich vermitteln lassen von Hand, vom Fräulein vom Amt, guten Tag, Fräulein, ich hätte gern den und den gesprochen. Und die hat dann gestöpselt, ja, vielleicht damals schon nicht mehr mit dem Stöpsel, und hat eine Verbindung hergestellt. Also es war aus heutiger Sicht abenteuerlich.
Es war auch insofern abenteuerlich, weil dieses Autotelefon genau den Sicherheitsstandards entsprach, die die Deutsche Bundespost damals hatte. Denn das Abhören dieser Telefone war verboten. Und damit war das natürlich eine sichere Telefonie, weil es ja verboten war, das abzuhören. Und dann gab es doch so ein paar Leute, die mal beim Adenauer in das Auto reingehört haben und später, glaube ich, auch beim Kohl mal irgendwie da was mitgekriegt haben. Das war möglich, das wissen wir alle, die wir in der Technik gelebt haben. Denn ich hatte nachher, ich glaube, ich darf es gar nicht sagen, auch mal so ein Gerät gesehen, das solche Gespräche mithören konnte.
Entschuldige, so ein Gerät gesehen, das hört sich aber großartig an.
Ja, ich hatte keins, aber mal so.
Mit dem Opel-Scanner konnte man sowas mithören. Also B-Netz zum Beispiel, da bei 160 Megahertz. Das war ja nun wirklich kein großartiges
Aber Problem. Ich hatte natürlich nicht so ein Gerät.
Du hattest keinen Scanner.
Nee, so ein Abhörer.
Ja, du brauchst keinen Abhörer.
Ich weiß, komm, lass es weitermachen.
Ja.
Sonst kommt nachher noch der Staatsanwalt.
Das ist verjährt. Du brauchst keine Angst zu haben. Dir nimmt keine Rentner fest, die vor 50 Jahren was Böses gemacht haben.
Ja,
das ist vorbei. Aber der Heinz wollte sich auch dazu melden. Heinz, hast du auch illegal abgehört?
Ich habe nicht illegal abgehört. Das ist mir nie in den Sinn gekommen. Ich hatte kein Interesse im Prinzip daran.
Hast du denn mal so ein Gerät gesehen?
Nein.
Auch nicht, naja.
Ich hatte einen Bekannten, der hatte ein Autotelefon. Das fand ich immer ganz toll, aber wusste nicht, was man damit anfangen soll.
Reinsprechen und hören.
Ja gut, das konnte ja von
zu Hause. Hatte der eine Lizenz
dazu? Der hatte eine Lizenz.
Hat er nur das Telefon gehabt?
Nein, der hatte schon eine Lizenz. Ah. Ich kann mich noch an die gelben Kästen, die an jeder Straßenecke standen, erinnern, wo man dann reinging, Münzen einwarf und dann telefonieren konnte. Und ich kenne auch noch den Aufschrei, als die Deutsche Bundespost privatisiert wurde und die gelben Telefonzellen abgeschafft wurden, gegen diese magentafarbenen Säulen, die dann keine akustische Abschirmung mehr hatten. Da könnte man ja mithören. Und heute sehe ich die Leute über die Straße laufen, brüllen in ihr Handy. Ob man es dann wissen will oder nicht, hört man immer mit, was die gerade für private Probleme haben.
Was hätten wir denn heute nicht ohne Computer? Also unsere kleinen, tragbaren Telefone, diese Klugklauts da, diese Smartphones, die hätten wir mit Sicherheit nicht. Denn da werkelt ja nun eine Rechenpower drin, die hatte damals noch keinen Personal Computer, war noch gar nicht dran zu denken. Was noch?
Wir hatten im Auto kein ABS.
Ja, denken wir doch mal an die ganze Arbeitswelt. Die wird ja heute vom Computer bestimmt. Und damals mit Apple zog ja auch der Computer damals in die Büros ein, in den USA, weil die ein Spreadsheet konnten, also eine Tabellenplanung konnten.
Das kam aber erst viel, viel später. Das war damals Multiplan.
Das mit dem Apple II. Mit Multiplan zog denn der Computer auch ins Büro ein.
Ja.
Vorher war
und
es immer...
VisiCalc.
Ja. Vorher standen die großen Rechner eben in den Rechenzentren rum. Ich weiß noch, während des Studiums hatten wir schon einen Siemens-Rechner. Der hatte zwei Lochstreifenleser schon und wir mussten unsere Programme, die wir damals geschrieben haben, in Fortran und Algol und Assembler in Lochstreifen einhacken.
Mhm.
Die konnte man dann abgeben und nach 2 Tagen erhielt man dann den Ausdruck mit den Fehlermeldungen, mit den Vertippern. Ich meine,
also,
wir waren auch ungeheuer schnell. Ne? Wir konnten die Lochstreifen lesen und dann mit Schere korrigieren. Das
also
war auch ein Editor.
Ich weiß noch, ich kann mich zurück entsinnen an die Zeit, da war ich noch Student, wo es noch keine Computer gab. Und da haben wir uns so drüber gefreut, als die erste Armbanduhr, digitale Armbanduhr von Omega im Schaufenster war. Und da konnte man auf den Knopf rechts drücken und dann leuchtete die kurz auf in digitalen Zeichen und man konnte die Uhr ablesen. Und da wir alles Techniker waren und alle schon vorher so eine Hopfuhr gebaut hatten, so eine ganz tolle Hopfuhr, um die Zeit normal zu empfangen, da haben wir überlegt, wie haben die das gemacht, damit die mit Batterie das machen können. Wir hatten alle unsere Nixie-Röhren oder was es damals so gab, die haben Ampere um Ampere gebraucht. Und jetzt plötzlich im Armbanduhr-Look. Eine Uhr, die funktionierte. Allerdings, man durfte nicht zu oft da drauf drücken. Da war nämlich die Batterie leer.
Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern. Ich war bei Nordmende in Bremen, so einer Farbfernsehschulung oder sowas, mit einem Kollegen zusammen. Und da habe ich so eine Uhr das erste Mal gesehen. Und da musste ich sie natürlich gleich kaufen. Und auf der Rückfahrt, ich habe nur gedrückt und gestoppt. Es war keine Stoppuhrfunktion drin, sondern man konnte, aber die Sekunden wurden mit angezeigt. Man konnte die ablesen. Ja, und als ich dann zu Hause war, war die Batterie leer. Denn das Dingen, wenn man einen Tab dreimal gedrückt hatte, dann war am Ende des Monats die Batterie leer. Es war ein irres Gefühl, diese kleinen roten Ziffern da hinter dieser dunklen Scheibe zu sehen. Es gab kein Datum, es war keine Funkuhr, war überhaupt nicht dran zu denken. Die Hopfuhr war ja was anderes. Sondern das war einfach nur eine freilaufende Uhr, die im Monat 5 Minuten daneben ging. Aber das war sowieso egal, nach dem Batteriewechsel musste man sie ja neu stellen.
Kennst du noch die Zeit, als ich rumgelaufen bin, Anfang des Computerclubs mit meiner Uhr, wo ich per Spracheingabe die Zeit abrufen konnte?
Ja, die kenne ich noch.
Stand du dann hast auch
die
in der
Leute
Kneipe
genervt
und überall.
Bis zum geht nicht mehr.
Was?
Du hast die Leute damit genervt bis zum geht nicht mehr.
Ich stand in der Kneipe, habe den Arm hochgeholt, die Uhr freigemacht und dann gesagt, Zeit. Nichts passierte. Zeit.
Nix oder Datum. Passierte.
Datum. Nichts passiert. Und dann Datum. Oh, die Zeit.
Zufällig.
Zeit. Dann kam das Datum. Also es war manche Leute reden heute noch davon, dass ich die wohl so genervt habe mit meiner ansprechbaren Uhr, die keine richtige Uhr war.
Du solltest aber auch dazu erzählen, dass nach einer Woche hast du die Uhr so satt und die Schnauze so voll von diesem Ding, da hast du die in ein Bierglas geworfen. Da war sogar
dann,
Bier drin.
Da hat sie auch kein Datum mehr angezeigt.
Ja, genau wie vorher. Es war kein großer Unterschied.
Ja. Das war die Zeit, es war schon eine spannende Zeit, man müsste das eigentlich alles mal zusammenschreiben. Es war schon irre, was wir da erlebt haben. Und es war toll und es war alles optimistisch und wir haben gehofft, nächsten Monat kommt was Besseres, was Neueres, was die Macken nicht mehr hat. Denn es wurden viele Macken auch verkauft. Es gab viele Computer auch, die nicht so richtig funktionierten. Die funktionierten zwar, aber nicht so richtig.
Ich frage mich ja, wie hätte der Berufsweg von einem Wolfgang Back ausgesehen, wenn es keine Computer gegeben hätte?
Er hätte mich nicht kennengelernt, wäre ihm viel erspart geblieben.
Das wäre jetzt die zweite Frage gewesen. Wie hätte ein Berufsweg eines Wolfgang Rudolph ausgesehen, wenn es keine Computer gegeben hätte?
Der hätte einen gebaut, der hat nämlich schon aus TTL-Bausteinen einen gebaut, der brauchte keine Prozessoren.
Das war eine Logik denn.
Ja.
Und ich hätte vielleicht den biologischen Garten weitergemacht. Ich war nämlich, was kaum jemand weiß, ich war der Erste, der den biologischen Garten ins Fernsehen gebracht hat. Mit der Marie-Louise Kreuter. Und das war damals ziemlich, ziemlich sensationell, dass man da überhaupt biologischer Garten, was soll das denn sein? Immerhin. Und danach kam dann bei mir der Computer.
Ja, aber drehen wir den Spieß doch mal um. Gehen wir doch mal von heute aus. Was wäre denn, wenn heute plötzlich, was gar nicht denkbar und möglich ist, alle Computer abgeschaltet würden, auf einen Schlag, von einem Moment zum anderen? Was würde passieren?
Die Welt würde zusammenbrechen. Also, ich meine jetzt mal ganz...
Das Lokale könnte vielleicht noch weiter funktionieren, das Lokale.
Nein,
also wenn ich daheim bleibe und ich könnte mir vielleicht in den Keller gehen, mir noch was zu essen machen, aber ob ich Strom hätte, das ist die Frage.
Wieso kochst du im Keller?
Nein, was holen, aus dem Keller.
Wenn man heute
wenn es nur eine Büchse ist, die muss ich doch warm machen.
Warum?
Wenn man heute die Computer abschaltet, machst du auch keine Büchse mehr warm. Es wird kein Kraftwerk mehr laufen, wir haben keinen Strom mehr. Es werden keine Lebensmittel mehr ausgeliefert, weil die Logistik zusammenbricht. Die ganzen Logistikzentren sind computergesteuert. Außerdem würden die LKWs sowieso liegen bleiben, weil die Raffinerien automatisiert, vollautomatisiert, keinen Diesel und keinen Sprit mehr liefern würden. Wenn man im ländlichen Bereich ist, wird es vielleicht noch ein bisschen gehen. Man kann noch eine Zeit lang überleben, indem man einfach Gras frisst oder die Bäume abschlägt oder auch versucht, Wildtiere zu erlegen, bis es die nicht mehr gibt.
Ja gut, also erstens, mit dem Holzofen kann ich weiter heizen, da habe ich keine Probleme damit. Ich habe Bäume und ich habe Holz.
Ja gut, du hast Bäume, du hast Holz. Wir haben eine sehr große Erdbevölkerung, die alle denn heizen wollen, dafür reichen die Bäume wahrscheinlich nicht aus. Du musst also deine Bäume dann irgendwie schützen, musst also immer mit schwer bewaffnet rumlaufen, damit die dir nicht gestohlen werden. Jetzt im ländlichen Bereich mag es noch eine ganze Zeit lang gut gehen. Da kann man eventuell auch, wenn man denn eine beschaubare Bevölkerung hat, wieder etwas so organisieren, dass man ländliches Leben hat. Aber was ist in den Städten? Was ist in einer Stadt wie, nehmen wir an, New York?
Mord und Totschlag.
Tokio.
Noch mörderischer Totschlag.
Plünderungen.
Ja, das läuft. Ja gut, ist was erst passiert, man frisst dann die Haustiere.
Die Polizei kann nicht mehr gerufen werden.
Die kann ja auch nicht mehr rausfahren, sie hat ja keinen Sprit.
Die kann nicht mehr rausfahren.
Die Krankenhäuser, also, die gesamte Gesundheitsvorsorge, und das bricht alles zusammen.
Ja gut, das ist ja nicht weiter schlimm.
Warum? Denn
werden die Kranken eben nicht mehr versorgt. Es gibt ja nichts mehr zu essen. Irgendwann sind die Läden leer geplündert, dann kann man die Haustiere noch fressen, dann muss man eben die Mitmenschen jagen.
Ah ja.
Aha. Ja. Deswegen ist das denn nicht schlimm, wenn die Krankenhäuser nicht mehr versorgt werden. Denn die anderen werden sowieso
gefressen. Jetzt musst du nur noch sagen, wir haben ja 7 Milliarden auf dieser Welt. Das macht ja nichts, wenn da ein paar fehlen nachher, oder?
Das war jetzt alles sehr böse, was ich gesagt habe. Das sehe ich ein. Aber so würde die Sache auf alle Fälle laufen.
Also unsere gesamte Infrastruktur würde zusammenbrechen. Ohne Computer kein Strom, kein Wasser, keine Logistik, keine Versorgung mit Nahrungsmitteln, kein Brennstoff, kein Treibstoff. Es würden die meisten Heizungen nicht mehr funktionieren, egal ob Gasheizung oder Ölheizung. Viele elektrisch gesteuerten Holzheizungen würden auch nicht mehr, Pelletöfen würden nicht mehr funktionieren. Also im Grunde genommen nur noch Lagerfeuer oder rudimentäre Öfen, die keinen Strom brauchen. So, aber wenn ich nichts zu essen und zu trinken habe, wenn meine Vorräte aufgebraucht sind, dann muss ich irgendwo was herhaben. So, und da hätten wir natürlich dann wirklich einen Zusammenbruch unserer Zivilisation vor uns, denke ich mir.
Sind wir eigentlich alle leichtsinnig, dass wir solche Szenarien, die kann man sich ja ausdenken, die sind ja nicht unbedingt aus der Welt heraus. Das kann ja durchaus passieren.
Aber wie sollen
sind
von
wir so leichtsinnig, dass wir keinen Ersatz suchen und finden?
Ja, du kannst ja nicht jetzt an die Weltbevölkerung alle Abakus verteilen. Das würde ja auch nichts bringen. Nur wie sollen denn Milliarden von Computern plötzlich alle auf einmal schlapp machen, ausfallen? Die ganzen Steuerungen, die ganzen Prozessoren, die ganzen Einschiebteile, die da irgendwo sind, warum sollen die plötzlich von einem Moment zum anderen nicht mehr werkeln wollen? Es ist ja nur eine Idee dahinter.
Ja.
Gut, wenn du keinen Strom mehr hast, aber du kannst ja wieder Strom erzeugen. Die Sonne scheint, wir haben Solarzellen. Ein bisschen Strom ist immer. Der Wind weht, wir haben Windräder.
Aber ich habe keine Solarzellen. Also ich wäre dran.
Ja, du hast aber Geld. Du kannst dir ja Strom kaufen. Ja. So, und außerdem, was brauchst du? Einen Computer? Du als Privatmann brauchst nicht unbedingt einen Computer.
Ich habe früher keinen gebraucht.
Ja. Es reicht doch, wenn heute dafür gesorgt wird, dass die Infrastruktur läuft und wenn also der Staat, die Gemeinwohl eigentlich, die Energie hat, die notwendig ist, um die Bevölkerung mit dem Notwendigsten zu versorgen. So, und das ist nicht vorstellbar, dass wirklich das alles auf einen Schlag kaputt geht. Bei einer Katastrophe, wenn in der Eifel ein Vulkan ausbricht, dass da irgendwo lokal natürlich massive, irre Schäden entstehen, das ist ganz, ganz klar. Aber in Hamburg wird der Strom weiterlaufen und wahrscheinlich sogar in Köln, vielleicht auch nicht, was weiß ich. Aber in Kassel wird es auch weiterlaufen. Das heißt also, die Menschheit ist nicht gefährdet dadurch, denn alle Computer auf einmal können, Gott sei Dank, nicht ausfallen.
Ich habe übrigens bei vieles schon ausgemistet aus meiner alten Zeit, und einen Teil konnte ich nicht wegschmeißen, das war meine Schreibmaschine. Ich hatte so eine kleine Schreibmaschine, so eine mobile Schreibmaschine mit einem Deckel drauf, konnte man zumachen, Griff dran, konnte man mitnehmen. Und da habe ich alle meine Artikel geschrieben, die ich früher ja schon seit dem 15. Lebensjahr geschrieben
Elektrisch
habe.
Elektrisch oder mechanisch?
Ach, mechanisch. Und ich war ein großer Konsument von Tippex.
Ja,
von Tippex. Wenn man dann einen Fehler gemacht hatte, konnte man wenigstens mal drüber exen. Und konnte dann einen neuen Buchstaben widersetzen, brauchte nicht alles neu zu schreiben.
Also mir ist letzte Woche ein Prospekt ins Haus geflattert von einem Elektronikversender. Und da hat es mich wirklich gewundert, eine elektrische Typenradschreibmaschine. Vor 20, 30 Jahren der Traum einer jeden Sekretärin. Ein Markengerät, neu, elektrisch, Schreibmaschine. 9,90 €.
Nein,
das,
9,90 €.
Es steht noch zum Verkauf, also es kann noch gekauft werden. Ich finde, das ist eigentlich unglaublich, aber das zeigt doch, dass die Menschen gar nicht mehr damit arbeiten wollen, mit einer Schreibmaschine, mit so etwas. Ich denke, die Zeit ist wirklich vorbei. Und im Computerzeitalter brauchen wir keine. Oder brauchen wir eine Schreibmaschine für das Internet? Wäre doch mal eine Idee, oder?
Internet-Schreibmaschine?
Ja.
Ja,
ich wüsste zwar...
Ich glaube, da müsste man aber viel Werbung machen dafür, damit die jeder sich besorgt.
Heinz, kannst du mal ein bisschen Werbung für sowas machen? Ich würde doch gerne mal hören, wie so etwas sich anhören würde.
Hier ist sie, die ultimative Schreibmaschine. Eine neue Innovation bringt das Beste aus zwei Welten zusammen. Die bewährte Schreibmaschinentechnik und das immer aktuelle Internet. Angeschlossen wird diese neueste Innovation einfach an ein Modem oder eine DSL-Leitung. Eine Option für die Integration in vorhandene WLAN-Netze ist selbstverständlich lieferbar. DHCP und IPv6 werden serienmäßig unterstützt. Sie als Anwender können sich zurücklehnen und sehen, wie sich Ihre Seite aufbaut, Zeile für Zeile. Dabei wird automatisch der Inhalt auf das Wesentliche reduziert. Keine verspielten Grafiken, keine Flächenanimationen, keine lästigen Pop-ups. Das Resultat können Sie mit jedem handelsüblichen Fotokopierer vervielfältigen. Unmöglich mit einem Bildschirm. Wollen Sie eine Webpage mit einem Freund teilen, so mailen Sie sie. Einfach per Post. Auch die Archivierung gelingt Ihnen problemlos. Einfach lochen und abheften. Unmöglich mit einer Webpage. Und geht wirklich einmal etwas kaputt? Der Ärger mit den fachchinesisch redenden Computerfritzen entfällt. Es genügt ein vertrautes Gespräch mit dem Büromaschinenmechaniker Ihres Vertrauens. Die Internetschreibmaschine ist in zwei Versionen erhältlich. Die repräsentative Typenhebelversion, bei der auch der Schlitten durch seine Hin- und Herbewegung in den Seitenaufbau integriert ist. Hier sehen Sie wirklich, wie sich Ihre Seite aufbaut. Unspektakulärer ist die Typenradversion, die allerdings durch ihre akustische Präsenz den Arbeitsfortschritt dokumentiert. Das Gerät gibt es nicht im Handel, sondern ist nur über das Internet zu bestellen. Glückliche Besitzer einer Internetschreibmaschine haben unmittelbar nach der Bestellung eine Papierkopie des Vorgangs in den Händen. Diese können Sie dann lochen und ablegen. Bestellen Sie Ihre Internetschreibmaschine noch heute bei www.cc2wassollderblödsinn.de. Wir wiederholen nochmal www.cc2wassollderblödsinn.de.
Also ich denke, eine Internetschreibmaschine ist... nicht unbedingt notwendig für mich, aber mal schön zu hören. Und der Heinz Schmitz hat vielleicht seinen Beruf verfehlt. Er hätte wirklich in der Werbebranche bleiben sollen, denn diese Übertreibung, wunderschön. Eine neue Novität finde ich ja nun wirklich toll.
Eine neue Innovation, obwohl, wie Wolfgang Back ja richtig sagte, Innovationen sind immer neu, aber das ist schon eine Werbeübertreibung.
Dann ist es auch sowas Ähnliches.
Ja.
Gut, das ist ja eigentlich heute nicht unser Thema. Wir haben ja schon angefangen und haben schon in der Begrüßung gesagt, dass es die Folge 300 ist und die soll ja etwas Besonderes sein. Wir wollen eigentlich ein Feuerwerk hier lostreten, starten von Fachkoryphäen, von Fachleuten, von Wissenschaftlern, die uns zu den einzelnen Themen, die zurzeit en vogue sind, die uns bewegen und die uns tagtäglich begegnen, vielleicht den einen oder anderen Einblick geben, den wir so nicht erreichen konnten.
Ja, so ein bisschen Praxis ist auch dabei, ein bisschen iPhone ist dabei, das habe ich von Saarbrücken mitgebracht und das war schon ganz lustig. Ich habe da ein Bild gezeigt und dann automatisch die Musik dazu suchen lassen. Und dann hat er auch tatsächlich von Elvis Presley das Lied, also mich gesehen hat, der Computer, hat er gesagt, hey Boss oder irgend sowas von Elvis Presley. Sitzt da mit einem Hund auf dem Schoß. Bild habe ich auch in unser Inhaltsverzeichnis reingetan.
Ah ja, gut. Ja, ich denke, wir sollten einfach mal da hineinhören. Wir werden dann nicht dazwischen quatschen. Wir werden tatsächlich die Interviews nacheinander so einspielen, denn sonst wird es ja noch länger. Unsere 3-Stunden-Sendung, die ist natürlich länger als 3 Stunden, weil die 200. Folge, die war ja nicht 2 Stunden, sondern 200 Minuten. Und diese 200 Minuten gilt es natürlich zu knacken. Nicht viel, aber ein bisschen.
Na gut.
Wie auch immer.
Ich bin gespannt.
Dann beginnen wir einfach mal.
Etwa 200 Kilometer von Köln weg liegt Darkstuhl. Das Seminarschloss, kann man schon fast dazu sagen, von der Universität Saarbrücken. Und hier waren jetzt wieder zwei interessante Themen oder ein Thema quasi in zwei Seminaren. Es ging um die Cloud, um das Cloud Computing, um das moderne Rechnen. Und da habe ich hier einiges erfahren, das möchte ich gerne weitergeben. Neben mir sitzt Professor Ahmad, heißt das Ahmad?
Ahmad
Reza Sadeghi.
Ja, genau.
Sie sind Iraner.
Ich bin deutscher Staatsbürger.
Iraner von Geburt her gewesen. Und Sie sind Professor an der TU in Darmstadt. Ja. Und Sie sind außerdem noch, haben Sie mir vorher gesagt, noch
im Fraunhofer Institut für sichere Informationssysteme in Darmstadt.
Und das Thema dieses Seminars ist ja Secure Clouding. Mhm. Und da gibt es einiges zu erzählen. Das, was Sie mir später noch erzählen werden, dass man mit Daten, die verschlüsselt sind, auch multiplizieren kann und auch damit arbeiten kann, war für mich völlig neu. Jetzt komme ich auch nicht aus dem Thema Cloud heraus. Ist die Cloud denn eigentlich sicher oder muss man da noch was dran tun? Ich könnte mir vorstellen, dass es, wenn es da Leute gibt, die in der Cloud arbeiten für den Cloud-Betreiber, wenn die böse sind, die können einiges weitergeben.
Ja, also die meisten Cloud-Vertrauensmodelle gehen auch davon aus, dass der Cloud-Betreiber sozusagen feindlich sein kann. Er könnte natürlich böse sein, er muss es aber nicht. Und es gibt Sicherheitstechnologien, die man anwenden kann, um sozusagen das zu reduzieren, also die Risiken zu reduzieren, beziehungsweise die vielleicht in der Zukunft auch sogar verhindern. Aber im Allgemeinen muss man ein minimales sozusagen Vertrauen in Cloud-Betreiber haben.
Ich könnte mir vorstellen, dass manche darüber nachdenken, was überhaupt eine Cloud ist, die da keine Erfahrung haben. Und wenn ich das so ab und zu mal in der Kneipe mal das Wort fallen lasse, ich habe eine neue Cloud. Mhm. Ich habe zum Beispiel letztens bei Apple beim iPhone updaten, habe ich automatisch eine Cloud dazu gekriegt von 5 Gigabyte. Ich habe bei Google eine Cloud und ich habe bei meinem Provider fürs Internet eine kleine Cloud von 4 Gigabyte. Und das läppert sich sozusagen. Genau. Und irgendwann ist man bei 100 Gigabyte oder irgend sowas. Alles nur Cloud-Daten. Und wie kriege ich die nun sicher? Oder nehmen wir jetzt das Beispiel. Wie kann ich es machen, dass keiner da reingucken kann, was in der Cloud ist, wo ich meine Daten hingeschickt habe, die verschlüsselt habe mit einem bestimmten kryptografischen System? Und wie kann ich die jetzt sicher machen, indem ich die verschlüsselt weiterverarbeite?
Ja, das ist zwar ein Thema der aktuellen Forschung, aber es gibt unterschiedliche Sicherheitsmodelle. Erstens, der Cloud-Provider ist böse. Zweitens, der Nutzer ist böse. Drittens, Nutzer gegen Nutzer und Cloud-Betreiber ist absolut vertraut. Das sind drei verschiedene Modelle, die ich erwähnt habe. Bei allen diesen Modellen möchte man gerne, dass die Daten von Nutzern, entweder nicht von Cloud-Betreiber ausspioniert werden oder verändert werden. Und auf der anderen Seite möchte man, dass die anderen Nutzer, also die anderen Kunden, keine Einsicht in die Daten von anderen Kunden haben. Also Kunden können sich nicht gegenseitig ausspähen, beziehungsweise ihre Daten manipulieren. Um das zu machen, gibt es natürlich unterschiedliche Sicherheitstechnologien. Und bei dem Thema Kryptographie beschäftigt man sich mit Problemstellungen, die versuchen, Daten in verschlüsselter Form zu verarbeiten. Das bedeutet, der Cloud-Betreiber sieht die Daten nur in verschlüsselter Form.
Er hat keinen eigenen Schlüssel.
Der hat keinen eigenen Schlüssel. Der Schlüssel liegt nur bei den Kunden. Und nachdem die ganzen Berechnungen gemacht worden sind und Verarbeitungen gemacht worden sind, werden die Daten in verschlüsselter Form, das heißt das Ergebnis in verschlüsselter Form, an den Kunden weitergeschickt. Und der Kunde ist derjenige, der das Ganze entschlüsseln kann. Das ist natürlich ein sozusagen theoretisches Gebilde. Es gibt solche Verfahren, das war eine Art eine Art Durchbruch und das ist ein heiliger Gral von Kryptographie, Berechnungen auf verschlüsselte Daten durchzuführen. Nur die Verfahren, die derzeit existieren, haben zwei Nachteile. Erster Nachteil, die sind sehr ineffizient und nicht praktikabel. Noch nicht praktikabel.
Dauert lange, bis die...
Dauert sehr, sehr lange, bis die überhaupt verschlüsseln bzw. entschlüsseln können. Und Sie müssen auch sehen, wenn wir von Cloud reden, wir reden nicht von 100 Rechnern, sondern das kann ein Mini-Cloud sein, aber wir reden von Hunderttausenden von Rechnern. Wir reden von Amazon und Google und ganz große Firmen wie IBM. Daher ist es nicht so einfach, in so einem skalierbaren System, so großen System, alle Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, die man je nach natürlich Anforderung braucht. Und das alles mit Kryptographie alleine schaffen. Es gibt viele andere Maßnahmen, die man treffen müsste, weil man halt auch Funktionalität haben will. Der zweite Nachteil ist, dass diese Art Kryptographie ist zwar sehr schön, aber kann nur in bestimmten Modellen verwendet werden. Das heißt, wenn ein Kunde alle Informationen nach außen, also outsourced auf eine Cloud und dort alles berechnen lässt und wieder dann das Ergebnis zurückbekommt. Wenn es aber darum geht, dass viele verschiedene Nutzer die Daten miteinander sozusagen teilen, wie zum Beispiel Facebook, dann sieht es anders aus. Dann sind diese Verfahren, auch wenn sie praktikabel wären, wären sie wahrscheinlich nicht die ultimative Lösung für diese Szenarien. Wenn viele Nutzer Cloud nutzen, aber gleichzeitig auch Daten miteinander so teilen.
Ist das gleichbedeutend mit unsicher?
Das gleichbedeutend mit unsicher in dem Sinne, dass man nicht nur Kryptographie verwenden kann, sondern man muss andere Sicherheitsmaßnahmen verwenden, wie zum Beispiel Betriebssystemsicherheit, wie zum Beispiel Zugriffskontrolle. Und all diese Technologien sind bereits bekannt. Das Einzige, was bei Cloud neu ist, ist einfach die Größe. Wenn die Größe zunimmt und sehr, sehr stark zunimmt, dann müsste man natürlich sich Verfahren überlegen, die die Effizienz nicht beeinflussen. Weil dann die Nutzer die Verfügbarkeit, die sie haben wollen, nicht mehr haben und das Ganze nicht nutzen, weil die Sicherheitsanforderungen halt die Nutzung in irgendeiner Form einschränken.
Wie kommen wir auf diese 1 Million Computer in der Cloud? Hat Google so viele oder
also
bedient
das ist ein
sich
großes
Google Geheim. Andere?
Nee, also klar, dass die Anzahl der Rechner und wo sie sich befinden bei all diesen Cloud-Provider ist auch schon ein Geheimnis. Man möchte das alles nicht preisgeben, auch aus Sicherheitsgründen, weil die können ja Ziel von Angriffen von außen sein. Und dann Verfügbarkeit ist in Gefahr. Auf der anderen Seite, diese Rechner gehören entweder einem Unternehmen, also wie zum Beispiel Google oder wie Amazon, oder die könnten ja anderen Subunternehmen gehören. Die Geschäftsmodelle sind eigentlich, da ist Kreativität ohne Grenzen, ja.
Was ist denn also so zu Hause, sagt man ja, man muss mindestens, also bei kleineren Betrieben, man muss mindestens alles gespiegelt haben. Alle Daten müssen nochmal da sein. Wie sieht's in der Cloud aus? Kommt man damit zweimal oder
dreimal? Ja, oder? Also es gibt ja sehr viele, wir haben ja über Cloud geredet, wenn es um verarbeitende Daten geht. Es gibt auch Cloud für speichernde Daten. Das heißt, es gibt mittlerweile sehr viele Dienste, die von Millionen von Menschen in Anspruch genommen werden, für Backup, also für Sicherheitskopie-Erstellungsdienste, würde ich sagen. Und die natürlich, die haben sehr, sehr sozusagen effiziente Algorithmen, die helfen, damit sie halt schnell die Sachen speichern können. Aber in Clouds gibt es auch Redundanz. Das heißt, Redundanz in dem Sinne, dass sie mehrere Clouds haben könnten, damit sie auch Sicherheitskopien erstellen. Das gibt es auch. Und die Cloud-Betreiber, die behaupten zumindest, dass sie Sicherheitskopien garantieren. Also wenn sie ihre Daten in irgendeiner Form bei der Berechnung manipuliert werden oder beziehungsweise nicht mehr zugreifbar sind, dann werden die Cloud-Provider die sagen, dass sie Sicherheitskopien haben.
Sie sind ja in der Forschung tätig und Sie werden wahrscheinlich die Antwort nicht geben können, wenn man danach fragt, nach der Wirtschaftlichkeit von so einer Cloud fragt und
So ein bisschen schon.
So ein bisschen schon, ja. Wie sehen Sie denn die Zukunft von diesen Wolken? Denn wir hatten ja schon mal, der Computer sollte ohne Betriebssystem laufen, das Betriebssystem sollte aus dem Internet kommen, die Daten sollten auch nicht mehr lokal gespeichert werden, sondern woanders. Das Wort Cloud war noch nicht da. Es war so ja, 2000, schätze ich mal, als Sun mit diesem Rechner kam, mit diesem Netzcomputer kam. Und der ging allerdings, da war das Netz nicht gut genug.
Genau.
Was will ich mit einem Netzcomputer, der eine halbe Stunde warten muss, bis er ein Zeichen bekommt? Sehen Sie jetzt die Vorzeichen anders gesetzt?
Also genau das, was Sie gesagt haben, sehe ich auch. Das heißt, für mich wird es irgendwann mal die, zumindest in Informationsgesellschaften wird es so aussehen, dass man ein mobiles Gerät hat, ein kleines Gerät, da läuft, darauf läuft ein Mini-Betriebssystem und alles andere läuft in unserer berühmten Wolke mit allen anderen Sicherheitsmaßnahmen werden dort durchgeführt. Wenn Sie beispielsweise Virenscanner haben, dann wird es nicht auf Ihrem Rechner laufen, sondern auf in der Cloud laufen. Es wird natürlich auch viele Sicherheits- und Datenschutzprobleme geben, wenn es um sehr sensible Daten geht, wie zum Beispiel Finanzdaten, wie Gesundheitswesendaten. Aber letztendlich denke ich, dass wir uns da nicht irgendwann mal entziehen können, weil diese Technologie ist mittlerweile so reif. Und wenn dass man halt Connectivity nennt, wenn man immer verbunden ist und immer ständig eine Verbindung herstellen kann, wenn das breitbandig genug ist, dann würde ich sagen, dass ich auch die Zukunft so sehe. Sie können ja zum Beispiel sehen, in einer sehr einfachen Form haben Betreiber wie Amazon damit angefangen. Die haben Kindle, das heißt dieses Gerät, was 200, was weiß ich was kostet.
100 Euro.
Oder 100 Euro.
Im Moment.
Und Sie können das nutzen. Es gibt Dienste, die bereits in Cloud laufen. Und wenn Sie die Verbindung, also die eine richtige Verbindung haben, dann brauchen Sie eigentlich nichts mehr auf Ihrem Rechner zu haben. Und es gibt auch Unternehmen, große Unternehmen, die Sie können in eine Filiale arbeiten, in andere Filiale gehen. Alle Ihre Daten sind bereits da. Das heißt, Sie müssen auch nicht alles mit sich umzutragen. Ja.
Nun könnte ich mir vorstellen, dass es so manchen Geschäfteinhaber gibt, der Sachen nicht so ganz traut. Der sagt, um Gottes Willen, meine heiligen Daten woanders hinlegen. Ja. Und dann muss ich noch dieses Always-On lassen, wenn ich das Geschäft verlasse. Da fummeln dann andere noch an meinen Daten herum und ich habe keinen Zugriff mehr. Werden die Bedenken da ausgeräumt werden?
Also ausgeräumt denke ich nicht. Wir sehen das, ich sage Ihnen ein einfaches Beispiel. Online-Banking. Viele Menschen sind immer noch skeptisch gegenüber Online-Banking, aber es gibt auch Tausende, die Online-Banking nutzen. Also ich denke, das wird letztendlich eine Entscheidung sein, die seine Risikoeinschätzung, die jeder Mensch für sich selbst tragen soll. Aber wenn es um wichtige Daten geht, gibt es natürlich Risikoanalyse, dann gibt es Bedrohungsanalyse, dann gibt es auch Sicherheitstechniken, die diese Probleme, ich bin da ein bisschen optimistischer, als dass ich sage, man darf keine Technologie vertrauen, sondern man muss Technologie von vornherein richtig designen. Aber was ich dazu sagen würde zusätzlich, Sicherheit ist ein Problem und ich denke, wir arbeiten sehr stark daran, dass diese Aspekte zu verbessern. Es gibt aber ein anderes Problem und das ist Energie. Cloud-Zentren, die brauchen eine Menge Energie und man muss die kühlen, man muss das ist ein Problem, was auf uns zukommt. Der Energieverbrauch wird größer. Und stellen Sie sich vor, wenn alle in China auf Cloud umsetzen, dann gibt es eine Menge Energie. Ich weiß nicht, jetzt ist es auch wahrscheinlich verteilt, gibt es auch sehr viel Energieverbrauch dort, aber man kann sich vorstellen, dass auch was Computertechnologie betrifft, wir werden mehr Energieverbrauch haben.
Vielleicht brauche ich dann aber weniger an meinen lokalen Rechner.
Das ist in der Tat eine Vermutung. Wir hatten auch in unserem Seminar Experten, die das diskutiert haben, dass es in manchen Fällen, speziell wenn es um Sicherheitstechnologie oder um Kryptographie geht, wenn alles verschlüsselt und entschlüsselt werden sollte, brauchen sie Energie. Und inwieweit das sich rentieren würde, dass man tatsächlich nichts auf eigenem Rechner macht, aber dafür gibt es Hunderttausende von Server, die vielleicht Energie verbrauchen, aber nicht gerade ausgelastet sind. Und es gibt auch natürlich sogenannte Load Balancing und andere nette, interessante Algorithmen, die dafür sorgen, dass alles effizienter und energiefreundlicher läuft, also energieverbrauchsfreundlicher läuft. Aber in der Tat, das kann man nicht mit Sicherheit sagen. Es gibt nicht eine so eine öffentliche oder veröffentlichte Analyse darüber, die diese Fragen beantwortet.
Es gibt da noch viel zu forschen. Sie sind ja in der Forschung.
Ja, tätig. Ja,
da haben wir also wir haben noch einiges zu tun daran. Und nur die Cloud, glaube ich, die wird nicht mehr so wegzudenken sein, wie das noch im Jahr 2000 war. Da hat es nicht lange gehalten.
Genau, ich glaube, weil die Technologie nicht so weit war. Ja,
ich persönlich habe auch schon so um die 20 Gigabyte in kleinen Mini-Clouds, sind mir alle zugeflogen, da habe ich nichts mehr bezahlt. Im Moment wird ja Cloud verschenkt, für die kleinen Leute auch. Ja. Und es ist eigentlich ganz schön, wenn man irgendwie unterwegs ist und die Daten sind alle da.
Ja.
War früher sehr viel schwieriger. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, und ich danke auch.
Konnten es nicht alles klären.
Nein.
Dankeschön.
So, jetzt komme ich zu einem Thema, das heißt Sodesson. Das erschließt sich nicht direkt, was eigentlich dahinter steht, aber das brauche ich Ihnen auch nicht zu erklären, ist auch zu kompliziert für mich. Dazu habe ich einen Gesprächspartner am Telefon, Herrn Dr. Ingenieur Ingmar Baumgart. Er ist Nachwuchsgruppenleiter beim KIT in Karlsruhe. Schönen guten Tag, Herr Dr. Baumgart.
Schönen guten Tag.
Herr Dr. Baumgart, Nachwuchsgruppenleiter, was bedeutet das?
Nachwuchsgruppenleiter ist ein Konzept, was jetzt hier am KIT im Rahmen der Exzellenzinitiative eingeführt wurde. Das KIT gehört ja zu den ersten Elite-Universitäten in Deutschland und ist im Prinzip ein Förderprojekt, um jungen Nachwuchswissenschaftlern die Möglichkeit zu geben, eigenständige Forschung zu betreiben und eine eigene Forschungsgruppe aufzubauen.
Jetzt habe ich eben schon gesagt, Sodesson heißt dieses Projekt, über welches wir jetzt sprechen wollen. Sie betreuen noch mehrere davon. Können Sie mal erklären, was hinter diesem Begriff steckt?
Also Sodesson ist zunächst mal eine englische Abkürzung für den etwas sperrigen Namen Service-Oriented, Decentralized and Secure Social Networks, also zu Deutsch dienstorientierte, dezentrale und sichere soziale Netzwerke. Das heißt, der grobe Fokus liegt auf sozialen Netzwerken, die ja wahrscheinlich den meisten Leuten ein Begriff sein dürfte, wie beispielsweise jetzt Facebook oder Google+. Und wir gucken jetzt, wie können wir das Ganze zum einen dezentral organisieren und wie können wir vielleicht noch über die Dienste, die heutzutage möglich sind, noch hinausgehen und diesen sozialen Gedanken einfach allgemeiner in jegliche Form von Netzwerkkommunikation zu integrieren.
Ja, kommen bei mir gleich ein ganzes Bündel an Fragen hoch. Was bedeutet soziale Netzwerke zu dezentralisieren? Normalerweise liegen die Daten irgendwo in riesigen Serverfarmen, werden dort verwaltet und das ist ja zentral. Wie kann man das anders machen oder was stellen Sie sich vor, wie man das machen könnte?
Ein gängiges Verfahren, sowas dezentral zu machen, kennen wir schon von Dateitauschbörsen. Das sind sogenannte Peer-to-Peer-Technologien, die als Alternative zu dem klassischen Client-Server-Modell gesehen werden. Das heißt, herkömmlich, wie wir das auch bei Facebook oder irgendeiner Webseite haben, haben wir irgendwo ein oder mehrere Server, die die Daten bereitstellen und dann recht einfache, dumme Endgeräte, die Clients, die alle von diesem zentralen Server die Daten abrufen. Und die Alternative dazu mit dem Peer-to-Peer-Ansatz ist, dass wir jetzt lauter gleichberechtigte Geräte haben, die sowohl diese Daten bereitstellen, als auch selber Daten nutzen. Und da gibt es seit circa 10 Jahren recht intensive Forschung dazu. In der Praxis sieht man es am ehesten an diesen Dateitauschbörsen, die ja in den letzten Jahren auch recht viel Aufmerksamkeit erlangt haben, wo ich eben keinen zentralen Server mehr habe, sondern die Daten, also beispielsweise Musik oder Videos, auf den Geräten der Nutzer selbst gespeichert werden. Und da ist es natürlich die Herausforderung, wie kann ich das Ganze organisieren? Wie finden sich die Geräte untereinander? Auf welchen Geräten muss ich die Daten jetzt wirklich ablegen, damit sie auch wirklich verfügbar sind und ich die jederzeit effizient wieder auffinden kann?
Strukturell ist für mich der Unterschied erstmal so sichtbar, dass ich bei einer solchen Dateitauschbörse ja irgendwo einen Pool habe, wo jeder darauf zugreifen kann. Das ist ja noch gar nicht dezentral. Sie sagen aber, das sei ein Unterschied zu Facebook zum Beispiel oder Google+. Wo ist der Unterschied zu sehen?
Also wenn ich mir jetzt Dateitauschbörsen angucke, gibt es da auch sehr unterschiedliche Ausprägungen. Die ersten Systeme hatten wirklich noch einige zentrale Komponenten, wo dann beispielsweise ein Verzeichnis existiert hat, wo jetzt die einzelnen Daten liegen. Inzwischen gibt es dort aber komplett dezentrale Ansätze, dass ich jetzt wirklich keinerlei zentralen Verzeichnisserver oder eine zentrale Datenbank habe, sondern es ein echtes dezentrales Netz ist aus sehr vielen Teilnehmern, also auch in der Größenordnung von 1 Million und mehr Geräten, die sich selbstständig organisieren und jedes dieser Geräte einen Teil der Daten speichert und es keinerlei zentrale Steuerung mehr gibt.
Kann ich mir das so vorstellen, dass mein Mobiltelefon oder mein Clubcomputer, durch den ich durch die Gegend wandere, oder ein Fotoapparat, wo Bilder drauf sind, mit Bestandteil dieses Netzwerkes sind?
Also bei den klassischen Dateitauschbörsen oder beispielsweise auch dem allseits bekannten Skype für Internettelefonie, dort kommen auch solche Peer-to-Peer-Technologien zum Einsatz, habe ich klassischerweise meinen Desktop-Rechner, wo eine Anwendung dann läuft. Und auf mobilen Geräten wird es zum Zeitpunkt noch recht wenig eingesetzt, wobei wir ganz klar den Trend sehen. Wir haben immer mehr mobile Geräte, wie es Handys, Laptops oder Kameras. Und diese Geräte werden immer leistungsfähiger. Wenn man sich mal anguckt, was die Rechenleistung und Speicherkapazität bei so einem durchschnittlichen Smartphone heutzutage ist, da lässt sich schon einiges mit anstellen. Und deshalb sehen wir auch ganz klar den Trend, diese Peer-to-Peer-Technologien jetzt vom Desktop-Rechner wirklich auf alle möglichen mobilen Geräte zu übertragen und zu gucken, wie können wir das Potenzial dieser mobilen Geräte denn voll erschöpfen. Das heißt zu sagen, wir haben nicht mehr ein dummes Endgerät, das nur Daten von einem Server im Internet holt, sondern wie kann dieses Gerät selber Daten zur Verfügung stellen, sich mit anderen mobilen Geräten organisieren und so den Server im Internet überflüssig machen. Und da haben wir eben viele Vorteile, zum Beispiel, dass wir gegebenenfalls auch direkt zwischen diesen Geräten kommunizieren können. Das Absurde heutzutage ist ja, wenn wir jetzt beispielsweise in einer Besprechung sitzen mit zwei Laptops und wir möchten eine einfache Datei austauschen, ist ein gängiges Verfahren, diese Datei beispielsweise per E-Mail zu versenden. Und dann wird diese Datei erstmal an irgendeinen Server geschickt, der im Idealfall noch im Firmennetz sich befindet, im dümmsten Fall am anderen Ende der Welt steht und jetzt muss ich diese Datei erstmal darüber schicken, um sie dann im Prinzip wieder in den gleichen Raum zu holen, wo ich viel effizienter die Daten auch hätte direkt übertragen können. Und genau da setzen wir im Prinzip an zu sagen, wenn wir uns beispielsweise auch in einem lokalen Netz befinden mit mobilen Geräten, ist es total absurd, alles über zentrale Server abwickeln zu wollen, sondern wie können wir das Ganze selbst organisieren, so gestalten, dass sich die Geräte gegenseitig finden, dass eine Vertrauensbeziehung aufgebaut wird und dass ich jetzt ohne Konfigurationsaufwand diese Daten effizient lokal austauschen kann. Ich bin damit natürlich zum einen robuster, das heißt, wenn mein zentraler Server ausfällt oder meine Internetanbindung nicht funktioniert, kann ich lokal Daten problemlos weiterhin austauschen. Und ich spare mir natürlich auch die Kosten für den Betrieb des Servers und habe vielleicht auch aus Datenschutzsicht einige Vorteile, weil ich die Daten nicht rausgeben muss, sondern sie nur an denjenigen weitergebe, der sie auch wirklich bekommen soll.
Aber wie kann man so etwas organisieren? Denn das bedeutet doch in erster Linie, ich möchte ein Musikstück haben, natürlich rechtefrei, was vielleicht auf Ihrem Mobiltelefon ist. So, woher weiß jetzt mein Mobiltelefon, in Anführungszeichen, dass es gerade bei Ihnen ist? Und wie bekommt es heraus, wo Sie sind? Ob es vielleicht Ihr Telefon per Bluetooth oder WLAN antriggern kann? Oder ob es über das weltweite Telefonnetz gehen muss? Oder ob es über das Internet gehen muss? Das sind ja sehr viele Probleme, die da gelöst werden müssen.
Genau, das sind auch die zentralen Fragestellungen, mit denen wir uns jetzt aktuell in der Forschung beschäftigen. Ganz grob kann man sagen, wir wollen ja eine skalierbare Lösung. Das heißt, das sind Netze, die können in die Größenordnung von mehreren Millionen Geräten gehen. Das heißt, es ist eigentlich sehr naheliegend, dass jetzt nicht jedes Gerät zu allen anderen Geräten irgendeine Kommunikationsbeziehung aufrechterhalten kann. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, ich brauche jetzt Ansätze, wo jedes Gerät wieder ein paar wenige andere Geräte in diesem Netz kennt und ich mich dann Schritt für Schritt über mehrere Geräte hinweg effizient zu jedem beliebigen Gerät durchhangeln kann. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Strukturen, wie ich dieses Netz organisieren kann. Das ist im Prinzip ja ein logisches Netzwerk, was auf existierenden Netzen wie beispielsweise dem Internet aufsetzt und wo ich dann ein sogenanntes Overlay-Netz drüber packe, das eine bestimmte Struktur haben kann. Und da gibt es jetzt unterschiedlich geeignete Strukturen. Kann ich mir angucken, zu wie vielen Nachbarn in dieser Overlay-Topologie kann ich denn eine Verbindung aufrechterhalten? Wie groß ist dann der Durchmesser dieses Overlay-Graphen? Das heißt, wie viele Schritte brauche ich denn letztendlich im Durchschnitt oder im Maximalfall, bis ich dann letztendlich das Gerät auch oder beziehungsweise die Daten erreicht habe, die ich erreichen will? Und ein ganz großes Problem ist natürlich, ich habe ein sehr dynamisches Netz. Das heißt, ständig werden einzelne Geräte an- und ausgeschaltet oder irgendeine Kommunikationsverbindung bricht ab. Und in dem Fall muss das Netz natürlich selbstständig darauf reagieren können. Und das ist gerade ja auch ein Vorteil dieses Netzes. Das heißt, ich habe zwar erstmal etwas Aufwand, mir diese selbstorganisierenden und selbstheilenden Verfahren auszudenken, aber kann dann ein sehr robustes Netz bauen, wo es im Prinzip überhaupt keine Rolle spielt, wenn jetzt einzelne Teilnehmer oder ein ganzer größerer Teil dieses Netzes auf einen Schlag ausfällt, weil einfach dann diese Funktionalität von anderen Geräten übernommen wird. Und dadurch habe ich natürlich auch durchaus Robustheitsvorteile gegenüber diesem klassischen Client-Server-Modell. Wenn mein Server ausgefallen ist, dann sind im Prinzip die Daten weg.
Wo steckt das dezentrale Wissen, wenn ich zum Beispiel das Lorelei-Lied haben will, wo ich es finden kann?
Prinzipiell kommt es jetzt wieder sehr auf die eingesetzten Protokolle oder Overlay-Topologien an. Im Prinzip gibt es naive Ansätze, wo ich mehr oder weniger dieses Netz dann flute, auf gut Glück in irgendwelche Richtungen meine Anfrage weiterleite, bis ich dann irgendwann mal zufällig sozusagen das entsprechende Musikstück oder Ähnliches gefunden habe. Wenn ich jetzt natürlich extrem seltene Daten habe, das heißt Daten, die auf sehr wenigen oder vielleicht auf einem einzelnen Endgerät nur liegen, komme ich natürlich mit diesem Ansatz nicht weit. Das heißt, wenn ich jetzt ein Netz von mehreren Millionen Geräten habe, muss ich ganz gezielt zu diesem Gerät hinrouten können. Und da gibt es schon seit einigen Jahren Ansätze, die sich verteilte Hash-Tabellen nennen, die eine Struktur aufbauen, wo ich jetzt effizient in Log-N-Schritten, wenn N meine Netzgröße ist, jedes Gerät auffinden kann und gleichzeitig aber auch nur log n weitere Geräte, das heißt eine relativ überschaubare Anzahl im Vergleich zu diesem riesigen Netz kennen muss und dann ganz effizient gezielt in diese eine Richtung routen kann und dann dieses eine Datum auch finden kann.
So, deshalb würde ja dann eine vollkommen neue Ideologie, technische Ideologie mit sich bringen, auch softwaremäßig. Braucht man dann solche sozialen zentralen Netzwerke nicht mehr? Wäre das der Tod dieser bisherigen und momentan bestehenden Netzwerke?
Also ein ganz wichtiger Punkt, damit so ein soziales Netzwerk funktionieren kann und ich auch wirklich das Netz genutzt wird, sind die Nutzerzahlen. Das heißt, hier muss man sicherlich erstmal so eine kritische Masse überschreiten und da ist natürlich Facebook oder Google Plus in einer sehr guten Ausgangslage. Das heißt, da sehe ich schon mal eine gewisse Schwierigkeit, erstmal einen so großen Nutzerkreis für ein dezentrales soziales Netzwerk zu gewinnen. Andererseits sehe ich auch, wie ja in den Medien immer wieder zu lesen ist in jüngster Zeit, dass immer mehr Nutzer sich auch Gedanken machen, möchte ich jetzt meine sensiblen Daten wirklich alle einem Unternehmen wie Facebook oder Google überlassen? Wird mir das nicht langsam doch etwas zu heikel, was diese Unternehmen alles über mich wissen? Es werden ja immer mehr Daten, die da erfasst werden. Gerade durch die Verbreitung von Smartphones ist es jetzt ja auch üblich, dass ich komplette Bewegungsprofile erstelle und an Facebook weiterleite. In Zukunft ist ja auch geplant, dass Facebook viel mehr weiß noch, dass ich Facebook auch direkt sage, auf welchen Webseiten war ich, was habe ich auf diesen Webseiten gemacht, was habe ich eingekauft, welchen Film habe ich gesehen, wann habe ich mit wem kommuniziert. Möchte ich wirklich all diese Daten an ein Unternehmen geben, wenn bei diesem Unternehmen vielleicht auch noch mein E-Mail-Konto ist, mein Kalender liegt und Ähnliches? Und da sehe ich einfach das Potenzial, dass die Nutzer irgendwann sagen, das ist mir zu heikel. Ich will lieber so einen dezentralen Ansatz haben, wo ich mir einfach sicher bin, dass die Daten nur an die Leute geraten, die auch wirklich Interesse an diesen Daten haben, berechtigtes. Und letztendlich muss man natürlich gucken. Es gibt jede Menge Herausforderungen, um so ein dezentrales soziales Netzwerk zu realisieren. Und momentan ist auch noch offen, wie gut es dann in der Praxis wirklich funktioniert oder wo ich vielleicht auch Einschränkungen haben werde. Und dann muss letztendlich nachher der Nutzer entscheiden, was ist mir wichtiger, meine Privatsphäre oder gegebenenfalls halt ein paar Einschränkungen in Kauf zu nehmen.
Wie lange läuft dieses Forschungsprojekt noch?
Wir sind jetzt noch relativ am Anfang, sind jetzt seit einem Jahr dabei und werden uns noch 3 weitere Jahre mit diesem Thema beschäftigen. Das heißt, es ist auch davon auszugehen, dass noch einiges an Forschungsarbeit vor uns liegt, bis dann letztendlich wirklich ein Produkt für den Endkunden herauskommt. Wird also noch ein paar Jahre dauern, aber ich bin mal ganz guter Dinge, dass wir da durchaus Alternativen entwickeln können.
Herr Dr. Ingmar Baumgart, Sie haben mir Hoffnung gemacht, dass es neben sozialen Netzwerken, die nun unsere Daten zugegebenermaßen vermarkten und verkaufen, künftig möglicherweise Sachen geben wird, wo ich dennoch sozial in Verbindung bleiben kann, ohne alle meine Daten preisgeben zu müssen. Schönen Dank für das Gespräch.
Ja, danke mich auch.
Die Universität des Saarlandes hat sich einen sehr guten Namen gemacht in puncto von IT-Anwendungen, IT-Systemen. Und heute bin ich hier in einem Lehrstuhl, wo Professor Bernd Finkbeiner lehrt. Und er hat eine interessante Thematik für sich ausgesucht. Er ist Professor für reaktive Systeme der Universität des Saarlandes. Da muss man ein bisschen länger drüber nachdenken, was reaktive Systeme, also die reagieren, schätze ich mal einfach, sind. Und das Forschungsprojekt im Sonderforschungsbereich hieß es am Telefon, es geht um AVAX. Da habe ich gesagt, um Gottes Willen, Geilenkirchen, Afghanistan. Das kommt da ja alles. Das sind also diese AVAX-Flugzeuge, das hatte hier nichts mit zu tun.
Nee, das hat damit nichts zu tun.
Sagen Sie mal, was AVAX heißt.
AVAX heißt Automated Verification and Analysis of Complex Systems.
Also reaktive Systeme,
im Grunde genommen. Ja, also ich meine, mit reaktiven Systemen meint man tatsächlich Systeme, die mit ihrer Umgebung so ständig interagieren. Also eben gerade nicht so Programme, die einmal eine Eingabe kriegen und dann irgendwann später eine Ausgabe liefern, sondern Systeme, die ständig laufen. Also zum Beispiel Steuersoftware in Zügen, in Autos oder in der Bahn. Die kriegen also irgendwelche Impulse von Sensoren und reagieren darauf mit Reaktionen, mit denen sie dann sicherstellen, dass die Dinge richtig
sind. Ist denn ABS auch so ein reaktives System?
ABS wäre ein gutes Beispiel dafür.
Oder dieser Airbag?
Auch ein Airbag ist ein typisches reaktives System. Der Trick dabei ist, ein Airbag muss schnell reagieren. Ne? Also es kommt nicht so sehr darauf an, was der nun genau berechnet, also ob der abschätzt, wie groß der Crash ist oder dergleichen, sondern es kommt darauf an, dass er schnell genug reagiert. Ne? Also
ja, aber er darf auch nicht bei jedem kleinen Bums, darf er nicht.
Genau, er darf nur reagieren, wenn tatsächlich ein Unfall passiert. Dann aber bitte schnell genug, damit er eben noch helfen kann.
Denn wer so ein Ding schon mal im Gesicht hatte, muss nicht immer sein, ne?
Nee, also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Airbag ohne Grund losgeht und dann selber einen Unfall
verursacht. Und wie weit sind wir denn da jetzt in der Entwicklung? Ist das jetzt ein perfektes System oder kann man das noch verbessern?
Naja, also die Geschichte ist eigentlich, die Systeme sind erstaunlich gut. Also was die Elektronik in Autos jetzt leisten kann, ist wirklich toll. Ja? Also von Fahrerassistenzsystemen, Geschwindigkeit halten, Spur halten, bis hin zur Kommunikation, dass ich also jetzt Verkehrsinformationen kriege oder so. Das ist eine nie dagewesene Leistung wirklich, was die Elektronik da bringt. Die Kehrseite davon ist natürlich, die Systeme sind ziemlich komplex. Also ein Auto ist heute viel, viel schwieriger zu verstehen, als das noch vor 10 Jahren der Fall war. Und wir brauchen einfach immer neue Methoden, um mitzukriegen, wie die Systeme laufen und was vielleicht auch schiefgehen kann.
Ich habe das schon selbst gemerkt, da hatte ich einen Fehler im Auto. Und zwar immer, wenn ich in die Schweiz fuhr und habe mein Auto geparkt, da war plötzlich die Batterie leer. Und es konnte sich kein Mensch vorstellen, was da passiert ist.
Aha.
Und es war immer so, dass sogar mein Telefon, was mal ausgesetzt hatte, durch ein Neubooten des Autos, das lief dann wieder. Also das war wieder in Ordnung. Und man hat ja die ganzen Fehlermeldungen in seinem Schlüssel drin. Man hat da meinen Schlüssel untersucht, da waren 256 Fehlermeldungen drin, aber alles dieselben. Mhm. Und es hat bis nachher, zum Schluss hat jemand gesagt, von BMW, da müssen wir Ihnen mal einen Monteur mitschicken, so 14 Tage. Mal gucken. Sag ich, wer zahlt den? Zahlt den BMW? Nein, das können wir ja nicht. Also es gibt Dinge, da weiß man es nicht, was da los ist.
Es ist fast unmöglich, im Nachhinein zu rekonstruieren, was da los war. Aber es ist natürlich noch viel, viel schwieriger, sich im Vorhinein vorzustellen, was alles schiefgehen könnte. Ja? Weil es gibt einfach unglaublich viele Kombinationen von Ereignissen, die passieren können über die Laufzeit von so einem System. Und die alle zu durchdenken, ist für einen Menschen fast unmöglich. Was helfen kann, sind einfach Maschinen, also Computer, die selber wieder den Zustandsraum...
Es gab mal ein Audi-Modell, wenn man das Audi-Modell unter eine Hochspannungsleitung gestellt hat, dann lief nichts mehr. Das heißt, das sind natürlich Ereignisse, die man vorher wahrscheinlich gar nicht durchdacht hat.
Na gut, also die elektromagnetische Störung...
Die EMV eigentlich.
Genau, die ist natürlich ein Phänomen, mit dem man sehr wohl rechnet. Also gerade neue Protokolle im Automobilbereich, ich nenne mal FlexRay, die sind speziell darauf ausgerichtet, mit solchen Fehlern, diesen sogenannten Glitches, die einfach unvermeidbar vorkommen, zurechtzukommen. Also das ist übrigens ein Protokoll, das wir uns im Rahmen von AVAX recht genau angeschaut haben. Das ist hochinteressant, wie FlexRay mit Glitches umgeht, wie es
versucht. Glitches sind?
Glitches heißt, sie schicken eine 0 auf die Leitung und am Ende kommt eine 1 raus oder umgekehrt. Ja. Das ist ein Effekt, der kommt durch die Umgebungsstrahlung und das ist im Großen und Ganzen unvermeidbar, weil manchmal fahren sie unter der Hochspannungsleitung durch und dann passiert das. Die Hoffnung ist nur, es passiert relativ selten und das Protokoll kriegt es nun hin, wenn es nur ab und zu mal vorkommt, das einfach auszugleichen. Ja.
Was macht das Protokoll denn damit, wenn es ab und zu mal vorkommt, sagst du, nicht so wichtig, kein richtiger Impuls, oder?
Also bei FlexRay ist die physikalische Ebene dafür zuständig und es funktioniert so, dass der Sender baut Redundanz ein in den Datenstrom. Also statt einmal ein Bit zu schicken, schickt er gleich mal 8-mal das gleiche Bit hintereinander. Ne? Und damit gibt er dem Empfänger sozusagen den Freiraum, mit dem Datenstrom ein bisschen zu spielen. Also der fängt erstmal damit an, dass er ein sogenanntes Routing Window drüber laufen lässt. Also er schaut sich 3 aufeinanderfolgende oder 5 aufeinanderfolgende Bits an und nimmt dann den Mehrheitswert. Wenn also, sagen wir mal, eine 1 übertragen werden soll, dann wird da 111 vom Sender geschickt. Dann passiert ein Glitch, es wird 101 draus und der Empfänger macht jetzt eine Abstimmung und sagt, da war zweimal die 1, einmal die 0, es war wohl wahrscheinlich die 1. Ja, und dann kommt am Ende wieder ein 1 raus. Ne? Es sind also so mehrere Stufen, es wird Redundanz vom Sender eingebaut, dann wird beim Empfänger ein bisschen geglättet und dann wird die Redundanz wieder entfernt und am Ende kommt hoffentlich der Originalstrom wieder raus, auch wenn zwischendurch ab und zu ein Glitch passiert ist.
Dinge, die es ja damals auch schon in der Kommunikation mit dem Modem gab, wo das Stoppbit, wenn es 2 Stoppbits hatte, auch 2 haben musste, bevor es erkannt wurde. Und da gab es auch Übertragungsfehler, aber die waren natürlich nicht so schlimm wie im Auto, wenn man da gegen einen Baum gefahren wäre, deswegen. aber die gab es schon und ist klar, das ist Technik und wo die eingesetzt wird, weiß keiner. Das kann also.
Aber ich meine, der Unterschied ist natürlich, wenn an Ihrem Modem was schief geht und die Webseite wird nicht geladen oder die Verbindung bricht ab, ist ärgerlich, aber ist nicht so schlimm. Wenn ein Unfall passiert, ist das natürlich eine höchst schlimme Sache. Das heißt, es lohnt sich, ein bisschen genauer reinzuschauen, unter welchen Umständen kann denn da immer noch was schiefgehen. Und jetzt ist das wirklich lustig, wenn man sich die offizielle FlexRail-Spezifikation zum Beispiel anschaut, dann steht da zu dem Thema einiges drin. Da steht drin, also das Protokoll ist dazu da, Glitches auszugleichen. Und es ist in der Regel so, dass man einen Glitch einfach verarbeiten kann. Und dann gibt es eine Fußnote dran, die sagt, naja, manchmal kann man auch 2 Glitches vertragen und manchmal kann man gar keinen vertragen. Jetzt frage ich Sie, was schließen wir daraus? Ja.
Was also, sagt denn der Sachverständige, wenn dadurch ein Unfall passiert?
Naja, von was sagt der denn? Sagt der höhere Gewalt, ne? weil man eben so schwer nachvollziehen kann, was die Ursache war. Aber das nützt Ihnen nichts, wenn Sie im Auto stecken. Ja. Und für den Entwickler ist es natürlich ein bisschen unbefriedigend, wenn man nicht genau versteht, unter welchen Umständen ist das Protokoll wirklich korrekt, dann kann man natürlich eines tun und das wird natürlich gemacht, man packt immer mehr Sicherheit obendrauf. Es gibt nicht nur dieses eine Basisprotokoll, das die Glitches ausgleicht, nein, es gibt noch den Watchdog drüber, der mitkriegt, wenn was schief läuft, der dann bestimmte Dinge neu startet und so weiter. Aber für uns als Wissenschaftler stellt sich natürlich die Frage, müssen wir uns mit dieser sehr ungenauen Antwort eigentlich zufrieden geben? Oder können wir ausrechnen, wie viel Glitches verträgt das Protokoll nun wirklich? Weil wenn man das weiß, dann kann man sich auch überlegen, ob es realistisch ist, dass nur so wenige Glitches tatsächlich passieren. Mhm. Also man hat ein viel besseres Gefühl dafür, was jede einzelne Protokollkomponente eigentlich leistet und ob man schon genug gemacht hat, wenn man die Protokollkomponenten einbaut.
Wir machen ja die 300. Sendung und wir haben am Anfang ein bisschen so spekuliert, was wäre es denn eigentlich, wenn wir keine Computer mehr hätten? Gut, okay, kann man sagen, da ging gar nichts mehr. Da ging überhaupt nichts mehr.
Das wäre wirklich schade, wenn
und
wir keine
dennoch, Computer mehr hätten. Und dennoch haben wir ja fast alle doch noch miterlebt, wo es keine gab.
Ich nicht.
Ah, aber ich habe das noch, den ersten Computer, den Apple, den habe ich 1978 gesehen, da lebte ich schon länger. Und vorher in meiner Jugend, da gab es überhaupt nichts an Computern, auch nichts am Auto. Ich war dann Student nachher bei der Firma Gerling Bremsen in Koblenz und da hatten wir einen Forschungsleiter, der hat gesagt, keine Transistoren an die Bremse. Das war ein Tabu. Ein Tabu. Keine Transistoren an die Bremse. Ja, und heute haben wir mehrere Prozessoren an der Bremse.
Das Argument kann man nachvollziehen. Also es ist schwierig mit Elektronik, sagen wir mal, den gleichen Grad von Sicherheit zu erreichen oder den gleichen Grad von Verständnis zu erreichen, den man vorher mit den mechanischen Systemen hatte. Aber gleichzeitig sind die Möglichkeiten, die Elektronik bietet, natürlich so toll, dass man wirklich nicht darauf verzichten möchte. Man muss ja auch sagen, sie steigern die Sicherheit enorm, denken Sie an ABS und dergleichen. Also es führt eigentlich kein Weg dran vorbei, dass man die Elektronik einsetzt. Die entscheidende Frage ist wirklich nur, wie erreichen wir das, dass wir die Elektronik eben genauso gut verstehen wie vorher die Mechanik. Also die Intuition, die vorher vielleicht gereicht hat, die reicht jetzt nicht mehr. Jetzt brauchen wir wirklich Mathematik, um die Elektronik zu durchschauen.
Ja, aber so richtig reingucken kann keiner. Ne? Das ist ja nun, klar, es gibt die OBD heißt sie, glaube ich, ne? Die Onboard Display. diese Schnittstelle, wo das Auto so viel erzählt. Das erzählt so viel. Ich habe das mal gesehen. Es ist ja Wahnsinn, was da alles an Daten geliefert wird vom Benzinverbrauch angefangen, über den Ansaugdruck, über.
Ja, ja.
Es gibt alleine, glaube ich, 20.000 Fehler, die da angezeigt werden können.
Genau, und Sie fangen jetzt an, auf der Autobahn anzulesen und vergessen drüber, dass vor Ihnen jemand bremst. Nee, also ich glaube, die Onboard-Diagnostik ist natürlich sinnvoll, aber sie kommt natürlich viel zu spät. Ah, ich will ja vorher wissen,
was passiert. Diagnostik, nicht Display, das habe ich irgendwie falsch immer drauf. OBD, Onboard-Diagnostik,
ja. Nee, ich meine, der Fahrer ist sowieso der Falsche, der sich jetzt daran beschäftigen will, was da gerade schief geht. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, Sie lesen die Meldung Computer Rebooting oder so, wenn Sie gerade auf der Autobahn stecken. Ja. Nee, der Designer ist der wirklich mehr verstehen muss. Und das ist schwierig genug, weil der kennt sein Protokoll zwar sehr gut, aber er kennt nicht unbedingt die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Komponenten, die da verbaut werden.
Ja. Ich habe mal mit einem Mercedes-Mann gesprochen, der sagte mir, in der Regel sind das alles ältere Leute, die sich solche Autos kaufen, die voll mit Elektronik stecken. Und diese Leute kaufen das, weil sie die Sicherheit komplett haben wollen. Und in der Praxis bedienen sie aber überhaupt nichts damit, sondern die machen kaum was damit.
Die Systeme sind ja einfach da und erhöhen die Fahrsicherheit. Also das, ich glaube, das muss man schon grundsätzlich sagen. Die Elektronik ist eine feine Sache. Kein Mensch will drauf verzichten. Aber wir haben auch gar keine Wahl. Ne? Weil ich meine, es interessiert ja nicht, ob mein Auto mit dem System ausgestattet ist oder das Auto vor mir. Wenn der vor mir eine unerwartete Vollbremsung macht, ist das für mich mindestens genauso schlimm. Ja? Also wir kommen nicht mehr dran vorbei, mit dem System zu leben. Und wir wollen auch gar nicht. Und jetzt kommt es einfach darauf an, dass wir das Beste draus machen.
Haben Sie so ein zukünftiges Projekt, was Sie ein bisschen schon erzählen können, wo Sie dran sind?
Also ich kann Ihnen gerne ein bisschen mehr über AVAX erzählen.
Aber mit V wiederum.
AVAX. Mit V, es geht um die Verifikation. Ja. Mhm. Also AVAX beschäftigt sich eben genau mit der Frage, solche Protokollkomponenten zu analysieren. Und was besonders ist an der Sache, ist zum einen, dass wir den Anspruch haben, dass wir das mit mathematischer Präzision tun. Also die Ergebnisse, die wir liefern, sollen genauso gut sein oder besser als die ein menschlicher Mathematiker jetzt liefern würde, wenn er sich das Protokoll mit sehr viel Zeit anschauen würde. Und der andere Aspekt ist, wir wollen das vollautomatisch machen. Also es soll der Computer das Protokoll analysieren, nicht der Mensch, und trotzdem die gleichen oder bessere Ergebnisse liefern, wie wenn ein Mensch das Protokoll analysieren würde. Das Basisproblem sozusagen, das wir uns anschauen, ist das Model-Checking-Problem. Das heißt, Sie modellieren ein System. Ein Modell ist nicht exakt die Wirklichkeit, aber es ist ein Abbild, das gut genug ist. Also man kann sich das in etwa so vorstellen, wie wenn Sie eine Landkarte benutzen, statt echt durch die Gegend zu laufen. Die Landkarte bildet nicht jedes Detail ab, aber es bildet, sagen wir mal, die Entfernungsmaßstäbe und alles, worauf es ankommt, einfach gut genug ab. Also wir bauen solche Modelle von Systemen, wie zum Beispiel dem FlexRay-Protokoll, und dann entwickeln wir Programme, die dieses Modell vollautomatisch analysieren und am Ende interessante Daten liefern. Also diese interessanten Daten können sein, dass bestimmte Eigenschaften gelten. Der Airbag geht schnell genug los, zum Beispiel. Mhm. Es kann aber auch eine Explorierung von möglichen Designparametern sein. Zum Beispiel bei FlexRay hängt die Qualität ja entscheidend davon ab, wie gut die Hardware ist, auf der das Protokoll läuft. Also zum Beispiel, wie weit laufen die Uhren von Sender und Empfänger auseinander? Ist ja nicht wirklich garantiert, dass die alle die gleichen Werte anzeigen. Und wir können jetzt untersuchen, na gut, wie ist das, wenn ich 0,1% Abweichung habe, wenn ich 0,15% Abweichung habe, welche Fehlertoleranz liefert das Protokoll dann noch? Das ist also fürs Verständnis unglaublich hilfreich, weil man eben weiß, wie sind so die Abhängigkeiten zwischen den Parameterwerten und der Qualität des erreichten Protokolls.
Wir versuchen ja jetzt mit viel Elektroinformationen, oder im Juni kommt der neue Smart raus, also Elektro-Smart, kann ihn jeder kaufen. Und so langsam kommen ja jetzt die Elektroautos. Gilt das auch für die Elektroautos, was Sie hier herausgekriegt haben?
Also ich denke, unsere Techniken sind immer dann wichtig, wenn viel Elektronik drin steckt. Und all diese Zukunftstechniken, die grünen Techniken, dazu gehören ja auch die Elektromobile, die laufen natürlich nur mit komplizierter Elektronik. Also man muss aufpassen, dass man keinen Strom verschwendet, dass man Strom rückgewinnt und all das. Also da steckt eine Menge Hightech drin und wir schauen uns natürlich die Protokolle an, die das zum Laufen bringen.
Sie werden nicht arbeitslos, glaube ich.
Ich hoffe nicht, nein.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr interessant.
Vielen Dank.
Die 300. Sendung von uns, wir haben es ja schon gesagt, ist natürlich ein Meilenstein. Und bei einem solchen Meilenstein, dann spricht man gern mit Menschen, die Großes geleistet haben in ihrem Leben. Die Entscheider waren, die Vordenker waren, Menschen, die einen Überblick haben über die Vergangenheit und möglicherweise auch einen kleinen Blick in die Zukunft tun können, ohne in Fantastereien auszuarbeiten. Ich habe jemanden gefunden, Herrn Professor Dr. Roland Vollmer. Er war bis 2008 Dekan der Fakultät für Informatik am KIT, nicht nur in der Zeit, auch vorher schon einmal, und möchte Sie erstmal ganz herzlich begrüßen. Schönen guten Morgen, Herr Professor Vollmer.
Guten Morgen, Herr Rudolf.
Herr Professor Vollmer, diese Fakultät für Informatik am KIT, wann hat die eigentlich angefangen? In meinen Unterlagen habe ich gefunden, dass ja schon 1958 in Karlsruhe die ersten Aktivitäten dazu da waren, was sich da aus dem Institut für Nachrichtentechnik entwickelt hat. Waren Sie damals schon dabei?
Nein, ich kam erst 1989 an die damalige Universität Karlsruhe. Ich war vorher an der Technischen Universität Braunschweig. Aber ich habe auch als Dekan den 50. Jahrestag der ersten Programmiervorlesung begangen, die 1958 von Professor Nickel gehalten wurde, einem damals frisch habilitierten Informatiker, natürlich noch als Mathematiker habilitiert. Er hatte, bevor die erste Rechenmaschine überhaupt in Karlsruhe am Laufen war, zur Vorbereitung im Sommersemester 1958 eine Programmiervorlesung gehalten, um halt Leute dafür zu interessieren, sich damit zu beschäftigen und eine gewisse Kompetenz zu erzeugen in der Universität. Damals war ja Programmieren eine Kunst, wie man damals sagte, und eine völlig unbekannte Kunst, die von Herrn Nickel da gelehrt wurde. Die erste Maschine war eine Zuse Z22, die nach Karlsruhe kam. Der genaue Lieferzeitpunkt ist merkwürdigerweise nicht bekannt. Laut Aussagen unseres Archivars, Herrn Dr. Nippert, aber das muss so Ende 58 gewesen sein.
War ja recht früh. Konrad Zuse hat ja nun, es gibt ja unterschiedliche Meinungen, aber ich gehe immer noch davon aus, dass Konrad Zuse ein wichtiger Bestandteil der Erfindung des Computers war, denn er hat ja nun die erste lauffähige Maschine gebracht. Vor allen Dingen, was mich auch heute noch begeistert und was ja erst vor 2-3 Jahren zum Laufen gemacht wurde, das ist seine Programmiersprache Plankalkül, die keine Unterschiede mehr gemacht hat zwischen Programm und Variablen und Daten. Das heißt, die entsprach schon damals einer modernen Programmiersprache.
So ist es. Er hat diese Programmiersprache, das war wohl wirklich die erste höhere Programmiersprache der Welt, 1945 fertiggestellt gehabt, aber leider erst sehr viel später veröffentlicht, obwohl er darüber geredet hat, hat Vorträge gehalten darüber. Aber sie war auf den ersten Blick etwas, ja, für die damaligen Verhältnisse des linearen Arbeitens mit Lochstreifen, war sie durch ihre zweidimensionale Darstellungsweise etwas schwer zu verstehen. Und noch schwerer umzusetzen. Im Prinzip wäre das alles auch gleich mit den ersten Rechnern, die in Deutschland eingesetzt wurden, schon gegangen. Aber sie hat eigentlich viel zu viel gekonnt. Entschuldigung. Er hat nicht nur das numerische Rechnen dabei im Sinne gehabt, sondern auch kombinatorische Probleme, Graphenprobleme. Ja, er hat sich in dieser Veröffentlichung, die später herauskam, auch sehr intensiv schon mit Schachproblemen beschäftigt.
Mhm.
Und das war für die damaligen Verhältnisse einfach zu früh. Ich muss sagen, er hatte auch ein gewisses Bedauern später, dass seine Ideen nicht entsprechend gewürdigt wurden. Die Ideen, die Programmiersprache betreffend, seine Rechner, Konzeption wurden ja sehr früh schon anerkannt. Und übrigens nicht nur in Deutschland, wie häufiger gesagt wird, die Amerikaner brauchten erst eine Zeit, um überhaupt zu erfahren, dass sowas in Deutschland entstanden war. Aber dann haben sie ihn auch entsprechend geehrt. Ohne allerdings auf ihren Prioritätsanspruch zum Bau der ersten Rechner zu verzichten. Aber darüber, was der erste Rechner war, gibt es ohnehin unterschiedliche Vorstellungen. Ein Computerhistoriker, Michael Williams, sagte mal, wenn man einem Ereignis genügend Attribute zuordnet, ist jedes das erste Ereignis.
Ja, Computer ist ein ganz großer Sammelbegriff. Und die damaligen Computer haben ja nun nichts mit unseren heutigen sogenannten Computern zu tun, denn damals war alles diskret aufgebaut, teilweise mechanisch, elektromechanisch. Heute haben wir überall Mikroprozessoren drin. Diese Erfindung des Mikroprozessors, wie schätzen Sie die ein? Gäbe es die Bedeutung des Computers in der Form, wie wir sie heute haben, auch ohne einen Mikroprozessor?
Herr Rudolf, da bin ich sicher, dass Computer an einem Bruchteil der Anwendungen, die heutzutage üblich sind, beteiligt wären, wenn es nicht die Mikroprozessoren gegeben, wenn die nicht geschaffen worden wären, was auch nicht allein der Informatik zugute zu halten ist, sondern insbesondere Techniken der Materialwissenschaften und der Physiker waren. Die sogenannte eingebetteten Computer in praktisch allen Maschinen, die wir benutzen, sei es im Haushalt, sei es im Verkehr, geschweige denn in der Medizin oder in noch komplexeren Systemen wie großen Verkehrssystemen, das hätte nur in Ansätzen verwirklicht werden können. Natürlich hätte man können, auch zum Beispiel zur Auswertung von Aufnahmen, von Röntgenaufnahmen und entsprechenden Aufnahmen in der Medizin, Berechnungen anstellen auf den üblichen Computern, die dann aber Vielfaches an Zeit gekostet hätten und deshalb längst nicht die Verbreitung gefunden hätten.
Die eine Seite ist natürlich die Hardware, die wir jetzt mal grob beleuchtet haben. Aber was hat sich denn im Bereich Software getan? Wie hat sich denn die Ausbildung des Informatikers, die gab es ja damals noch gar nicht. Ich glaube, die ersten Informatiker sind erst so um die 70er Jahre herum oder 69, meine ich, ersten Diplom-Informatiker fertig geworden mit ihrer Ausbildung. Wie war denn damals der Informatikunterricht? In welche Richtung zielt er? Was hat man damals gelernt?
Ja, er war damals sehr stark theoretisch ausgerichtet einerseits und auch stärker technisch orientiert, als das heute der Fall ist. Man hat richtig noch den Studierenden vermittelt, wie ein Computer technisch aufgebaut ist, wie auch die Physik, die dahinter steht. Und andererseits hat man ganz abstrakte Theorien, Automatentheorie, formale Sprachen, als Unterrichtsgegenstand gehabt, wobei diese Aussage, dass das sehr abstrakt war, nicht abwertend gemeint ist. Schon deswegen nicht, weil ich theoretischer Informatiker bin. Formale Sprachen haben eine große Rolle gespielt bei der Entwicklung leistungsfähiger Compiler und überhaupt einigermaßen zuverlässiger Compiler. Konrad Zuse hat in dieser Zeit, in den 70er Jahren, bemängelt, dass die Ausbildung zu theorielastig sei. Und das hat sich aber erstens geändert und zweitens hat er dabei nicht gesehen, welche positiven Einflüsse diese theoretische Ausbildung auf die, gerade die Entwicklung von Programmiersprachen, von Compilern und dergleichen hatte. Wir haben damals auch noch Vorlesungen gehabt über Betriebssysteme. Das wird heutzutage natürlich auch noch gemacht, aber es wird niemand mehr auf die Idee kommen, im Universitätsbereich oder im Hochschulbereich allgemein neue Betriebssysteme zu entwickeln. Dies sind Aufgaben, die hunderte von Personenjahren an Arbeit erfordern, sodass sich das nur große Firmen leisten können. Man hat Grundlagen gelegt, man hat wenig über Anwendungen gesagt. Es haben sich nicht umsonst aus der Informatik auch Anwendungsinformatiken, will ich sie mal nennen, abgespalten, wie zum Beispiel die Wirtschaftsinformatik als die größte und stabilste, aber auch Medizininformatik später, dann Bioinformatik und noch viel mehr. Wobei diese Bezeichnungen mit Vorsicht zu betrachten sind, das sollte eigentlich eher heißen Informatik für biologische Fragestellungen oder Informatik für Wirtschaftsfragen. Die Ausbildung war am Anfang ohnehin natürlich ja sowohl durch den Personalengpass bedingt als auch durch die geringe Menge an Wissen und Kenntnissen, die man damals hatte, etwas klein gegenüber heutigen Begriffen. Heutzutage hat sich die Informatik ungeheuer schon verzweigt, sodass man gar nicht mehr hoffen kann, auf allen Gebieten der Informatik entsprechend informiert zu sein.
Ein heutiger Programmentwickler, der sitzt, um es mal etwas bildhaft darzustellen, irgendwo auf einer äußersten Schale eines sehr komplexen Systems und er weiß aber gar nicht mehr, was ganz unten passiert. Vor 30, 40 Jahren hat man Programme zum Teil, weil die Maschinen auch nicht leistungsfähig genug waren und die Speicher zu klein waren, in Maschinensprache direkt kodiert, direkt eingehackt. Da wusste man, was man tut, da konnte man mit jedem Bit umgehen. Bei der Menge der Aufgaben, die wir heute programmtechnisch zu erfüllen haben, ist der Programmentwickler ja sehr weit davon entfernt. Kann er denn noch verantworten, oben auf der äußersten Schale zu sitzen und seine Probleme zu definieren, ohne hundertprozentig zu verstehen, was ganz tief drinnen vorgeht?
Herr Rudolf, das stellen Sie eine ganz wichtige Frage. Obwohl ich natürlich Ihnen entgegnen will, dass früher bei der Maschinenprogrammierung, gerade weil man bis zum Bit hinunter arbeiten konnte, das keineswegs sicherer war. In Programmen, die ja doch auch damals Tausende, Zehntausende Befehle hatte, war die Übersichtlichkeit auch nicht besonders groß. Sie wissen ja, dass man da zum Beispiel dann gewarnt hat, Sprungbefehle zu benutzen. Go to is harmful war ein berühmter Aufsatz.
Weil die Programme nicht mehr relokierbar waren.
Ja. Aber noch jetzt auf Ihre eigentliche Frage zurückzukommen. Sie haben völlig recht. Der Programmierer sitzt auf einer äußeren Schale. Aber er ist eingebunden in Teams und Die Arbeitsteilung wird sehr sorgfältig vorgenommen. Das ist auch mit eine der Hauptaufgaben eigentlich bei einer solchen Tätigkeit als Programmiererin oder Programmierer, das Abstimmen mit den Teamkollegen. Und heutzutage kommen Werkzeuge hinzu, die dafür sorgen, dass die Korrektheit überprüfbar wird, und zwar überprüfbar in einem strengen Sinne. Natürlich, Korrektheit bedeutet, man kann nur das überprüfen, was man vorher explizit festgelegt hat. Das heißt, man muss erst beschreiben, in möglichst formaler Weise, was man genau erreichen will, und dann kann man auch praktisch und theoretisch überprüfen, das stimmt miteinander überein. Wenn man natürlich schon die Aufgabenbeschreibung schlampig gemacht hat oder die falsch ist, dann kann natürlich auch nur was Falsches herauskommen.
Ja, ist klar. Herr Professor Vollmar, ich habe einen Wunsch an Sie. Bei all Ihrer Erfahrung, die Sie über die vielen Jahrzehnte gesammelt haben, und bei all Ihrem Fachwissen und Ihrer Kompetenz, wünsche ich mir einen Blick in die Zukunft. Ist es denkbar, dass aus heutiger Sicht heraus irgendwann ein Computer, ein System existieren wird, dem ich einfach nur sage, was ich will? Das kann verbal oder schriftlich sein. Und dieses System dann ein Programm quasi entwickelt, was dann sicher nicht mehr so heißen würde und könnte, was das tut, was ich mit ihm im Dialog nun versucht habe, klarzumachen.
Herr Rudolf, wenn Sie bereit sind, Einschränkungen in Ihrer Aufgabenstellung hinzunehmen, dann wäre ich da ganz optimistisch. Aber diese Einschränkungen besagen, dass Sie nur einen kleinen Teil, einen sehr kleinen Teil der Welt beeinflussen wollen oder über einen sehr kleinen Teil dann ein Programm oder etwas Ähnliches erstellen lassen wollen. Das ist ja die alte Frage der sogenannten künstlichen Intelligenz. Man braucht immer Weltwissen. Also etwas über den Bereich muss man wissen, was normalerweise formal schwer eingehbar ist, weil es den Menschen gar nicht bewusst ist. Aber in sehr kleinen Bereichen, zum Beispiel sagen wir, ja, was es heute schon gibt, so Zimmerreservierungssysteme, solche Dinge, in diesem Bereich bin ich optimistisch, aber Sie kennen ja die berühmte Frage, was ist der Sinn des Lebens? Und solche Fragen wird man natürlich nicht beantworten können. Erstens schon als Mensch nicht, geschweige denn als Computer. Da wird man, meines Erachtens, wird immer ein großer Abstand bleiben zwischen all dem, was der Mensch durch Erfahrung gesammelt hat, durch sehr viele unbewussten Aufnahmen von Informationen, die der Computer nicht haben wird oder dann nur in einer sehr speziellen Ausrichtung.
Wird der Computer niemals in der Lage sein, mit künstlichen Sinnen ein ähnliches Erleben zu haben wie der Mensch und daraus dann dieses Weltwissen aufzubauen?
Ich glaube nicht daran, weil ich überzeugt bin, dass Computer kein Bewusstsein haben und auch kein Bewusstsein bekommen werden. Und insofern werden sie alles nur rezeptiv erkennen und nicht sich ein eigenes Weltbild über sich und die Welt. Und je nachdem, wie man sich auffasst, so betrachtet man ja auch die Welt. Sie kennen vielleicht den Spruch, wer nur einen Nagel hat, für den ist die ganze Welt ein Hammer. Und entsprechend wird man da im Computer beschränkt bleiben, so wie natürlich auch der einzelne Mensch beschränkt ist, aber durch seine sozialen Kommunikation und durch seine Erfahrungen doch darüber hinauskommt.
Herr Professor Vollmer, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für diese Ihre Einschätzung, für Ihre Informationen und für Ihren Rückblick auf die Entwicklung der Computer. Man müsste so etwas mal ein oder zwei Stunden machen, denke ich. Aber zumindest konnten wir schon mal erahnen, dass aus Ihrer Sicht, und für mich ist das eine Hoffnung, der Computer niemals die Weltherrschaft übernehmen wird und kann.
Das hoffe ich auch mit Ihnen.
Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch und vielleicht bis bald mal.
Dankeschön, Herr Rudolf. Auf Wiederhören.
Ich bin jetzt in einem anderen Institut und das ist wieder ein Institut des Exzellenzclusters der Universität zu Saarbrücken. Und hier ist Dr. Michel und er hat Musik und Bild zusammengeführt, um da eine neue Möglichkeit zu finden, dass etwas vielleicht automatisch zusammenpasst. War das das Ziel gewesen?
Erstmal einen schönen guten Tag. Mhm. Genau, das war das Ziel. Also wir wollten versuchen, wie man zu gegebenen Bildern einen schönen Soundtrack finden kann, der schön stimmig ist, der gut passt.
Das heißt, wenn ich mir als Mensch ein Bild ansehe, zum Beispiel eine brennende Kerze, da weiß ich, da muss irgendetwas Dunkles oder sowas, irgendwie was Leichtes drunter, so, entweder vielleicht sogar ein Weihnachtslied. Wenn ich einen Weihnachtsbaum sehe auf dem Bild, hätte ich gerne ein Weihnachtslied. Erkennen Sie einen Weihnachtsbaum?
Also der Algorithmus wird vermutlich erkennen, da ist ein Baum, wenn es gut läuft. Ob der Baum jetzt im Wald steht und es ist Sommer, ja, und Sie hätten gerne was Härteres und so. Am Abend im Lagerfeuer mit ein paar Dosen Bier. Ja,
Kommt
dann Western. Aber wenn Sie dann einen Weihnachtsbaum haben, irgendwas Ruhigeres suchen, das ist sehr schwierig.
Also Sie brauchen eigentlich so einen Klischee-Generator, oder?
Ja, wir müssen am besten so einen Hinweis bekommen, noch, was gerade für eine Stimmung herrscht. Mhm. Ja, aber das ist eigentlich dann schon so zu viel verraten. Also es wäre zu einfach.
Vermutlich. Nur können Sie Stimmungen mit per Computer erkennen?
Wir könnten das auch lernen. Das tun wir aber nicht jetzt. Wir könnten wahrscheinlich auch lernen, welche Stimmung in Bildern herrscht. Das könnte man auch tun und dann auch zu schauen, welche Stimmung in Musik herrscht und dann das Ganze über die Stimmung zusammenzubringen.
Wir haben 1900 und ich glaube, es war 1986 so ein kleines Auto gebaut, was man über ein Ölbild drüber haben laufen lassen. Der hat die Farben erkannt unter sich und hat die in Töne umgesetzt. Da konnte man in der Tat, wenn man da länger zugehört hat, konnte man zum Beispiel, wenn es in die See ging, unten, da hat er ganz andere Töne gemacht, als wenn er da irgendwo in eine dunkle Ecke hineingefahren ist. Man konnte in der Tat, wir haben das Versuch nachher nicht gemacht, wir wollten eigentlich einen Blinden davor setzen und sagen, hör mal dieses Bild an. Mhm. Und das war eigentlich auch schon ganz interessant, was wir da vorhatten, dass wir das so umgesetzt haben. Aber das ist natürlich jetzt noch interessanter, dass Sie tatsächlich die Bilder auseinandernehmen und sagen, Stimmung ist diese, das ist aufregend, das ist sehr entspannt und so weiter. Ja. Und wie kriege ich denn jetzt diese Musik dazu? Wo kommt die her? Muss ich die selbst spielen?
Also zum einen muss man sagen, wir können relativ gut berechnen, wie ein Bild aussieht. Das heißt, wir können sagen, welche Farben in dem Bild vorkommen. Ganz einfach könnten wir das Auto nachbauen. Wir könnten sagen, wenn da viel Rot drin vorkommt in dem Bild, spielen wir diesen Ton. Und wenn etwas Schwarz drin vorkommt, diesen Ton und so weiter. Aber allerdings ist das nicht, was wir haben möchten im Endeffekt. Und die Aufgabe ist eben zu schauen, was für eine Musik gut zu einem Bild passt. Und die Idee war eben dazu, Filme zu analysieren. Ganz normale Filme, die Viertel nach dem Fernsehen laufen. Und wo man sieht, welcher Soundtrack in dem Film gerade spielt, zu welcher Szene des Films. Und dann, wenn Sie sich das überlegen, was das bedeutet, dann sehen Sie eben schon, dass wir da ein Bild haben, die Szene ist ein Bild, und wir haben eine Musik. Ja.
Und nur die Musik ist natürlich wahrscheinlich länger als diese eine Szene, die Sie gerade
haben. Ja, wir nehmen dann die 5 Sekunden um diese Szene herum. Wir schauen danach, ob da eine Sprache gesprochen wird oder nicht. Ja. Und alle Szenen, die pur aus Musik bestehen, die nehmen wir für uns das. Wir nennen das Training. Also wir lernen dann, welche Art der Musik gerade für diese Szene oft benutzt und wird.
Wie viele Filme haben Sie eben gesagt? 50?
50 Filme.
50 Filme. Das ist schon, das ist genügend für eine aussagekräftige Erkennung?
Ja, wir haben darauf Wert gelegt, eine ganze Menge von Filmarten abzudecken, nichts Spezielles, also nicht unbedingt nur Horrorfilme und so weiter. Wir haben eine gute Mischung von Filmen. Und natürlich kann das nicht perfekt sein, es gibt immer Szenen, die noch nicht in dem Film aufgetreten sind. Und aber wir hoffen, dass mit 50 schon relativ viel abgedeckt ist.
Wir müssen ja dazu sagen, das ist noch nicht ganz fertig.
Nee, das ist immer noch gerade
Stand der Forschung.
Ja.
Und jetzt gucken wir uns mal was an. Ich sage, was ich sehe. Und Steve können Sie mich auch verbessern. Und wir hören dazu die Musik. Mal gucken, ob das hinkommt.
Okay. Also jetzt
da sehe ich eine Landschaft.
Eine Slideshow mit verschiedenen Fotos und Picasso hat eben die Musik ausgesucht. Es geht los.
Aha, da ist ein, da steht einer im Sonnenuntergang. Und ein grünes Haus. Blaue Fensterrahmen. Oh, jetzt kommt was Pinkes dazu mit einer Straßenlaterne. Und da haben wir einen See mit ein paar Pfahlbauten drauf. Hier fahren Fahrräder an Bäumen vorbei. Und das ist Radrennen. Ja, Musik wird doch stärker dabei. Da ist noch Radrennen, Beifahrzeuge. Da fahren die Radfahrer. Und da haben wir so eine Wüstenlandschaft. Ja, das, was ist, ja. Das ist irgendwo in Arabien, oder?
Israel.
Israel. Warum wird jetzt die Musik stärken?
Oh, das ist wahrscheinlich irgendein Film drin, das in der Wüste eben etwas kräftigere Musik spielt. Aha. Oder in der Stadt wie in diesem Fall.
So, und jetzt kommt irgendein Vogel hier. Das ist auch ein Insekt oder was?
Ja.
Und da ein Schmetterling. Was sucht er denn an der Musik aus? Ich meine, den Text sucht er nicht, also dann hätte ich da eben hier, gibt ja ein Stück Butterfly, dann hätte ich das Butterfly geholt, wenn er den Text suchen würde. Er macht die Stimmung der Musik, den Rhythmus, was noch alles?
Ja, es geht im Prinzip genau um die Sachen wie Geschwindigkeit, wie viele Beats pro Minute oder pro Sekunde, diese Sachen. Mhm. Also wenn wir eine Szene gefunden haben und ich muss dazu noch sagen, diese Szene ist eine Slideshow gewesen gerade, wo mehrere Bilder ablaufen. Das ist ein bisschen spezieller. Normalerweise, was ich eben beschrieben habe, dass wir ein Bild haben, schauen danach, welche Szene des Films passt dazu und was ist die Musik, die dann spielt. Wir haben mal allerdings jetzt hier Gruppen von, sagen wir mal, 10 Bildern. Wir möchten jetzt für die Gruppe eine Musik finden. Ja.
Für die ganze Gruppe, ja.
Genau, und das, wie das funktioniert, wir suchen dann eine Musik für jedes einzelne Foto und versuchen dann aus den Vorschlägen für die einzelnen Fotos die Musik zu finden, die zu allen einigermaßen gut passt. Ja, da gibt es verschiedene Kriterien. Man kann sagen, diese Musik passt zu 9 aus 10, wunderbar, aber zu einem überhaupt nicht. Ja.
Kurze Zwischenfrage, das, was wir jetzt hier gemacht haben, gesehen haben, kann man das auch von zu Hause aus?
Das geht auch von zu Hause aus, genau, das ist eine...
ist das da oben die URL?
Eine frei verfügbare Internetseite von uns.
Wie heißt die?
Die heißt picasso.mmci.uni-saarland.de/demo/.
Okay, okay.
Man kann aber auch da nach googeln, nach unserer Webseite und nach meinem Namen. Oder
das also nach Picasso oder nach Picasso komme ich dann dahin?
Picasso ist allgemein gehalten, da gibt es eine ganze Menge Treffer. Sie können einfach nach Sebastian
Picasso Sound,
das müsste relativ gut funktionieren. Ja, das ist der Name der iPhone- oder Android-App. Mhm.
Stichwort, was ich gleich jetzt wahr mache. Mhm. Die App habe ich mir bereits in mein iPhone eingeladen. Die App heißt, suchen die ist hier, die Picasso Sound. Picasso Sound.
Ja.
So, jetzt steht da, to capture an image. Das heißt, ich kann die Kamera aus meinem iPhone benutzen, um zum Beispiel hier eine Blume, wie sie vom Fenster steht, oder auch eine... Nee, halt, da habe ich Fotos. Ich nehme ein Bild von dem, was ich da schon drauf habe. Ein Bild von mir, Sie sehen es ja nicht. Hoppla. So, komm.
Er ist ein bisschen, ja doch, da ist es ja. So, und jetzt, da sitze ich mit einem Hund auf dem Schoß. Sehr interessant. Und jetzt Recommended Soundtrack, das ist hier ein Button, den wähle ich und bekomme jetzt, da müssen wir gleich noch reden, wo die Musik herkommt, bekomme ein Elvis Presley Long Tall Sally. Ja. Oder ein John Sedaka, ein Elvis Presley Let Yourself Go. Kentucky Rain, Elvis Presley. Scheint doch so.
Es geht aber nicht um die Titel, sondern um den Inhalt der Lieder.
Den Inhalt.
Also wir müssen da mal eins abspielen, um zu sehen.
Big Boss Man, ja, so sehe ich ja aus auf dem Bild. So, Play. Da kommt die Musik. Und das ist das Bild dazu. Da sitze ich mit einem Hund. So ein Holland war das, glaube ich, gewesen. Und man hört diese Musik. Big Boss
Man. Ja, perfekt, würde ich sagen. Can't you hear me
when I call? Tja, wenn man die Größenverhältnisse vom Hund zu mir sieht, dann meint man wirklich dann von mich als Big Boss Man. Okay, also das ist ja schon. Und jetzt möchte ich natürlich, das geht hier leider noch nicht bei dieser App, natürlich auch so eine Dia-Show haben, dass ich alle meine Bilder, die ich habe, automatisch nachher mit der Musik versehen lasse. Und ausschalten kann man es auch, ne, oder? Ja, manchmal ist es ja problematisch.
So. Okay, gut.
Also das ist schon toll. Also wie gesagt, diese App gibt es auch im App Store, das ist kostenlos. Natürlich, da kann man mal ein bisschen mit rumspielen und wahrscheinlich macht es auch Spaß dabei. Die Musik, die wir gehört haben, dieser Elvis Presley, wo kommt er her?
Das ist Musik von Ihrem Smartphone, von Ihrem iPhone. Also wir haben keine Musik, es ist wahrscheinlich gar nicht legal möglich, Ihnen die Musik zu geben von unserem Server. Mhm. Das ist, die Musik ist auf Ihrem Handy schon drauf. Mhm. Das Einzige, was Sie hier wissen müssen, ist, welche Musik haben Sie denn?
Ja.
Dann können wir Musik empfehlen, die Sie auch wirklich haben. Es macht ja keinen Sinn, Musik zu empfehlen und am Ende sagt das Handy, das gibt's ja gar nicht hier. Ne?
Also ich habe mir, das weiß ich noch, als ich hier das neue Betriebssystem draufgespielt habe, habe ich mir 500 Elvis draufgespielt, ja. Weil die alle auf meiner Platte alle hintereinander waren, einfach kopiert und drauf in iTunes. Und ich sollte da ein bisschen mehr drauf tun. Ich habe, glaube ich, 3,5 Gigabyte nur an Musik drauf. Ich könnte den Rest meines 32 Gigabyte Speichers mal mit Musik voll machen. Ja,
klar, gerne.
Und dann würde es, dann hätte er eine breitere Basis, nach der er suchen kann.
Ja.
Also, und woher weiß er denn, dass dieser Big Boss von Elvis, dass das irgendwo dazu passt?
Also so im Prinzip immer das gleiche Vorgehen. Also nimm das Bild, das wird zu unserem Server geschickt. Der Server sucht in einem von den 50 Filmen raus eine Szene, die sehr ähnlich ist. Wenn da ein Mann mit Hund auf einer Bank sitzt zum Beispiel und dann wird analysiert oder geschaut, welche Musik denn gerade gespielt hat in dem Film und welche Musik sehr ähnlich dazu ist, die Sie auch wirklich haben.
Also kann es sein, dass in einem dieser Filme, dieser 50 Filme, eine Szene drin ist, wo einer mit Hund sitzt und da hat er Elvis gesungen?
Und das nicht unbedingt Elvis, aber jemand, der zumindest nicht irgendwas Hardrock-mäßiges ist. Ja.
Okay,
irgendwas Schnelles, irgendwas halb langsames.
Klar, wir haben ja auch gesagt, dass er noch nicht erkennt, dass da ein Big Boss sitzt.
Ja, genau, der sieht einfach
textmäßig.
Der sieht vielleicht, dass da eine Person sitzt, der sieht, dass da ein roter Pullover war, dass da vielleicht der Himmel im Hintergrund war. Solche Dinge können erkannt werden. Viel mehr ist da auch nicht möglich im Moment.
Wir gehen ja in neue Welten hinein, wir gehen in die Welten der Cloud hinein. In Amerika hat Apple die iCloud ja internationalisiert und man kann dort schon einen Dienst abonnieren. Der kostet $25 im Jahr und dafür stehen mir 20 Millionen Titel zur Verfügung. Das muss doch für Sie, für Ihr Projekt, muss das doch der absolute GAU sein. Der positive GAU.
Genau. Ja.
20 Millionen
Titel. Ja, wunderbar. Also wir haben einen Datensatz analysiert, der hat 1 Million Musikstücke. Und die kennt der Computer. Und von denen 1 Million können wir Dinge empfehlen. Wir sind allerdings eingeschränkt auf die Musikstücke, die Sie auch haben, aus dieser 1 Million. Ja? Mhm. Und wenn es einen weltweiten 20 Millionen Datensatz gäbe, könnten wir den analysieren und hätten dann ein viel größeres.
Geht das automatisch? Kann man den automatisch analysieren?
Das ist automatisiert.
Natürlich. Sind die 1000 auch automatisch analysiert worden oder hat da ein Doktorand dran?
Nein, es gibt einen Datensatz, der besteht aus vielen Zahlen, die beschreiben, wie die Musik klingt. computerverständlich. Und da gibt es Software, die das analysiert. Mhm. Der Doktorand hat das dann einmal geschrieben und dann für alle einfach nur ausführen können. Das ist relativ einfach.
Ich glaube, das ist also schon eine Methode, die bei vielen nachher Freude finden kann. Denn also ich weiß, es ist fürchterlich, früher noch, als ich noch viele Filme gemacht habe, es war eben noch fürchterlich, zu jeder Szene die richtige Musik zu finden. Dafür hatten wir jemanden. Da konnten wir zu dem Herrn Moll oder wie er hieß gehen und haben dem dann gezeigt, den Film, das ist das und das. Und sagte, ah, da kam das oben bei ihm raus, dann ging er an den Schrank und hat er, tschuk, hat er dann das Ding und hat meistens gepasst.
Ja.
Er hat auch nichts anderes gemacht als das.
Und das, ja, ich das glaube, ist das voll automatisch und wir müssen dem Computer sagen, wie das funktioniert. Man muss allerdings auch sagen, zum Einschränken, dass das vermutlich für wirklich Profi-Benutzer nicht, dass die wahrscheinlich nicht einfach sagen würden, wir nehmen den besten Treffer von Picasso, von der Software, sondern wir schauen selbst noch ein bisschen danach. Aber wir können auch sagen, hier sind die besten 100 Treffer, schauen Sie selbst nochmal danach, was am besten aus den 100 passt, zum Einschränken.
Also mir hat das Spaß gemacht, hier mit meinem iPhone da mal reinzugucken. Ich habe meine neuen Wünsche, die kennen Sie ja. Ich hätte auch gerne so eine Supershow da drauf, wo ich mich davor setze und gucke, du hast 30 neue Bilder gemacht, wie klingen die denn jetzt?
Ja. Ja, vielleicht in der Zukunft.
Ja. Haben Sie schon Geld damit verdient?
Nein, also die App ist auch kostenlos. Und wir haben hier im Exzellenzcluster eben das große Glück, wir können Dinge tun, für die wir gar kein Geld einnehmen müssen. Wir können einfach mal schauen.
Könnte da was sein für YouTube?
Also das wäre sicherlich eine Möglichkeit, dass Google auf uns zukommt und sagt, das wäre etwas, was wir uns vorstellen könnten, in diese Picasa zu integrieren oder auch in YouTube. Mhm. Das könnte man sich durchaus vorstellen.
Wenn ich jemanden von Google treffe, schicke ich den zu.
Ja, gerne. Ja.
Kryptographie ist eine Herausforderung, die immer mächtiger wird, denn wir kommunizieren über Datenleitung, wir kommunizieren in der Ferne und wir haben viele Dinge, bei denen wir sicher sein müssen, dass das, was wir übertragen, einmal sicher ankommt, aber zum anderen auch nicht unbedingt von jedem mitgehört werden kann und soll. Einer der sehr bekannten Spezialisten bei uns in Deutschland dazu, das ist Professor Dr. Jörn Müller-Quade. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für IT-Sicherheit, Direktor am FZI und leitet das Institut für Kryptographie und Sicherheit, IKS, am KIT. Schönen guten Tag, Herr Professor.
Einen schönen guten Tag.
Jetzt habe ich schon ein bisschen vorweggenommen. Ich möchte aber vielleicht gleich mal ganz konkret werden. Castell, das ist eine dieser üblichen Abkürzungen für ein Forschungsprojekt und da geht es um intelligente Infrastrukturen, also Cloud Computing, öffentliche Sicherheit und so weiter. Die Herausforderungen der Zukunft, die auf uns zukommen. Wie sieht es eigentlich aus? Die Cloud, die Wolke, kommt ja eigentlich auch zu jedem mittlerweile. Ich bekomme von jedem Provider angeboten, du kannst deine Daten in die Cloud legen. Interessant ist es sicherlich für Firmen, die die eigene IT-Infrastruktur sehr flexibel gestalten können, wenn sie solche Sachen nutzen. Aber wie sicher sind Daten in der Cloud? Ist es nicht einfach so, ich sage auf meinem Computer, verschlüssel ich das, schieb das weg und dann kann nichts mehr passieren?
Das wäre tatsächlich eine Lösung, die Dinge, also die Daten in der Cloud verschlüsselt zu halten, aber sie würden dabei einen der Hauptvorteile des Cloud Computing aufgeben, nämlich, dass sie zum Beispiel Software nur noch als einen Service nutzen und nicht mehr selber dafür zuständig sind, immer die aktuellsten Versionen vorzuhalten. Um die Daten aber wirklich auch verarbeitbar in der Cloud zu halten, müssen sie nach dem derzeitigen Stand der Technik im Klartext vorgehalten sein und deshalb sind sie dort angreifbar. Das heißt, es wäre beispielsweise möglich, dass ein korrupter Mitarbeiter des Providers oder einer, der es schafft, beim Provider sich hereinzuhacken, ihre Daten dort abgreift.
Dieses Kompetenzzentrum, was Sie da aufgebaut haben, was ist denn der Gesamtaufgabenbereich? Das geht ja sicherlich nicht nur um die Sicherheit in der Cloud.
Nein, wir haben drei Anwendungen im Blick. Einmal eben die Sicherheit in der Cloud. Das andere ist die Sicherheit von Smart Homes, wo auch sehr viele sehr private Daten anfallen. Man aber auch sichern muss, dass Geräte nicht über ihren Stromverbrauch irgendwie die Abrechnung betrügen können. Und der dritte Bereich ist auch sehr gesellschaftsrelevant. Da geht es um die datenschutzkonforme Überwachung öffentlicher Räume. wir werden mehr und mehr vernetzte Kamerasysteme haben, die sogar Leute über Sichtgrenzen von Kameras hinweg verfolgen können. Und dabei fallen natürlich unheimlich private Daten an. Und wir wollen das wegabstrahieren, was personenbezogen ist, und letztlich eigentlich nur noch anonymisierte Punkte auf einem Stadtplan haben.
Eine Sache hat mich jetzt etwas erschreckt. Sie sprachen davon, dass man die zum Beispiel Stromabrechnungen im Umkehrschluss von dem, was Sie gesagt haben, auch manipulieren kann, dass man quasi Strom klauen kann. Wie macht man das?
Dafür bin ich jetzt natürlich kein Experte.
Ja, aber wenn Sie es verhindern wollen, müssen Sie ja irgendwo ansetzen, müssen ja wissen, wie die Leute das machen. Was hat das direkt erstmal mit Datenschutz zu tun? Früher haben die Leute vor dem Zähler ein Kabel angeklemmt oder haben den überbrückt oder sonst was. Was machen Sie mit Ihren Computerdaten dabei?
Man muss zwei Dinge unterscheiden. Einmal will man natürlich, dass die Anforderungen, die ein Gerät stellt oder die Gebührenimpulse, die ein intelligenter Stromzähler sendet, dass die vor Verfälschung geschützt werden, damit eben das, was man am Ende verbraucht hat, auch wirklich bezahlt wird. Und eben den Datenschutzaspekt. Wenn man Stromgeräte steuern will, um Lastspitzen auszugleichen, braucht man detaillierte Daten über den Stromverbrauch einzelner Haushalte. Und es wurde inzwischen nachgewiesen, dass man sogar das Programm, das geguckt wird, anhand des Stromverbrauchs rekonstruieren kann, wenn der sekundengenau vorliegt. Und was noch viel schlimmer ist, man sieht, ob sie daheim sind oder nicht. Ein Verbrecher, der Zugang zu diesen Daten hätte, könnte es sich sparen, durch die Stadt zu fahren und zu gucken, wo die Lichter aus sind. Er würde an ihrem Stromprotokoll sehen, ob sie da sind oder nicht.
Gut, das ist natürlich klar, denn jedes Gerät hat ja einen spezifischen Stromverbrauch und wahrscheinlich auch Veränderungen im Rhythmus der Helligkeit. Beim Fernsehgerät zum Beispiel ändert sich die Leistungsaufnahme. Smart Meter, darum geht es ja, glaube ich. Diese Smart Meter, die sind ja wegen der Möglichkeit, dass man das Verhalten des Einzelnen ausspionieren könnte, so ein bisschen bei der Bevölkerung mit Misstrauen betrachtet. Was kann man denn dagegen tun? Sie wollen jetzt schützen, dass von außen irgendjemand auf diese Metadaten zugreifen kann, um sie zu analysieren, um zu gucken, ist er zu Hause, was macht er gerade? Übertrieben ausgedrückt. Aber Stromanbieter kann es doch auf jeden Fall. Und da muss doch auch eine Sicherheit da sein, dass da nicht wieder ein Böser sitzt und auf die Daten zugreift.
Das stimmt, das ist im Moment so. Im Moment gibt es Datenbanken für die zugegebenermaßen noch wenigen Kunden, die einen Smart Meter haben. Und das gilt es für die Zukunft zu verhindern. Selbst der Stromanbieter sollte nur aggregierte, das heißt geeignet zusammengefasste und damit anonymisierte Daten zur Verfügung haben. Und jetzt ist es ein Ziel unseres Kompetenzzentrums, wegzugehen davon, mit den Betroffenen, die ja zu Recht da Befürchtungen haben, nur über die Methoden zu reden, die wir anwenden wollen, hin dazu, konkrete Garantien abgeben zu können. Das heißt, wenn ich Ihnen sage, ich verspreche Ihnen, Ihr Name wird durch ein Pseudonym ersetzt, dann könnten Sie eine Vorstellung davon bekommen, was technisch passiert. Es wäre Ihnen aber wahrscheinlich viel lieber, wenn ich Ihnen so etwas versprechen könnte, wie in den Stromverbrauchsdaten, die der Provider sehen kann, macht es keinen großen Unterschied, einen Unterschied, den man beziffern könnte, eben vielleicht irgendwie 0,001%, ob Sie in der Datenbank drinnen sind oder nicht. Das heißt, es ist so vieles zusammengefasst, dass Sie in der Masse untergehen. Das wäre ein Versprechen, das wir gerne geben können würden, statt einfach nur zu sagen, wir tauschen Ihren Namen aus oder wir verwenden diese oder jede Vergröberung, die Ihnen vielleicht gar keine Vorstellung davon gibt, wie groß oder klein die Garantie ist, die wir Ihnen wirklich geben können.
Sehen Sie denn da eine reale Chance, dass es möglich ist, den Stromverbrauch beziehungsweise die Daten, die diesen Stromverbrauch dem Provider mitteilen, so zu verändern, zu verschleifen, zu verrauschen oder was auch immer, dass man es nicht mehr zurückrechnen kann?
Ich denke, diese Methoden sind da. Beispielsweise müsste Ihr Smart Meter für die Rechnungsstellung nur aggregiert über einen Monat die Stromverbrauchsdaten zusammen mit Ihren persönlichen Daten an den Provider geben. wohingegen für die Stromsteuerung müsste er einfach nur sagen, was sie in der letzten Viertelstunde verbraucht haben, zusammen mit einem vielleicht viertelstündlich neu gewählten Pseudonym, dem man nicht mehr entnehmen kann, als in welchem Subnetz sie hängen, damit die Steuerung möglich ist. Und wenn in diesem Niedervoltnetz, in diesem Subnetz beispielsweise Hunderte von Haushalten hängen, dann wären sie schon recht beruhigt. Aber wir würden wieder nur über Methoden sprechen. Was ich viel lieber tun würde, wäre, mit mathematischen Modellen nachzuweisen, dass diese Methoden auch wirksam sind und ihnen dann einfach die Wirkung, einfach das Versprechen zu geben, dass sie beispielsweise von 1000 anderen ununterscheidbar sind und deshalb die Information, dass sie gerade Fernseh gucken oder die Information, dass sie gerade duschen oder die Information, dass sie gar nicht zu Hause sind, in dem Moment praktisch auf 1000 andere auch zutreffen könnte und es keinen Sinn mehr hat, das als ein personenbezogenes Datum zu bezeichnen.
Ich habe den Eindruck, dass dieser Themenbereich insgesamt Sie ganz außerordentlich interessiert, denn ich habe auch gelesen, dass Sie eine Methode entwickelt haben, mit der es möglich wäre, dass zwei hypothetische Millionäre vergleichen könnten, wer das meiste Geld hat, ohne dass sie sich gegenseitig sagen, wie viel sie wann und wo haben und was sie besitzen. Wie kann sowas überhaupt funktionieren?
Ja, das ist so eins von den Dingen, wo man manchmal denkt, dass Kryptographie wie Magie ist. Es geht tatsächlich, und wir waren nicht die Ersten, die dieses Problem gelöst haben, sondern wir haben nur einen neuen Lösungsansatz gefunden. An sich existiert dieses Problem als Jaos-Millionärs-Problem schon seit den frühen 80er Jahren und ist so eine Art Benchmark, an dem man kryptografische Verfahren messen kann. Denn wenn man das scheinbar paradoxe Problem lösen kann, dann zeigt man damit die Wirksamkeit seiner neuen Methode. Und es ist tatsächlich so, dass es jetzt ein bisschen schwer zu erklären ist, aber es ist wirklich so, man kann Nachrichten austauschen, die allesamt für sich wie sinnlos aussehen, aber am Ende kann man trotzdem jeder von beiden schlussfolgern, wer der Reichere ist, ohne dass die Daten wirklich offengelegt wurden jemals.
Wenn solche Sachen möglich sind, dann muss ich gleich auf ein anderes Thema kommen, an dem Sie auch sehr intensiv arbeiten, und zwar dem Bingo-Voting. Wenn ich mich zurückerinnere, bei der letzten Bundestagswahl hatten wir einige Sendungen produziert und da haben wir uns auch dieses Themas gewidmet und mein Kollege hat sehr vehement für Wahlcomputer gestimmt und unsere Zuhörer, die waren, ich sag mal, zu 80-90% ziemlich dagegen. Jetzt habe ich gelesen, dass Sie an einem neuartigen Wahlverfahren der Wahlcomputer arbeiten, welches man einsetzen kann. Und dabei ist es dann einmal so, dass der Wähler anonym ist und dennoch ist es vollständig beweisbar und verifizierbar, dass das Wahlergebnis garantiert auch das ist, was der Wähler gewünscht hat.
Das Wahlergebnis natürlich nicht notwendig. Das kann ja sein, dass die anderen ihn überstimmt haben. Aber der einzelne Wähler kann tatsächlich nachvollziehen, dass seine Stimme wirklich gezählt wurde. Und da gehen die Ansprüche sogar noch über das Smart Meter Beispiel oder über das Millionärs Beispiel hinaus, weil wir beim Wählen leider annehmen müssen, dass es Leute gibt, die bereit wären, ihre Stimme zu verkaufen. Das heißt, es gäbe Leute, die bereit wären, vom Protokoll abzuweichen, nur um einen Dritten davon zu überzeugen, dass sie tatsächlich in ihrem Sinne abgestimmt haben und jetzt die 150 Euro verdient hätten. Und solchem Stimmenkauf und einer eventuell möglichen Erpressbarkeit Vorschub zu leisten, ist zusätzlich noch schwierig. Und das macht sozusagen den besonderen Reiz bei Wahlverfahren aus. Und beim Bingo-Voting haben wir das auch nur geschafft, indem wir dort tatsächlich einen Vertrauensanker haben, nämlich einen Zufallszahlengenerator, den man in der Wahlkabine braucht, wobei wir uns eben vorstellen, dass in einer Realisierung des Wahlverfahrens dieser eventuell mit kleinen Bällchen in einer Schale oder in einer Kugel, in einer Trommel funktionieren würde, so dass jeder, der da hinguckt, tatsächlich davon überzeugt ist, dass das echter Zufall ist. Und in dem Verfahren Bingo Voting entsprechen die Stimmen solchen Zahlen. Und frisch gewählte Zufallszahlen sind mit großer Wahrscheinlichkeit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, gültige Stimmen, während es einen kleinen Vorrat ungültiger Stimmen gibt. Und dass die Stimme, die Sie abgeben, tatsächlich eine gültige Stimme ist, davon werden Sie dadurch überzeugt, dass Sie in der Wahlkabine sehen, wie diese Zufallszahl frisch generiert wird und auf Ihrem Beleg, den Sie mit nach Hause nehmen, diese Zahl tatsächlich bei der von Ihnen gewählten Partei steht. Und dann können Sie später im Internet gucken, da werden dann alle Belege veröffentlicht. Und bei jeder Partei und bei jedem Beleg bei jeder Partei steht immer irgendeine Zahl. Aber welche von diesen Zahlen tatsächlich eine der gültigen Zahlen ist, das weiß nur der, der mit in der Wahlkabine war, und das waren nur Sie.
Ist es denn für Sie denkbar, dass wir schon bei der nächsten Bundestagswahl ein solches Verfahren einsetzen? Denn wir müssen ja irgendwann einmal über das Internet solche Sachen wie eine Wahl auch durchführen können. Denn ich bin der Meinung, etwas übertrieben, wenn wir nach wie vor zur Wahlkabine gehen, unseren Zettel dort in Empfang nehmen, nachdem wir uns ausgewiesen haben, unser Kreuzchen im Geheimen machen. Das ist so ungefähr sowas, als würden wir mit der Pferdekutsche dahin fahren müssen, wovon es nicht mehr viel gibt. Also haben wir es bei der nächsten Wahl oder woran liegt es, dass es eben noch nicht da ist?
Also bei der nächsten Wahl werden wir definitiv kein Online-Voting haben und noch nicht einmal Wahlcomputer wie beispielsweise Bingo-Voting, zu dem Sie ja auch noch hinfahren müssten. Und der Grund ist, dass diese Entscheidungsprozesse zu Recht sehr langsam und sehr gründlich sind, obwohl das Bundesverfassungsgericht 2008 die damals gültige Wahlgeräteverordnung für nicht verfassungskonform erklärt hat, haben wir inzwischen noch keine neue. Das heißt, keine Art von Wahlcomputer wäre im Moment zugelassen, egal wie gut. Und bis wir eine neue Wahlgeräteverordnung bekommen, wird es Zeit dauern, und bis dann Akzeptanz für neue Wahlgeräte da ist, wird es auch wieder eine Zeit dauern. Aber ich gebe Ihnen natürlich recht, wenn wir jetzt mal von der Bundestagswahl absehen, gibt es enorm viele Organisationen, die über die Welt verteilt sind, und von denen kann man natürlich nicht erwarten, dass sie einen weiten Weg auf sich nehmen, um zu irgendeiner Wahlkabine zu gehen. Für solche Strukturen, für die Demokratisierung solcher Strukturen, brauchen wir auf jeden Fall so etwas wie ein sicheres Online-Voting.
Woran mag es liegen, dass unser neuer Bundespersonalausweis, mit dem wir uns ja über das Internet ausweisen können, sollen, so wenig Akzeptanz findet? Einmal auf Seiten der Behörden und Geschäfte. Es gibt also nur wenige, bei denen ich mittels des Ausweises mich identifizieren kann. Und zum anderen, die Bürger nutzen es auch nicht. Ist das Misstrauen groß und ist es vielleicht sogar berechtigt?
Die Frage würde ich viel lieber gerne Ihnen stellen. Ich bin begeistert von dem Ding. Ich finde, das ist eine ganz tolle Lösung. Und ein bisschen war natürlich negativ, dass nicht alles so gut gemacht war wie der Ausweis selber und die erste Ausweis-App ein bisschen Unsicherheiten hatte. Was aber eigentlich dem Hardware-Token, also diesem Ausweis selber, nicht geschadet hatte. Und eigentlich wäre das eine Möglichkeit, jetzt Sicherheit im Internet herzustellen. Und woran die geringe Akzeptanz liegt, ist mir schleierhaft. Ich glaube, bei den Endnutzern, also bei Ihnen, mir, liegt es einfach am mangelnden Angebot. Und warum das Angebot nicht da ist, das ist, glaube ich, weil man es uns nicht zutraut, dass wir das machen, oder weil man die Marktdurchsättigung noch nicht sieht. Aber ich hoffe tatsächlich, dass das kommt, denn die Lösung wäre wirklich eine sehr sichere.
Das heißt, Sie halten die Lösung mit dem Bundespersonalausweis für sehr sicher. Ich meine, es liegt einfach daran, dass im Vorfeld und auch nach der Einführung in der Presse sehr viel Sachen ziemlich dumm dargestellt worden sind. Es wurde von Hacks berichtet und ähnlichen Sachen. Auch der Chaos Computer Club hat da einige Dinge gemacht, aber dabei ging es nur um Lesegeräte, die
Ja, das stimmt, da haben Sie recht. Dieses das Standardlesegerät hat selber kein Display und wenn Ihr Computer von einem Virus befallen ist, gibt es keine Möglichkeit festzustellen, ob das, was Sie gerade mit Ihrem Ausweis autorisieren, auch das ist, was Sie am Bildschirm tatsächlich sehen. Für so etwas brauchen Sie ein vertrauenswürdiges Display. Das haben erst die etwas besseren Leser. Und eigentlich wäre es schön gewesen, wenn es diesen Basisleser gar nicht gegeben hätte. Und prinzipiell ist das aber ein Problem, das nahezu alle Anwendungen betrifft. Auch bei Online-Voting-Verfahren brauchen Sie einen Hardware-Vertrauensanker letztlich, um sicherzustellen, dass das, was Sie am Bildschirm sehen, auch das ist, was tatsächlich Ihrer Stimme oder der Wahrheit entspricht. Und da muss man eben sehen, dass man da etwas nimmt, was viele Leute zu Hause haben. Eine Idee, leider nicht von uns, aber trotzdem sehr clever, ist das Helios Online-Voting-Verfahren, wo Sie Ihren Drucker benutzen, weil eine Sache, die einmal ausgedruckt ist, die haben Sie fest in der Hand und die kann man Ihnen nicht mehr wegnehmen und damit liegen bestimmte Dinge fest und Sie können später, zum Beispiel an einem anderen Rechner, wenn Sie misstrauisch sind, überprüfen, ob tatsächlich der Beleg, den Sie gedruckt haben, im Internet so wiedergegeben ist.
Brauchen wir also Zusatzhardware zu unserem Computer, die manipulationsfest ist und die nicht von Viren oder anderer Schadsoftware befallen werden kann, um sicher zu sein?
Meines Erachtens definitiv ja. Und es gab die Idee, dass man diese Hardware gleich in den Computer integriert. Das war dieses Trusted Platform Module, das die Trusted Computing Group da gerne etabliert hätte. Das ist aber leider gescheitert, weil in der Wahrnehmung der Kunden das allein eine Maßnahme war, um Raubkopien zu verhindern. Und da gibt es eben anscheinend viele Leute, die das so negativ finden, dieses Bestreben, dass sich das am Markt nicht durchsetzen konnte. Aber prinzipiell finde ich, langt's und es darf eigentlich kein Zustand sein, dass Computer so angreifbar sind, wie sie im Moment sind. Und technisch lösbar wäre das.
Ich höre, wir könnten noch eine halbe Stunde weitermachen, Herr Professor Jörn Müller-Quade. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für diese Information und ich denke, wenn es Ihnen recht ist, würde ich Sie in den nächsten Monaten gerne nochmal zu einem einen oder anderen Thema ansprechen.
Gerne.
Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Ich bin jetzt in einem Institut, Max-Planck-Institut, auch an der Universität zu Saarbrücken und hier ist der Professor Weikum, der sich mit Wissensdatenbanken auseinandersetzt und da gehört nur sehr viel dazu. Da gehören auch Prognosen zum Teil dazu. Und da möchte ich mal mit einer anfangen, weil wir nachher so ein Beispiel bekommen, was so ähnlich ist. Ich habe mal mit Konrad Zuse gesprochen und er hat mir gesagt, und das steht auch in seinem Buch drin, dass er sich ein bisschen geärgert hat, dass er 1942 bei einer Diskussion unter Mathematikern gesagt hat, der Weltmeister in 50 Jahren, das wäre 1992 gewesen, der wird Computer heißen. Und alle haben ihn beschimpft. Denken Sie doch daran, das sind Milliarden Möglichkeiten, Züge, die da möglich sind. Und Zuse hat gesagt, wir fangen klein an mit dem Computer, der wird nicht alles können. Und irgendwann kann er alles. Und er hat sich vertan nur etwa 5-6 Jahre. Er hat sich geärgert darüber. Obwohl das ja schon ziemlich genau war. Und jetzt im letzten Frühjahr gab es in den Staaten einen Watson-Computer von IBM und der wollte so ein bisschen Jauch spielen oder sowas. Erzählen Sie ein bisschen was darüber.
Ja, also es, vielleicht zuerst zu der Prognose. Ich habe nämlich so eine ähnliche Prognose halt im kleineren Maßstab hier im Kollegenkreis vor rund 5 Jahren gemacht, dass wir mit unseren Methoden, also Softwaremethoden, um Wissensbasen zu konstruieren, dass wir damit so eine Quiz-Sendung wie die von Günther Jauch, Wer wird Millionär, gewinnen können. Und da haben mich meine Kollegen alle ausgelacht vor 5 Jahren, gesagt, ich soll jetzt über Wissenschaft reden und nicht über Science Fiction. Und in der Zwischenzeit hat eben IBM dieses Projekt an die Öffentlichkeit gebracht im Februar 2011, dieses Jahr, und hat an dieser amerikanischen TV-Show Jeopardy teilgenommen gegen 2 menschliche Mitbewerber. Und das ist eine Quizshow, die ist sogar genau genommen schwieriger als die hier in Deutschland. Die Fragen sind zum Teil verklausuliert, formuliert. Nicht alle, aber ein Teil davon. Manches sind fast schon Scherzfragen oder Wortspiele. Und außerdem muss man direkt eine Antwort geben. Es ist also nicht Multiple Choice, wo man unter mehreren Antwortmöglichkeiten auswählen kann. IBM hat daran wohl mit sehr viel Aufwand mehrere Jahre, 3-4 Jahre gearbeitet. Also es war von langer Hand vorbereitet, sowas zu machen. Zumindest in diese Technologie einzusteigen und dann an einem großen Demonstrator, publikumswirksamen, öffentlichkeitswirksamen Demonstrator zu arbeiten. Und dann ist erst Ende 2010 ist das bekannt geworden, dass sie da antreten wollen im amerikanischen Fernsehen. Und IBM hat gewonnen mit dem Watson Computer.
Obwohl es doch da eine schlecht beantwortete oder falsch beantwortete Frage gab.
Ja, es ist so. Wer waren die Mitkonkurrenten? Das sind also solche Leute, die gibt es hier ja auch, die bei Jauch eben da auch zum Teil auftreten. Das sind so wandelnde Lexika, die haben enormes Allgemeinwissen, die kennen sich unheimlich gut aus, auch in so Subkulturfragen, Popsänger, Filme und sowas. Und ein Großteil der Fragen bezieht sich darauf. Aber perfekt ist niemand. Also IBM hat tatsächlich, Watson hat einen erheblichen Teil der Fragen nicht richtig beantworten können. Nur auch ein Mensch tut sich schwer. Die Fragen sind zum Teil sehr schwer. Eine der Fragen, das illustriert ganz gut, was die machen, was sie können und wo es eben noch Defizite gibt, ist so eine reine Wissensfrage. Welche Stadt hat 2 Flughäfen, von denen einer nach einem Weltkriegshelden benannt ist und der andere nach einem Schlachtfeld im Zweiten Weltkrieg. Und wissen Sie die Antwort?
Berlin ist es nicht, Tempelhof, es hat kein Schlachtfeld. München, Riem auch nicht. Franz Josef Strauß vielleicht. Also, Kriegsheld. Da muss ich doch, glaube ich, woanders hingehen. Ja, irgendwie in England, Birmingham.
Das könnte stimmen, aber das war halt dort nicht gefragt. Ich kann das jetzt auch nicht nachschauen. Also die Antwort, die man hätte geben sollen, wäre Chicago gewesen. Weil das ist auch eine prominente Antwort eigentlich. Das ist der O'Hare Airport, ist einer der größten Flughäfen überhaupt auf der Welt. Und er ist nach einem Herrn O'Hare, General O'Hare oder Marschall O'Hare, das weiß ich nicht genau, benannt. Eben das ist der Kriegsheld. Und der zweitgrößte Flughafen von Chicago heißt Midway, ist eben nach der Schlacht um Midway benannt.
Jetzt kann ich mir vorstellen, vielleicht wäre das auch in der Wikipedia drin gewesen, das zu suchen. Auf jeden Fall müsste es jetzt drin sein, weil das mit dem Computer passiert ist.
Das ist auch definitiv so, aber also ein Mensch, der genügend viel Zeit hat und darf Wikipedia-Seiten lesen, der kann jetzt mal gucken, sagt, ich habe ja, also das wäre so eine neue Art von Joker bei diesen Quiz-Sendungen. Wir nehmen jetzt eine Stunde Auszeit und ich darf jetzt irgendwie noch ein paar Seiten lesen im Internet. Der würde das natürlich nach einer Stunde rauskriegen. Aber da sind eben ist ganz viel Intelligenz dabei, wie man da rangeht an die Recherchen, welche Schlussfolgerungen man zieht, wie schnell man falsche Fährten eliminiert, wie man unter mehreren Möglichkeiten die bessere identifiziert. All das hat eben Watson im Rechner automatisch gemacht. Aber dennoch hat Watson am Ende die falsche Antwort gegeben, nämlich Toronto.
Aber ich glaube, der Jauch würde arm werden, wenn er die Wikipedia zulassen würde.
Ja klar, das nimmt den Witz der ganzen Sendung weg. Aber das ist eben, mein Punkt ist aber, das ist natürlich, der Computer kann am Ende nichts besser, was der Mensch nicht grundsätzlich auch kann.
Ja.
Aber er kann es einfach in einem Bruchteil einer Sekunde und ein Mensch braucht manchmal eine Stunde, aber manchmal ein Jahr, manchmal 5000 Jahre würde er brauchen.
Wir kommen jetzt zu einem wissenschaftlichen Punkt, den Sie auch bedient haben, zusammen mit Google auch. Google ist ja auch eine Wissensbasis, denn ich suche etwas, bekomme etwas. Und da möchte man eigentlich auch so Antworten bekommen, wie der Mensch sie, wenn Sie mich fragen, wie hoch ist die Zugspitze, dann sage ich Ihnen das, was ich weiß, 2900 und ein bisschen, was nicht ganz 3000. Bei einer normalen Suche bekomme ich die Zugspitze, muss unten weiterlesen und dann steht da irgendwo Gipfel mit unter 3000. Sie wollen aber ein bisschen mehr Intelligenz in die Antwort hineinbringen von den Suchmaschinen, dass die mir gleich sagen, was ich wissen will.
Also Google, was dort schon sehr gut funktioniert, das sind so Faktenfragen, die man dann auch als echte Fragen formulieren kann. Da muss man nicht rumfummeln und sich quälen, um dann die richtigen Keywords zu finden. Und wenn man sehr schnell erkennt, um welches Objekt geht es denn, also in diesem Fall die Zugspitze, und dann ist eine bestimmte Eigenschaft gesucht, wie die Höhe, dann kann Google das sehr gut. Wenn man mehrere Teilresultate ermitteln muss und die dann zusammensetzen muss, dann funktioniert das bei Google auch nicht gut. Also ein Beispiel wäre, wie hoch ist der höchste Berg von Deutschland? Wie hoch ist der zweithöchste Berg von Deutschland?
Was erkennt er denn da nicht? Was fehlt?
Man muss die Struktur der Frage verstehen. Man muss verstehen, erst brauche ich einen Berg und dann dessen Namen. Also ich muss praktisch eine Frage beantworten. Wie heißt der höchste Berg von Deutschland?
Die Zugspitze. Das vorhin weiß er doch auch, was das bedeutet.
Von Deutschland ist gar nicht so schwer. Ja. Also wenn man das in mehreren Stücken, wenn man das echt manuell zerlegt, kann man mit Google, ist mühsam, aber man kann wahrscheinlich sich so zur Antwort hinhangeln. In diesem Fall ist aber auch leicht, weil die Antwort ist genau eine Zahl. Jetzt fragen wir eine andere Sache. Wer hat alle Songs von den Beatles gecovert? Ist viel schwieriger, weil da soll eine Liste zurückkommen. Aber ich will nicht die Liste der Songs. Ich will die Musikgruppen oder Sänger, die diese Songs entsprechend auch gesungen oder gespielt haben. Also das
muss ich erstmal wissen, was gecovert heißt.
Das kommt noch dazu. Ja. Ich muss die Frage verstehen. Ja, was ist gecovert? Dass das nämlich dasselbe ist wie spielen, aufführen, singen und so weiter. Das ist übrigens auch daran, an dieser Komplexität des letzten Endes auch Watson gescheitert, mit der Chicago- oder Flughafenfrage. Was die gemacht haben, die haben sehr wohl den Text von Wikipedia verwendet. Also die können sehr schnell Wikipedia durchsuchen nach Sachen wie Kriegsheld, Flughafen. Und dann kriegen die Kandidatenlisten. Und wenn sie das Web durchsuchen würden übrigens, man kann das auch bei Google fragen. Und damals hätte man zum Beispiel den Herrn O'Hare, General O'Hare, zurückbekommen. Das ist sozusagen nah dran, aber es ist trotzdem die falsche Antwort. Ich habe nach der Stadt gefragt und nicht nach diesem Kriegshelden. Und es wäre auch nur die halbe Antwort. Und wenn man die Kandidaten hat, für die man als Antwort geben könnte, also Birmingham haben Sie ja vorgeschlagen, Berlin absurd, aber Toronto und Chicago, dann versucht, und nimm mal an noch O'Hare und Charles de Gaulle, es gibt ja auch einen Flughafen nach Charles de Gaulle benannt, dann muss Google die sozusagen, Watson, muss diese Antworten filtern, also sozusagen die semantisch Unsinnigen eliminieren, und dafür haben die auch ein Resultat von uns verwendet, eine Wissensbasis, weil O'Hare und Charles de Gaulle sind nicht vom Typ her richtig. Das sind eben keine Städte, sondern Personen. Oder es sind vielleicht Flughäfen, aber es ist doch kein...
Also sind doch Kriegshelden.
Ja.
Wie der O'Hare und der Charles de Gaulle.
Aber die endgültige Antwort sollte eben eine Stadt sein. Also diese Typisierung, man muss natürlich aus der Frage das auch heraus ermitteln, was ist der Antworttyp? Eine Stadt. Und dann kann man unter den Kandidaten, die man gefunden hat für die Antwort, sozusagen erstmal einen Großteil eliminieren. Dafür wurde unser Resultat verwendet. Und dann muss man die restlichen in Rangfolge bringen. Welches ist die wahrscheinlichste Antwort? Und dann muss man noch kalkulieren bei dieser Quizshow, bin ich so sicher bezüglich dieser Antwort in einem statistischen Sinne, dass ich sozusagen Geld setzen will und will als schnellster antworten? Oder lasse ich erstmal die anderen die falschen Antworten geben und halte mich zurück?
Was ist jetzt das Ziel der Wissenschaft? Was wollen Sie jetzt bei meinem Suchbegriff, den ich eingebe, höchster Berg von Deutschland? Wie wollen Sie das jetzt lösen, dass das ein Computer sagen kann?
Das hat zwei Komponenten. Das erste ist das Verstehen der Frage. Da ist eigentlich Computerlinguistik gefragt. Da zeigt sich aber, da arbeiten wir auch mit Computerlinguisten hier auf dem Campus zusammen, mit Manfred Pinkerl und Hans Uskoreit. Man muss die Struktur einer solchen Frage verstehen, man muss aber auch desambiguieren, das heißt Mehrdeutigkeiten eliminieren. Das ist bei der Zugspitze-Frage wahrscheinlich nicht, na doch auch, weil es könnte ja auch sein, dass ich nach dem vorderen Ende von dem ICE-Zug frage. Ja, das ist jetzt ein bisschen absurd für uns Menschen, aber nur weil wir eben sozusagen ganz viel Hintergrundwissen haben. Der Computer könnte das ganz falsch lesen, sozusagen zerlegen und denken, hier ist die Höhe von dem ICE-Zug gefragt. Das ist absurd, aber es ist nicht, kann man nicht vernachlässigen, solche absurden Fehlinterpretationen. Man muss sozusagen typisieren und man muss, wenn immer wirklich schwierige, mehrdeutige Begriffe im Spiel sind, muss man die sozusagen auf die richtigen Konzepte abbilden. Zurück zu meinem Beispiel mit den Beatles-Songs. Da haben Sie ja selbst gesagt, gecovert, das ist ein seltsamer Begriff, aber den verwendet man nun mal. Da muss man erstmal verstehen, dass das bedeutet, dass jemand ein Musikstück aufführt.
Der Computer läuft auch an einem Café Zugspitze vorbei.
Ja, außerdem noch.
Ja, das gibt es in Garmisch.
Ja? Ja.
Café Zugspitze und viele, viele haben ja Zugspitzcafé meinetwegen oder irgend sowas. Er hat es schwer.
Ja.
Er hat es schwer. Und glauben Sie denn, dass wir es schaffen durch die Algorithmen oder die Semantik, die wir anwenden müssen, dass da klare Antworten irgendwann mal zutage kommen? Ähnlich so, wie wenn ich Sie frage, oder darf der Computer auch mal zurückfragen?
Ja.
Meinst du ein Café? Meinst du einen Berg? Ja. Oder meinst du die Lokomotive?
Ja. Absolut. Also wenn ich nicht an den Erfolg glauben würde dieser Richtung, dann würde ich ja nicht dran arbeiten. Wir haben auch schöne Teilerfolge, aber das ist ein schwieriges Problem, wenn das sehr, sehr robust funktionieren soll. Also was heute geht, nicht Watson, das eine verstehen Sie, das andere verstehen Sie nicht. Google, wenn die Frage zu komplex ist, dann schalten die einen anderen Modus um oder fragen in der Tat zurück, meinen Sie das und das, aber das ist dann meistens absurd simpel. Das ist, trifft selten bei einer schwierigen Frage den Kern der Sache. Und denk mal in einem 10-Jahres-Horizont. Also in 10 Jahren werden wir so weit sein, dass Computer, wenn es so eine Sachfrage ist, auch wenn sie komplex ist, wo viele Dinge zusammengesetzt werden müssen, Computer fast jede Sachfrage verstehen können und die richtige Antwort geben können. Also in 99,9% aller Fälle in 10 Jahren.
Da überlege ich mir, wenn ich in 10 Jahren wiederkomme, stelle ich Ihnen die Frage, wann war die 300. Sendung des Computer Club 2 und welche Nummer haben wir jetzt? Ob er das dann kann?
Wenn ich in der Nähe des Computers sitze, sehr wohl, dann helfe ich entsprechend.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Der Golem oder auch ein mechanischer Sklave, das ist schon seit Jahrhunderten ein Menschheitstraum. Eine Maschine, die das tut, was wir ihr sagen, weitgehend autonom. Und dennoch, der Traum war lange Zeit in weiter Ferne nur sichtbar. Nun habe ich mich mal etwas umgesehen und umgehört. Es scheint so, als wenn man in Teilgebieten doch erhebliche Fortschritte gemacht hätte. Und da habe ich einen Gesprächspartner, Herrn Professor Dr. Rüdiger Dillmann. Er ist vom Humanoids and Intelligent System Lab des KIT in Karlsruhe. Schönen guten Tag, Herr Professor Dillmann.
Guten Tag.
Ich habe ja schon so ein bisschen verraten, worum es jetzt geht, aber wir müssen, glaube ich, zuerst mal versuchen zu erklären, wenn wir intelligente Maschinen bauen wollen, was ist denn eigentlich Intelligenz?
Ja, also eine korrekte Antwort ist hier sehr schwierig zu geben. In der Natur können wir intelligente Systeme beobachten. Das sind Lebewesen. Es fängt bei Insekten an, es fängt bei Einzellern an, bei Insekten, bei Säugetieren, die intelligentes Verhalten aufwenden, dass sie befähigt, sich in der Natur zu behaupten. Das heißt also, sich zu ernähren, sich zu reproduzieren, durchzusetzen und sich an sich ändernde Umgebungen anzupassen. Der Mensch ist, denke ich, das beste Beispiel eines intelligenten Systems, der sich sehr spezialisiert hat, der generalisieren kann, der auf neue, unbekannte Situationen reagieren kann. Und das bezeichnen wir also mit Intelligenz. Es geht also darum, immer ein gewisses Ziel zu erreichen, das wäre jetzt Nahrungsaufnahme, Jagdverhalten, Beute zu fangen und zum anderen die Reproduktion, Erhaltung der Art. Das sind also Verhalten, die in der Natur insgesamt weit verbreitet sind. Bei Menschen kommt dann auch noch dazu, dass er Spaß am Leben haben möchte, Freude, die Umwelt gestalten möchte. Das sind also noch weitere Dinge, bei der intelligentes Verhalten benutzt wird. Eine andere Definition geht darin, dass man sagt, ja, ein System ist intelligent, wenn es ein vorgegebenes Ziel erreichen kann, kompetentes, sich kompetent verhält und damit eben das vorgegebene Ziel erreicht. Das können Sie auf Roboter übertragen, das können Sie auf Automobile übertragen, auf Flugsysteme oder ganz generell auf technische Systeme.
Wichtig ist ja dabei, dass diese technischen Systeme ja in der Lage sind, ihre Umwelt wahrzunehmen. Das heißt, aus der Umwelt heraus Informationen zu extrahieren, zu verarbeiten und in planvolles Handeln umzusetzen. Aber wie kann eine Maschine die Umwelt wahrnehmen, die Umwelt verstehen?
Ja gut, was heute Maschinen können, ist, dass sie Momentaufnahmen durch sensorische Beobachtungen von der Umwelt aufnehmen können und versuchen, diese zu klassifizieren, zu interpretieren, die Situation zu deuten und daraus nach der Deutung Schlüsse zu ziehen, Entscheidungen zu fällen, einen Plan generieren, um jetzt ein vorgegebenes Ziel erreichen zu können. Allerdings ist der heutige Stand, dass man das, sagen wir, für bestimmte einfache Situationen und Laborsituationen beherrscht. Wenn man aber eine Alltagssituation zum Beispiel in einer Großstadt mit Verkehr, mit vielen Menschen, mit Lärm und sich ändernden Situationen betrachtet, das können Verkehrssituationen sein, es können Umzüge sein, es können Ereignisse auf der Straße sein. Es ist also sehr schwierig, eine Deutung zu vollziehen. Es ist dann doch eine Art Vorwissen notwendig, Kontextwissen nennen wir das. Es ist Wissen über die Umwelt, über die Welt, Hintergrundwissen erforderlich, so dass doch eine ganze Menge an Modellarbeit verrichtet werden muss. Ein klassisches Beispiel ist, drei Leute sitzen am Tisch und machen irgendwas. Sie werden also beobachtet von einem Roboter. Jetzt können Sie beispielsweise zusammensitzen und frühstücken. Das heißt also, Sie sprechen miteinander, nehmen Gegenstände in die Hand, essen. Das kann man beobachten und eventuell Schlüsse ziehen. Drei Personen können aber auch am Tisch sitzen und miteinander arbeiten. Das heißt also, es steht vielleicht eine Kaffeetasse noch mit auf dem Tisch, aber die Leute sprechen über Arbeitsinhalte, diskutieren und versuchen miteinander eine Lösung zu finden. Das heißt, die Beobachtungen sind dann unter Umständen ähnlich wie bei der Frühstückssituation. Na, und das Dritte ist, wenn drei Personen zusammensitzen und Karten spielen, da kann auch also Getränk auf dem Tisch stehen. Die Leute reden miteinander, tauschen Spielkarten aus, spielen also. Und dann sind das also drei Szenarien, bei denen man ähnliche Dinge beobachtet, die aber eine total unterschiedliche Bedeutung haben. Also das sei nur mal erläutert, dass hier also bei Situationen Vorwissen notwendig ist, Kontextwissen und Hintergrundwissen in Form von Weltwissen und auch über die Personen.
Das Erwerben eines solchen Wissens, das kann man bei einem Roboter, bei einem Computer per Programm, per Datenbank zur Verfügung stellen. Aber Sie gehen noch einen Schritt weiter. Sie versuchen, Ihren Maschinen, Ihren Robotern beizubringen, dass sie aus der Beobachtung des Menschen lernen können und Schlüsse ziehen können und daraus dann natürlich auch wieder eigene Aktionen zu errechnen. Wie kann eine Maschine mich als Mensch beobachten, das nachmachen und daraus Schlüsse ziehen? Rein vom Programmtechnischen her stelle ich mir das fast unmöglich vor.
No, das ist schon möglich, und zwar nennen wir das Programmieren durch Vormachen. Man hat also einen menschlichen Lehrer, der wie einem Lehrling oder einem Kind Handlungen vormacht. Zum Beispiel einen Elektromotor in ein Gehäuse einzubauen. Das heißt also, man sagt, das ist das Gehäuse, das ist der Rotor, das ist der Stator, das ist der Schalter, das ist der Stromanschluss. Und führt dann im logischen Nacheinander die Handlung aus, wie man diesen Motor montiert. Man kann auch Lego-Steine nehmen, also so ein Lego-Gebäude sich vorstellen, bei dem man jetzt die einzelnen Lego-Bausteine zusammensteckt, die Funktion der erstellten Teilkomponenten erläutert und dann wird der Robotersensor diese Handlung aufzeichnen. Man hat also bildfolgend, wir nennen das Zeitreihen von Handlungen, und diese können dann segmentiert in bedeutsame Abschnitte unterteilt werden. Dann kann man die gemessenen Parameter einsetzen und bekommt dann so eine Art Repräsentation, Vorzustand, Aktion, Ergebnis, dann die nächste Handlung, Vorzustand, Aktion, Ergebnis. Man kann das also im Rechner abspeichern und dann auf eine Maschine sozusagen übertragen. Die einfachste Form des Programmieren durch Vormachens ist Lernen durch Imitation. Das heißt, der Roboter versucht, die Bewegungen, die er beobachtet, aufzeichnet, durch seinen motorischen Apparat zu reproduzieren, ohne zu wissen, was die Handlung bedeutet. Das wäre also reine Imitation. Lernen kann weitergehen, dass der Roboter weiß, auch von der Semantik her, was er tut. Das wäre so eine Art Generalisierung, so dass er nicht nur imitiert, sondern auch dann Handlungen Verhalten in Situationen anwenden kann, die abweichen von der Demonstration. Wichtig ist also das Vormachen. Und das Zweite ist die Kommentierung, die Erklärung, die den Roboter befähigend dann auch ein gewisses Wissen über die Handlung zu erwerben, die es dem System erlaubt, kompetent auf etwas abweichende Situationen zu reagieren.
Mhm. Das hört sich alles sehr kompliziert an. Ich glaube, ein Kernpunkt dabei ist aber auch die Bildverarbeitung, das heißt auch die Bilderkennung. Gibt es da in Ihrem Haus auch Forschungsschwerpunkte, die sich hauptsächlich darauf stützen, die Maschine zu gestatten, zu erkennen, was sie sieht?
Ja gut, das ist also eine wichtige Teilfunktion, die visuelle Erfassung von der Umgebung. Das heißt, dass es gibt ja heute maschinell sehende Systeme mit Stereokameras, die mit Zoom und Fokus, man kann also aktive Bildverarbeitung betreiben, also ganz gezielt dorthin sehen, wo wichtige Informationen zu erwarten sind und dann eben gezielt sozusagen die Beobachtung durchführen. Schwieriger ist die Interpretation von solchen Bildaufnahmen. Das heißt also, man muss interessante Bereiche sozusagen klassifizieren. Also das ist eine Tasse, das ist ein Mensch, das ist ein Werkzeug. Bewegungen, also aus Bildfolgen müssen abgeleitet werden. Also man bewegt den rechten Arm nach links oder den linken Arm nach rechts oder die Finger schließen sich um das Objekt. Also das sind dann Schlüsse, die aus den Bildfolgen zu ziehen sind. Das kann man durch Klassifikatoren und durch geeignete Software generieren und erarbeiten. Und hier ist der Bild, sagen wir, der Wissensstand relativ weit. Also wir haben heute hochauflösende Kameras, sehr schnell arbeitende Rechenelemente. Schwierig wird aber die Deutung. Das heißt also, dass man sagt, in welchem Zusammenhang stehen die einzelnen Elemente, welche Situation liegt vor, was ändert sich an der Situation, oder noch schwieriger ist, wenn Sie einen Mensch beobachten, was ist seine Absicht, dass man also erkennt, was hat der Mensch vor. Das ist auch für Menschen in der Regel nicht ganz einfach. Der Mensch hat sowas wie Erfahrung und die Fähigkeit zur Generalisierung, dass wir also Dinge übertragen können. Der Mensch lernt sehr schnell, während das bei Maschinen immer noch sehr, sehr schwierig ist und die Umsetzung in echtzeitfähigen Verfahren doch noch eine Weile dauern wird.
Was ich jetzt so herausgehört habe, meine verstanden zu haben, ist, dass man hier in der Wissenschaft ganz eigene und vor allen Dingen neue Wege geht. Das hat, glaube ich, nichts mit dem zu tun, wie wir Menschen denken, arbeiten, handeln und Entschlüsse fassen, sondern das ist hier ein Weg, der auf unsere technischen Möglichkeiten reduziert ist. Kann das so sein?
Es sind beide. Es ist beides. Stellen Sie sich vor, der Mensch oder die Maschine soll ja mit dem Menschen kooperieren. Das heißt, der Mensch hat eine Vorstellung, was passieren soll. Und auch die Maschine hat ein Modell, nach der sie handelt. Wenn jetzt zwischen diesen Modellen kein Zusammenhang besteht, dann kann das gefährlich werden für die Maschine oder für den Menschen oder für beide. Das heißt also, der Abgleich der Sicht der Welt des Menschen mit der Maschine ist eine ganz essentielle Funktion. Das heißt also, der Mensch möchte wissen, hat der Roboter verstanden, was ich ihm beigebracht habe, was macht er als nächstes? Und der Roboter muss auch eine gewisse Sicht von dem Menschen haben, die es ihm ermöglichen, kompetent zu handeln. Also die Kommunikation ist bidirektional. Wenn ein Roboter ein Beispiel nicht verstehen kann, dann sollte er den Menschen bitten, das nochmal zu erklären oder ein neues Beispiel zu geben, damit er das imitieren oder nachmachen kann oder lernen kann. Dieser Information muss von in beide Richtungen gehen. Bei humanoiden Robotern ist durch ihre Form und durch ihre Gestalt oft eine Überschätzung durch den Menschen gegeben. Das heißt also, wenn man so einen menschenähnlichen Roboter sieht, erwarten viele Menschen, dass er sich verhält wie andere Menschen. Und das ist ein Trugschluss, weil es sich um Maschinen handelt, die tatsächlich limitiert sind in ihrer Beweglichkeit, in ihrem Erfahrungsschatz und in ihren Lernfähigkeiten.
Eine Maschine hat keine Verantwortung. Was geschieht denn? Sind wir Menschen überhaupt schon so weit und rein juristisch auch schon eine Abschätzung getroffen, dass in dem Fall, dass eine Maschine einem Menschen einen Schaden zufügt, klar ist, wer dafür haftbar ist? Ist es der Hersteller der Maschine, der Eigentümer der Maschine oder wird die Maschine verschrottet?
Ja gut, es sind ja verschiedene Dinge, die hier sind. Das eine ist die ingenieursmäßige Funktionalität. Das heißt, Maschinen oder Roboter werden einen Funktionstest durchlaufen, so ähnlich wie die Zulassung bei einem Automobil und werden dann für den Betrieb zugelassen. Mit dem Auto können Sie fahren, das Risiko reduzieren und damit unfallfrei sich bewegen. Das Gleiche ist mit Robotern. Wenn Sie die sachgemäß anwenden, dann ist das ungefährlich. Wenn sie unsachgemäß genutzt werden, können gefährliche Situationen. Es ist also eine Haftungskette. Das eine ist der Hersteller. Das zweite ist der Installateur, der das System zum Beispiel in einer Wohnung installiert. Und das dritte ist der Benutzer. Das sind also juristische Fragen, die sich nach meiner Ansicht lösen lassen. Dann gibt es aber ethische Fragen, die eine Rolle spielen. Was darf ein Roboter, was darf ein Roboter nicht? Es gibt ja gewisse Grenzen, also soziale Grenzen, persönliche Grenzen, intime Grenzen, die sehr wohl beschrieben werden müssen, wie weit ein Roboter gehen darf.
Haben Sie eine Ahnung, eine Vorstellung, wann wir solche humanoiden Roboter haben könnten, so dass man sie autark laufen lassen kann, dass man sagen kann, geh bitte mal einkaufen oder tu mal dies, tu mal das. Ist das überhaupt schon denkbar?
Also im Prinzip geht das heute schon. Es sind auch einige Roboter im Test, die Menschen begleiten, die Handlungen mit dem Menschen durchführen. Man kann sich einen Roboter mit einem Einkaufswagen vorstellen, der aus dem Regal Objekte entnimmt. Das ist eigentlich Stand der Technik. Es sind Roboter, die das ist letztendlich das Entscheidende. Nur das machen, was man ihnen als Kommando gibt. Das wäre dann also so der reine Sklave, der das tut, was man ihm sagt. Und dann gibt es aber auch proaktive Systeme, die in kritischen Situationen aktiv werden. Also wenn ein Mensch stürzt, dann der Roboter schaut zu, dann muss er einfach, wird er dann aktiv werden und versuchen, dem Menschen zu helfen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das heißt also, das eine ist Aufgaben- und befehlsbezogen und das zweite ist situationsbezogen, dass der Roboter proaktiv wird. Noch schwieriger wird die Situation, wenn Menschen und Roboter kooperieren und die Rollenverteilung sich wechselt. über der Zeit. Also eine Maschine macht immer das, was sie besser kann als der Mensch. Das kann Präzision sein, das kann Kraft sein, das können andere Dinge sein. Während der Mensch halt doch eine sehr hohe Flexibilität, Generalisierungsfähigkeit hat und vor allem auch über einen Erfahrungsschatz verfügt, den Roboter nicht haben.
Das hört sich alles wahnsinnig interessant an. Ich glaube, ich muss doch mal zu Ihnen kommen und muss mir das ansehen. Mich hält es kaum noch auf dem Stuhl hier.
Ja gut, es ist ein sehr spannendes Gebiet. Ich denke, dass die Robotertechnologie mit der Zeit, wenn man mehr Erkenntnis über den Menschen hat, auch die prinzipielle Steuerungs- und Regelungsprozesse besser beherrscht, dass die Technologie weiter voranschreitet. Aber die Fähigkeiten der heutigen Systeme sind eigentlich doch auf einem relativ niedrigen Niveau. Es gibt ja Forschergruppen, die versuchen, die Entwicklung eines Kleinkindes nachzuvollziehen mit Hilfe von humanoiden Robotern, wo man also erstmal lernt, zu greifen, Objekte zu greifen, Objekte zu fixieren, koordiniert zu greifen, laufen lernen, ist ein Beispiel. Jeder Mensch fällt in seinem Leben, wenn er laufen lernt, etwa 1500 Mal hin, steht wieder auf und macht das so lange, bis er laufen kann. Maschinen können das nicht machen. Die sind wahrscheinlich nach dem dritten Sturz kaputt. Und da gibt es also noch viele Dinge, die zu verstehen sind, wie die Umweltrepräsentation aufgebaut wird, wie Wissen akquiriert wird. Was ein Roboter machen kann, was der Mensch nicht kann, er kann sich in das Internet einwählen und kann theoretisch alle Roboter auf der Welt kontaktieren und Wissen sammeln. Also Erfahrung, wenn er ein Objekt sieht, das er nicht kennt, dann fragt er eben die anderen Roboter, kennt ihr sowas, wie muss ich das handhaben? Also hier kann man einiges machen, was heute durch die Webtechnologie und das Internet möglich wird, das dann aber auch so Ängste aus dem Filmgenre dann wieder weckt, dass die Roboter sich gegen den Menschen verbünden und dann eben diese Dinge passieren, die man aus dem Film und aus der Literatur kennt.
Dann müssten Sie Verstand haben und den haben Sie ja in unserem Sinne Gott sei Dank noch nicht.
Das sind Maschinen. Also da muss ich immer sagen, ein Roboter ist aus Werkstoffen gemacht. In der Regel sind es metallische oder Kunststoffwerkstoffe. Er hat also Rechner, Siliziumelemente und ist halt einfach eine Maschine, die scheinbar sich verhält wie ein Mensch. Also da muss man einfach bescheiden sein und sollte nicht Dinge behaupten, die nicht vorliegen.
Viel Interessantes und tolle neue Sachen, die Sie uns da erzählt haben. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür und die Drohung steht. Ich werde bei Ihnen vorbeikommen. Schönen Tag wünsche ich Ihnen noch, Herr Professor Dillmann, und nochmals vielen Dank.
Dankeschön, alles Gute und Sie sind herzlich willkommen zu einem Besuch bei uns.
Die Cloud wurde hier in Dachstuhl von zwei verschiedenen Seiten, und zwar zwei ähnlichen Seiten betrachtet. Zwei Seminare gleichzeitig haben sich mit dem Thema beschäftigt. Und ich habe jetzt hier Dr. Matthias Schunter. Er ist beschäftigt bei der IBM. Und die IBM ist ja auch eine Firma, die großartig auf Cloud setzt, glaube ich, ne? Was ist denn jetzt von der wirtschaftlichen Seite her interessant an einer Cloud?
In der Wirtschaft ist Cloud Computing gerade ein großes Thema. Der Trend zur Auslagerung von Rechen- und Speicherleistung ist nicht neu. Es gibt Outsourcing, es gibt schon lange die Idee vom Utility Computing. Das bedeutet, dass Computing und Speicherleistung aus der Steckdose kommt wie Strom. Jetzt durch schnelle Netze zwischen Unternehmen und Endnutzern und der weiten Verbreitung von Mobilgeräten wird die Cloud für Unternehmen immer wichtiger. Für Unternehmen haben die Clouds viele Vorteile. Ein Vorteil ist die vollautomatisierte Skalierung. Man kann genauso viel Rechenleistung einkaufen, wie man will. Man kann zum Beispiel bei einer Marketingaktion, die gut läuft, die Rechenleistung schnell hochskalieren. Wenn man Ressourcen nicht braucht, die entsprechend wieder runterskalieren. Man bezahlt nur die Leistung, die man tatsächlich bezogen hat. Und man muss sich um die Details vom Rechnerbetrieb nicht kümmern, zahlt einfach genau das, was man braucht.
Man kann darauf verzichten, auf eigene Virenscanner?
Hängt davon ab. Es gibt verschiedene Cloud-Modelle. Also es gibt das sogenannte Software-as-a-Service. Das bedeutet, Angestellte oder Endnutzer via ihren Browsers benutzen Kalender oder Videokonferenzsoftware. Es gibt dann aber auch Infrastructure-as-a-Service, wo der Cloud-Provider nur leere virtuelle Maschinen, Server zur Verfügung stellt und der Endnutzer dann die Maschinen mit Inhalt füllt. Und jetzt gerade im Beispiel Virenscanning, wenn ich einen E-Mail-Dienst habe, dann ist der sozusagen schlüsselfertig. Meistens enthält der Virenscanner für die E-Mail, Virenscanner für die Rechner und der Benutzer sieht, so wie bei E-Mail-Providern, die verschiedenen E-Mails und die sind automatisch Viren gescannt.
Auch sicher Viren gescannt. Ist ja. Der Cloud-Provider besser als der einzelne EDVler?
Also gerade bei Erkennung von Schadsoftware ist der Cloud-Provider oft besser, weil er sozusagen zum Beispiel die E-Mails von vielen Kunden gleichzeitig sieht. Und wenn sich jetzt ein Virus ausbreitet, kann er ganz, ganz viele Nutzer gleichzeitig beobachten und erkennt dadurch wie ein einzelner Nutzer. Also ein einzelner Nutzer kann zum Beispiel ein Fehlverhalten sehen und sagt, vielleicht ist Zufall. Ein Cloud-Provider, der das gleiche Fehlverhalten bei 10.000 Kunden gleichzeitig sieht, kann viel schneller Alarm schlagen und sehen, dass da ein Problem ist. Jetzt zurück, wenn der Cloud-Provider virtuelle Server den Kunden vermietet, dann ist meistens in den Verträgen so, dass der Kunde für den Inhalt verantwortlich ist. Das bedeutet, dass auch der Kunde zum Beispiel Virenscanning übernehmen muss. Aber es hängt genau vom Arrangement mit dem Cloud-Provider ab. Genau, jetzt aus Unternehmenssicht, die zwei Hauptvorteile ist einmal ein Kostenvorteil, weil man sozusagen flexibel reagieren kann und genau das zahlt, was man braucht, und ein Flexibilitätsvorteil. Das bedeutet auch zum Beispiel, man kann einen neuen Dienst im kleinen Rahmen ausprobieren. Wenn sich der Dienst gut verkauft, kann man die Infrastruktur automatisch hochskalieren.
Können wir mal so ein Beispiel durchschauen? Kennen Sie auch Zahlen irgendwie? Sagen wir, lohnt es sich schon, in die Cloud zu gehen als Handwerksbetrieb?
In der Regel lohnt es sich, es hängt aber stark vom Einsatzfeld ab.
Ach, nehmen wir einfach mal, was weiß ich, da hat jemand 25 Dachdecker.
Ja, also es ist ein gutes Beispiel. Jetzt zum Beispiel beim E-Mail-Betrieb von einem Dachdeckerbetrieb braucht man, wenn man selber betreibt, einen Server, man braucht Software, man braucht einen Experten, der sich damit auskennt. Kostet Geld, jetzt nicht arg viel. Aber in der Cloud zahlt man in dem Fall nur den echten Datendurchsatz und die echte E-Mail-Menge. Und jetzt in dem speziellen Beispiel ist zum Beispiel E-Mail-Betrieb in der Cloud oft meistens billiger. Das bedeutet, die Handwerker können auf ihrem Telefon oder auf ihrem Laptop ihre E-Mails überall anschauen. Die E-Mails liegen in der Cloud und der Cloud-Dienstleister kümmert sich einfach um alles.
Und der berechnet das nicht, dass er dann auch da scannt nach Viren?
Nö, das ist meistens im Preis automatisch mit inbegriffen. Die Frage ist sozusagen aus Geschäftssicht, wie viele Kunden benutzen einen standardisierten Service? Ein wichtiger Aspekt vom Cloud Computing, gerade im End-User-Bereich, ist die Standardisierung. Also es lohnt sich für einen Cloud-Provider nicht, für jeden Kunden komplett eine andere Lösung zu machen. Und je standardisierter das ist und je größer die Marktsegmente, desto lohnenswerter wird es durch sogenannte Skaleneffekte. Jetzt hier im Handwerksbetrieb, wenn jetzt ein Handwerker, also der Schreiner zum Beispiel, sich speziell auf kleine Tische spezialisiert und für die kleinen Tische irgendeine Spezialsoftware braucht, die ganz genau zum Berechnen von kleinen Tischen ist, dann ist wahrscheinlich, dass das wenig Nutzer gibt und dass die Software dann vielleicht in der virtuellen Maschine läuft, aber genauso gut auch beim Handwerker zu Hause laufen kann. Also es hängt vom Anwendungsbereich ab. Je standardisierter, je größer, desto größer die Vorteile von der Cloud.
Die Lohnbuchhaltung von unseren 25 Dachdeckern?
Ja, das hängt auch wieder von der Anforderung ab. Wenn es viele andere Betriebe gibt, die eine ähnliche Lohnbuchhaltung haben, dann wird es Angebote geben in der Cloud, die billiger sind, wie wenn man das selber machen lässt. Aber es ist eine Einzelfallentscheidung. Zum Beispiel, wenn man zusätzlich zur IT-Beratung dazu haben will, kann es sein, dass billiger ist, wenn der Steuerberater das macht. Also das muss man im Einzelfall anschauen.
Und wie nähere ich mich jetzt als Handwerksbetrieb dieser neuen Technologie? Wie erfahre ich denn da was davon, dass es so etwas gibt?
Das ist eine gute Frage. Wie bei allen Techniken würde ich als Handwerksbetrieb schrittweise anfangen. Ich würde mal zum Beispiel einfache Dienste wie E-Mail oder Kalender, Terminverwaltung, Terminvereinbarung im Web ausprobieren und nach komplexere Dienste dazunehmen. Es gibt sicher Lohnbuchhaltung, verschiedene Buchhaltungssysteme in der Cloud. Und man muss dann Anbieter vergleichen bezüglich der Kosten-Nutzen, der Sicherheitsgarantien, Fragen wie zum Beispiel, wie kann ich die Daten wieder exportieren, wenn ich zu einem anderen Anbieter wechseln will. Man muss sich dann einen Anforderungskatalog machen und einen entsprechenden Anbieter raussuchen.
Und wie kriege ich jetzt diese Firmen raus, indem ich Fachzeitschriften lese? Oder
Fachzeitschriften.
Innungen, dass ich zur Innung gehe und sage, was sagt mir mal beim Namen dazu?
Ja, das sind Ansätze, Zeitungen, Innungen.
Internet.
Weiterempfehlungen von Bekannten. Was bei Dienstleistungen in der Cloud wichtig ist, ist, dass man dem Anbieter vertrauen kann. Also, dass er zum Beispiel einen Sitz in Deutschland hat, einen Ansprechpartner, dass idealerweise andere Erfahrungen damit haben. Und gerade wenn man ganz neu in dem Bereich ist, sollte man zum Beispiel Daten auch zur Sicherheit noch zu Hause halten. Also man gerade bei kleinen und speziellen Angeboten kann es passieren, dass kleine Anbieter bankrott gehen oder andere Probleme haben. Und
ja, was ist denn dann, wenn jetzt so ein Cloud-Betreiber bankrott geht? Da stehe ich auch dumm da mit meinem.
Das hängt vom Anbieter und vom genauen Vertrag ab. Also das ist sozusagen eine Vertrauenssache. Wenn man jetzt einen extrem billigen Anbieter hat von irgendwo, dann ist das Risiko viel höher, dass man nicht an die Daten kommt, dass man kein Gerichtsort findet, dass man rechtliche Probleme hat, wie wenn man jetzt im Extremfall über den Steuerberater an den Dienst rangeht, wo man einen lokalen Ansprechpartner hat und auch ganz klare Vertragsbedingungen. Das ist oft auch eine Kostensache. Man soll sozusagen nicht jetzt, um ein paar Euro zu sparen, obskure Services nutzen, sondern ich würde eher auf wohlbekannte Anbieter und Angebote setzen, wo ich sehe, dass ein Markt dafür da ist.
Wie sieht der IBM jetzt die Entwicklung von den Clouds? Ist das ein wichtiger Fall für IBM oder ist das nur so nebenbei so ein kleiner Peanut, wie man so gerne sagt?
Aus IBM-Sicht ist die Wolke ganz klar eine Zukunftstechnologie. Also IBM investiert im großen Stil und wir denken, dass wir da am Anfang von der Entwicklung sind. Also jetzt gibt es gewisse Angebote. Also IBM bietet zum Beispiel Kollaborationsplattformen, Lotus Live in der Cloud an, bietet virtuelle Rechnerinfrastrukturen in der Cloud an, bietet Datensicherheit, Backup, Disaster Recovery in der Cloud an. Was wir erwarten und was man jetzt schon sehen kann, dass der Markt sozusagen viel segmentierter und differenzierter wird. Wir sind in den 1920er Jahren vom Auto, gibt es 5 Automodelle und die sollen idealerweise alle Anforderungen abdecken. Was wir erwarten, das passiert, dass sich der Markt viel mehr aussegmentiert und differenziert. Das bedeutet, es gibt dann Datensicherheitslösungen für Haushalte, für Kleinbetriebe, für Großunternehmen, alle mit verschiedenen Sicherheitsgarantien, mit verschiedenen Verträgen, mit verschiedenen Preisen. Auch
ja, wahrscheinlich ist so jemand, der mit seinem iPhone in dieser Apple Cloud gelandet ist, ja ein ganz anderer Kunde als jemand, der wichtige Daten, also ganz wichtige Daten hat. Zum Beispiel die Lohnbuchhaltung und alles das, was er vor dem Finanzamt vertreten muss. Da ist wahrscheinlich die kleine iPhone-Wolke nicht ganz so wichtig. Und dann, wenn mir ein paar Lieder fehlen, vielleicht nachher, das ist nicht ganz so schlimm. Ja. Obwohl es auch nicht schön ist.
Also ein wichtiger Schritt bei allen Cloud-Anwendungen für Unternehmen ist sich eine Risikoanalyse, sich überlegen, wie kritisch sind die Daten, was passiert, wenn sie verloren gehen, was passiert, wenn die Daten veröffentlicht werden und entsprechende Angebote auszuwählen. Also
ist da schon einiges passiert?
Ja, also in IBM zum Beispiel gibt es verschiedene Angebote für verschiedene Sicherheitsstufen. Es gibt eine Cloud, die primär für Testbetrieb ist, wo Unternehmen kurz Maschinen reintun, skalieren, ausprobieren. Wir haben eine Cloud mit mehr Sicherheit für den Normalbetrieb und eine Hochsicherheitscloud für Sicherheitsanwendungen. Ein wichtiger Faktor da ist auch, es gibt sogenannte verschiedene Installationsanwendungsmodelle bei IBM. So, es gibt eine Public Cloud, das bedeutet, IBM hat einen Rechnerbetrieb für viele Kunden gleichzeitig, aber manche Kunden wollen gern, jetzt mal ein Extremfall, Schweizer Bank, die wollen gern ihre eigene Cloud bei sich im Keller. Und IBM bietet sozusagen verschiedene Modelle an. Wir können sagen, wir stellen einer Bank schlüsselfertig eine Cloud im Keller Die Bankangestellten wie bisher bedienen die Cloud und nur die Technologie kommt von IBM. Es gibt dann Mischmodelle, wo wir sagen, die Cloud ist bei IBM, der Kunde kann sie selbst administrieren, oder die Cloud ist beim Kunden, IBM-Experten administrieren die Cloud. Je nach Sicherheitsbedarf und Einzelfall
kann das man dann entsprechend... Das gibt es aber auch, was jetzt das Wort IBM war, gibt es auch bei anderen, die so ähnlich, oder ist das nur IBM-spezifisch?
Die Unterscheidung zwischen Private Clouds, also Clouds, die der Kunde selber betreibt, und Public Clouds, gibt es bei vielen Anwendungen. Ja. Da ist IBM nicht der einzige. Jetzt genau die Art von sozusagen die ausdifferenzierte Angebot von jetzt 5 verschiedenen Varianten gibt es speziell bei IBM, weil wir als bei Großkunden oft sehr spezialisierte Anforderungen bedienen müssen. Jetzt im Endkundenmarkt herrschen Public Clouds vor. Das bedeutet, wenn jetzt Privatpersonen in die Cloud gehen, sind es meistens Clouds, wo ganz viele Privatpersonen gleichzeitig drin sind, die von einem Provider übers Internet angeboten werden. Privatperson wird sich nicht eine große Cloud in seinen Keller stellen, um zum Beispiel das iPhone bedienen.
Wie wird es denn weitergehen? Werden wir noch weiter so beschenkt werden? Ist das jetzt so eine Testphase? Also meine iPhone-Cloud mit 5 GB, meine Cloud, die Google Cloud sind auch Cloud 2 oder 3 oder was. Dann bei web.de, bei meinem E-Mail-Provider habe ich 4 GB, die ich jeden Monat um 1 GB kostenlos erhöhen kann. Werden wir demnächst so 1 Terabyte an Clouds bedienen, auch zu Hause, die nichts kostet? Ja, Im Moment kostet es nichts. Ja, ja. Ist das nur so eine Lockphase?
Nee, das...
Oder ist das nicht doch eine Phase, wo Apple eine kleine Cloud von mir hat und da vielleicht reinguckt?
Ja.
Was ich da mache?
In der Regel, das Geschäftsmodell heute ist, dass die einfachen Clouds, die Grundservices, werbefinanziert sind. Das bedeutet, der Provider nimmt einmal die Cloud als Marketinginstrument zum Kundenbinden, sagen hier, ich habe gratis Speicherplatz. Und zum anderen zeigt er ihm Werbung und macht damit ein bisschen Umsatz. Das Geschäftsmodell, dass das Basisangebot, ein einfaches Basisangebot gratis ist, und die Kunden dann Services dazu kaufen können, das wird auch weiterhin so sein. Also ich halte es für unwahrscheinlich, dass das Basisangebot ist ja sozusagen ein Testangebot, wie ein Testmonat oder so. Und das Geld wird dann mit Werbung und mit Zusatzangeboten obendrauf gemacht. Das, denke ich, wird auch weiterhin so sein.
Und das richtige Geld wird nachher natürlich mit größeren Datenmengen gemacht.
Ja. Ja. Was interessant ist, gerade beim Speichern, das sehen Sie als Endkunden nicht, aber Sie speichern zum Beispiel Daten, Lieder aus dem iPhone, ich speichere Lieder aus meinem Telefon. Im Hintergrund macht der Provider eine sogenannte Deed Application, also er schaut sozusagen, dass er jedes Lied nur einmal speichert. Das bedeutet, dass jeder neue Kunde, der dazukommt, in der Regel gar nicht mehr Speicherbedarf braucht, weil alle Lieder schon irgendwo in der Cloud liegen. Der Cloud-Provider muss sich nur noch merken, Kunde 2483 hat die 20 Lieder und kann sich das intern ohne großen Speicherbedarf merken. Das ist ein interessantes Prinzip, was Backup-Anbieter nehmen, Weichern von Songs und von Dateien. Dadurch reduziert sich der Speicherbedarf, der tatsächlich notwendig ist, immens. Ja.
Ich glaube, dass die Cloud noch viele Geheimnisse birgt, dass man da noch viel forschen kann, noch viel drüber nachdenken kann. Aber sie wird nicht mehr wegzudenken sein. Ich glaube, die Cloud hat es jetzt so ziemlich geschafft, auch bei vielen, vielen Unternehmen präsent zu sein, präsent zu bleiben. Vielen Dank für das Gespräch.
Voice over IP, das ist nun etwas, was viele von uns schon kennen und viele von uns auch schon ausprobiert haben oder sogar tagtäglich nutzen. Aber wenn wir uns mal darüber Gedanken machen, wie unser Kommunikationsverhalten sich in den letzten Jahren verändert hat, was denn an neuen Komponenten dazugekommen ist und was weggefallen ist, dann gibt es natürlich Fragen, die nur von der Wissenschaft beantwortet werden kann. Was ist weggefallen? Nun, das Fax hat nicht mehr die Bedeutung, die es ursprünglich hatte. In vielen, vielen Gemeinden in Deutschland ist das Kommunikationsmittel der Sirene nicht mehr da. Und es gibt andere Sachen, die weggefallen sind. Dafür sind eben die neuen dazugekommen. Und zu diesem Thema einer dezentralen Voice-over-IP-Netze-Nutzung oder solche Netze überhaupt erst aufzubauen, die einen riesen Vorteil in einem Katastrophenfall hätten, habe ich Herrn Dr. Ingmar Baumgart am Telefon und begrüße Sie ganz herzlich.
Ja, schönen guten Tag.
Jetzt habe ich da schon ein bisschen darum erzählt. Was würde denn geschehen, wenn jetzt wirklich eine Katastrophe in Deutschland passieren würde, dass unsere Infrastruktur darunter leiden würde und ein Teil der Kommunikation ausfallen würde? Wir könnten also nicht mehr normal telefonieren, im Festnetz vielleicht nicht mehr, und auch unsere mobile Kommunikation fällt aus. Wie geht's weiter? Funktioniert denn dann das Internet noch?
Das sind alles sehr spannende Fragen, und Sie haben es ja eingangs schon gesagt, die Kommunikationslandschaft hat sich sehr verändert über die letzten Jahrzehnte. Das heißt, wir sind immer weiter weggekommen von klassischer leitungsvermittelter Telekommunikationstechnologie, wie wir es alle noch kennen, vom Analogtelefon oder auch von ISDN. Ganz groß im Kommen ist eben die Kommunikation über das Internet, also auch die Sprachkommunikation mit sogenanntem Voice over IP, wo ich mir natürlich Kosten spare. Das heißt, ich muss nicht mehr zwei getrennte Netze betreiben, sondern kann alles, sowohl die normale Datenkommunikation oder das Websurfen über das Internet realisieren, als auch das klassische Telefonieren. Das ist ein ganz starker Trend, den man in den letzten Jahren gesehen hat, den ich aber auch ein bisschen kritisch sehe. Das heißt, wir sind immer mehr auch davon abhängig, wie zuverlässig denn das Internet funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt ja schon ganz viele Haushalte, die nur noch so einen Voice-over-IP-Anschluss haben. Ich denke, vielen ist es vielleicht überhaupt nicht bewusst, weil es dem Endkunde zunächst mal nicht auffällt. Das bedeutet aber, jedes Mal, wenn mal ein Internetanschluss ausfällt, kann ich nicht mehr telefonieren. Und jetzt kann man sich sicherlich Gedanken darüber machen, inwiefern war das alte analoge Kommunikationsnetz nicht auch fehleranfällig. Ich würde aber sagen, dass wir uns tendenziell mit dieser Voice-over-IP-Kommunikation eher zusätzliche Probleme eingehandelt haben. Und sehe da auch eine gewisse Gefahr, dass unser Kommunikationsnetz, so wie wir es heute haben, eher unzuverlässiger werden wird. Vor allem, weil wir einfach im Internet momentan keinerlei Zuverlässigkeitsgarantien haben. Das heißt, wir haben da immer einen Best-Effort-Dienst, wo wir Pakete rausschicken können. Aber ob diese Pakete ankommen und wann sie ankommen, können wir nicht sagen. Und das sehe ich schon mal als sehr kritisch.
Das ist natürlich erstmal ein Schock, wenn man diese Überlegungen nachvollzieht, denn das Internet, unser tagtägliches Kommunikationsinstrument und Mittel, die Basis und der Träger all dessen, was wir weltweit miteinander austauschen an Informationen, beschreiben Sie jetzt erstmal als unsicherer als das alte analoge Telefon. Aber was kann man dagegen tun? Kann man das Internet denn sicherer machen? Kann man die Voice-over-IP-Netze sicherer machen?
Also hier ist jetzt ein Ansatz, den wir uns angeschaut haben, wie können wir von der klassischen Client-Server-Technologie, das heißt, bei heutigem Voice-over-IP haben wir irgendwo einen Server stehen, der praktisch für die Vermittlung der Gespräche zuständig ist. Wie können wir davon wegkommen und diesen zentralen Server jetzt durch ein dezentrales System ersetzen, das auf sogenannter Peer-to-Peer-Technologie basiert? Da haben wir dann einfach den Vorteil, dass wir nicht mehr von dem Funktionieren dieses einen Servers abhängig sind. Das heißt, heutzutage, wenn dieser Server ausfällt, können de facto alle Kunden, die über diesen Server kommunizieren wollen, ihr Telefon nicht mehr benutzen. Und natürlich gibt es da schon erste Ansätze, wie man da auch die Last auf mehrere Server verteilen kann, aber oft habe ich dann auch das Problem, diese Server stehen vielleicht alle im gemeinsamen Rechenzentrum, und wenn jetzt irgendjemand mit dem Bagger die Leitung von diesem Rechenzentrum kappt, sind diese Server auch alle weg. Mhm. Und hier gucken wir jetzt einfach, wie können wir denn ein dezentrales, selbstorganisierendes System bauen, das im Prinzip nur aus den Endgeräten, das heißt aus den Telefonen oder auch aus den Computern der Kunden besteht und die sich einfach selbst organisieren und der jeweilige Kommunikationspartner gefunden werden kann, ohne dass ich diesen zentralen Server noch brauche.
Auf welchem Weg geschieht das? Wahrscheinlich doch nur drahtlos, wenn die Kabel nicht mehr funktionieren.
Das ist genau der Punkt. Also unsere Ansätze sind im Prinzip Overlay-Ansätze, die alle auf einer existierenden Netztechnologie aufsetzen müssen. Wie diese Technologie aussieht, also ob das jetzt das Internet ist, wo ich vielleicht zu Hause über meinen DSL-Anschluss angebunden bin, ob das irgendwie ein drahtloses WLAN-Netzwerk ist, ob das das UMTS-Netz ist, wo ich dann mit meinem Smartphone drahtlos Daten übertragen kann, ist für unseren Ansatz erstmal nicht relevant. Das heißt, wir gucken erstmal nur, wie können wir von diesen zentralen Servern wegkommen. Aber letztendlich brauchen wir natürlich drunterliegend irgendeine Form von Kommunikationsnetz, ohne dass wir natürlich auch machtlos sind. Und da kann man sich natürlich jetzt für den Katastrophenfall überlegen, welche Netze bleiben entweder bestehen im Fall eines Stromausfalls. Es dürfte heutzutage recht düster aussehen. Aber wie kann ich denn vielleicht auch beispielsweise im Fall einer Erdbebenkatastrophe oder ähnlichen möglichst schnell wieder ein neues Kommunikationsnetz aufziehen? Gerade zum Beispiel für die Einsatzkräfte, um den Rettungseinsatz effizient zu koordinieren. Und da könnte man sich sicherlich vorstellen, wie man beispielsweise mit drahtlosen Ad-Hoc-Netzen über WLAN-Technologie recht effizient so ein drahtloses Netz in einem Katastrophengebiet aufspannen kann. Und dort kann natürlich auch wieder unsere dezentrale Voice-over-IP-Technologie eingesetzt werden, wo wir ohne Konfigurationsaufwand, ohne dass wir irgendeinen Server hinstellen müssten, sobald das drahtlose Netzwerk da ist, kommunizieren können.
Mhm. Reicht unsere heutige Hardware, unsere heutige Mobiltelefone von der Technik her dafür aus oder müssen wir da neue Geräte haben?
Das Besondere an diesen Peer-to-Peer-Technologien oder Overlay-Netzen ist, dass sie im Prinzip als reine Softwarelösung umgesetzt werden können. Das heißt, wir können im Prinzip all unsere Geräte weiterverwenden wie bisher und müssen nur eine entsprechende Software installieren, die dann entsprechend das Overlay-Netzwerk organisiert und Kontakt mit den anderen Teilnehmern aufnimmt.
Das heißt also, unsere bisherigen Telefone würden dafür ausreichen. Es müsste eine Software installiert werden. Ist das eine App oder greift sie tiefer in das System ein?
Prinzipiell müssten jetzt alle, zumindest modernen Smartphones, sehr einfach durch so eine App mit diesem dezentralen Voice-over-IP-Ansatz ausgestattet werden können. Also man kann sich das eigentlich recht gut vorstellen, wenn man die bekannte Skype-Anwendung sich anguckt. Das geht schon sehr in die Richtung. Da werden auch schon viele dieser dezentralen Ansätze eingesetzt. Allerdings muss man eben bei Skype sagen, das ist alles proprietäre Technologie und Firmengeheimnis. Das heißt, so ganz genau weiß man da leider nicht, was mit den Daten passiert und wer mit wem kommuniziert. Und zudem, soweit man es zumindest bisher weiß, werden bei Skype weiterhin für die Vermittlung von Gesprächen zentrale Server eingesetzt. Aber letztendlich könnte man sagen, dass wir eine offene Weiterentwicklung von diesem Ansatz fahren, der komplett dezentral ist, das heißt überhaupt keine Server mehr benötigt und eben mit einem offengelegten Protokoll funktioniert, wo auch jeder nachvollziehen kann, was jetzt wirklich übertragen wird.
Ja, das wäre schön, wenn ich nicht mehr denken müsste, dass ich bei Skype telefonieren, die Sachen eventuell bei eBay landen oder sowas. Aber eine Frage noch, wie weit sind Sie mit den Forschungen? Gibt es da schon Praxistests?
Also wir gucken in unserer Gruppe immer, dass wir den Bezug zur Praxis nicht verlieren. Das heißt, all unsere Konzepte werden zum einen theoretisch analysiert und evaluiert mit Hilfe von Simulationen und dann in der Regel aber auch in einem Prototypen umgesetzt. Das heißt, wir haben zum einen hier einen Demonstrator, der aus hier mehreren Laptops und Telefonen besteht, wo wir das Ganze schon vorführen können, und haben zudem die Software auch einfach mal weltweit im Internet auf mehreren hundert Rechnern ausgebracht und dort getestet. Das heißt, das Ganze funktioniert prinzipiell, wobei man natürlich sagen muss, wir als Forschungseinrichtung entwickeln keine Produkte für Endkunden, sondern beschäftigen uns eher mit den darunterliegenden Konzepten. Das heißt, bis es dann wirklich für den Endanwender soweit ist, dass er das Ganze benutzen kann, dürfte es noch ein bisschen dauern.
Wagen Sie den Blick in eine noch unbestimmte Zukunft. Was wäre, wenn wir 1 Milliarde Endgeräte auf dieser Welt hätten, die mit einer solchen App ausgerüstet wäre? Könnten wir alle Server abschalten? Könnte die komplette Kommunikation dann darüber laufen?
Prinzipiell denke ich, bezüglich der Skalierbarkeit, das heißt der Netzgröße, sind die Konzepte auf jeden Fall so weit ausgereift, dass auch Netze dieser Größe kein Problem wären. Man muss sich natürlich bewusst sein, dieser dezentrale Ansatz hat durchaus auch einige Nachteile. Also insbesondere, wenn wir uns die Sicherheitsaspekte angucken, das heißt jetzt nicht nur die Robustheit, die Ausfallsicherheit, sondern auch angucken, was ist, wenn jetzt bösartige Teilnehmer versuchen, dieses Netz zu stören, habe ich bei einem komplett dezentralen Ansatz natürlich das Problem, wenn ich niemandem vertraue, wird das Ganze schwierig. Das heißt, da kann man sich dann überlegen, was ist mir wichtiger, habe ich in irgendeiner Form eine geschlossene Benutzergruppe, habe ich noch zusätzlich irgendwelche Vertrauensbeziehungen oder dann doch auch wieder irgendeine Form von Betreiber, der dieses Vertrauen bereitstellt und zumindest es dann mal erschwert, dass jetzt irgendjemand beispielsweise meine Telefonnummer einfach übernehmen kann. Das heißt, hier sehe ich jetzt nicht ganz klar einen Trend zu zentral oder dezentral in der Zukunft, sondern sehe eher, dass es ein Nebeneinander geben wird. Das heißt, wir werden weiterhin zentrale Ansätze für bestimmte Anwendungsbereiche haben, aber zunehmend auch gucken, wie wir Sachen dezentral realisieren können, weil wir einfach da auch eine ganze Reihe von Vorteilen haben.
Ein ganz neuer Ansatz, der natürlich auch ganz neues Denken fordert und fördert. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob wir wirklich irgendwann mal eine solche App haben, dass wir für den Notfall und vielleicht irgendwann überhaupt unsere Kommunikation auf dieser Basis miteinander durchführen können. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich, Herr Dr. Baumgart, und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
Nachdem wir ja nicht ganz so ernst angefangen haben, waren das doch schon beeindruckende Beiträge. Ich bin richtig, finde das richtig toll. Ich muss die Jungs schon bewundern, was die uns alles für aufschlussreiche Sachen erzählen.
Mhm. Ja, es ist ja auch teilweise tiefgründig. Es geht weit in die Zukunft hinein. Und wenn ich an die humanoiden Roboter denke, was da auf uns zukommt und was hier in dem Interview so selbstverständlich herüberkam, das können wir alles, das ist Stand der Technik. Ich habe mich wirklich gewundert. Ich muss dahin fahren, wie ich das angedroht habe.
Also es ist natürlich auch ein Riesenthema, ne? Das mit der Robotik. Da sind wir ja schon seit Jahrzehnten dran. Und auch die Weltliteratur, die schreibt ja auch schon von diesen Robotern, die den Menschen eventuell sogar ersetzen können. Wenn die Roboter irgendwann mal alles können, dann können sie sich auch vielleicht selbst reproduzieren. Das waren ja auch schon so Ideen vor 20 Jahren.
Ja, aber Verstand haben sie damit immer noch nicht. Denn solange wir nicht wissen, wie unser Verstand funktioniert, können wir ihn wahrscheinlich auch nicht nachbauen. Einfach nur Speicher immer größer machen und hoffen, irgendwann haben die dann Verstand, vielleicht sogar den, der uns fehlt, ist eigentlich der falsche Weg.
Naja, es gibt so viele Leute, die scheinbar auch keinen Verstand haben. Also da würde ich nicht dran zweifeln.
Auf der anderen Seite, wenn ich da an so meine Internetschreibmaschine denke und habe dann so einen Roboter, dann braucht man die Schreibmaschine gar nicht anzuschließen, setzt man den Roboter davor und der schreibt dann die Seiten runter.
Ja, der muss sie ja gar nicht mehr schreiben, da er ja weltweit mit allen Robotern verbunden ist übers Internet. Er denkt ja im Grunde genommen, in Anführungszeichen, dann nur noch die Dinge und weltweit ist diese Information dann verfügbar. Das ist schon.
Aber ich als Mensch will das dann ja sehen, dann muss er mir das schon runtertippen.
Der will seine Schreibmaschine verkaufen.
Was bist du denn für einer? Also ich muss lange nicht mehr alles getippt vor mir sehen. Auf der anderen Seite lese ich
auf
noch
dem Bildschirm schon.
Auf der anderen Seite lese ich noch den Spiegel als Papierform.
Mhm.
Das möchte ich mir, glaube ich, auch nicht so unbedingt nehmen lassen.
Das mache ich also schon lange nicht mehr, solche Sachen in Papierform. Aber du hast ja nun auch ein bestimmtes Leseörtchen dafür und da ist es dann wahrscheinlich einfacher, mit der gedruckten Form umzugehen.
Ja, und es ist auch da sehr angenehm und...
Also kann ich dazu mal was ganz platt sagen?
Ja.
Eine Zeitung kann ich mit auf die Toilette nehmen, mit einem Bildschirm ist es schwieriger.
Worüber reden wir denn hier?
über gedruckte Inhalte.
Ja, wir sprachen aber schon über dieses Thema. Es ist nur noch nicht bei dir angekommen.
Ich habe mich vorhin auch, als wir uns zusammengeschaltet haben, von diesem Ort gemeldet.
Das habe ich dem Heinz Schmidt schon bei dem Vorgespräch, was natürlich keiner gehört hat, erzählt, ja.
Das ist eben der Vorteil des Robotertums, allerdings nur die Funkstrecke, die dazu beiträgt von meinem Headset.
Mhm. Ja, Roboter ist ja nicht nur der Humanoide, sondern unsere Autos, die werden ja auch immer mehr zu Robotern und ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Lass uns noch mal etwas sinnieren über die Folge 300, die ja jetzt hinter uns liegt. Mhm. Wird sich etwas ändern bei uns bei der 301, 2, 3, 4, 5?
Ja. Die
vielleicht,
300.
Vielleicht kriegt der Wolfgang Back mal ein Headset, das richtig funktioniert.
Die 303, nee, die 302, die ist ja auch länger.
Mhm. Am 26. Lang. Genau. Mhm. Das ist ja nun der zweite Weihnachtsfeiertag und also Sondersendung. Und wir sind bei unseren Funkfreunden in Neuwied zu Gast. Also ist noch gar nicht im Kasten und wir hoffen, dass alles klar geht. Von Seiten der OMs auf jeden Fall, von unserer Seite hoffe ich auch. Es sei denn, wir würden einschneiden vorher, aber das macht nichts.
Du hast mir gesagt, da wären mindestens 15 Leute, mit denen wir reden könnten. Diesmal haben wir in unserer Sendung 10 Professoren verbraucht, also mit 15 kommen wir auf jeden Fall hin.
Ist für eine Stunde.
Ja, ist ja ein Klacks dagegen.
Naja, gut, also wir können, 15 werden da rumlaufen, wir können aber nicht mit all denen sprechen, sondern wir werden uns da 3, 4 heraussuchen und mit denen wir sprechen können. Und das werden wir dann einfach mal sehen. Ich bin auch der Meinung, wir sollten das gar nicht so eng sehen mit der Sondersendung. Die muss keine Stunde nur sein, sondern die kann durchaus länger sein, wenn die Themen da sind, wenn es das trägt. Es ist Weihnachten und unsere Zuhörer haben ein bisschen Zeit, können die Füße hochlegen, wo auch immer sie sind, nur nicht auf dem Fahrrad und können zuhören. Also wir sollten das locker angehen.
Ja, das werden wir tun. Ich freue mich schon drauf auf die Produktion. Das ist mal wieder ein schöner Abend, wo man so ein bisschen richtig in die Technik einsteigen kann.
Irgendwo sind wir unverbesserlich. Wir arbeiten wie die Blöden und freuen uns auch noch drauf.
Ja, wir werden irgendwann mal als Unikate dargestellt werden, oder?
Unseren Provider, den wir haben, Speedpartner, die unsere Sachen hosten, sowohl Audio- wie auch Videofiles mit dem Stefan Neufeind, einen der beiden Herren, Michael Metz ist ja noch dabei, habe ich letztens Kontakt gehabt und haben auch geschrieben, was wir alles gemacht haben, die 4 Fernsehsendungen vergangene Woche und die 300. Sendung und sowas. Und seine Antwort war sehr kurz und sehr lapidar, ihr Wahnsinnigen, das war's.
Da hat er ja recht.
Ja, ich glaube auch, ja.
Also ich glaube, dass mein Output auf jeden Fall höher ist jetzt in der Rente, als er jemals beim WDR war. Ja, muss ja sein. Ich meine, alleine 3 Stunden Sendung, die haben ja doch mehr. Wir haben auf die Nächte gemacht.
Wir haben die Nächte vergessen. Gemacht, ja.
Das waren ja nun 8 Stunden.
Ja, wir haben vorher eine reguläre Sendung gemacht.
Ja.
Und haben dann die ganze Nacht durchgemacht. Ja.
Ja.
Also das war ja auch. Aber überleg mal, mit welchem personellen Aufwand das war.
Mit welchem technischen Aufwand.
Ja, und das hat Hunderttausende gekostet.
Alles vom WDR mitgenommen. Alle Kameras waren fast da in Paderborn. Und also, ich weiß noch, wie die Technik ab und zu mal vorbeikam und sagte, Mensch, Leute, wir sind bei 96% Stromverbrauch.
Mhm.
Es hat nicht viel gefehlt und es hätte Blutsch gemacht und alles wäre ausgefallen. Man musste schon einige Ecken, die gerade nicht auf dem Sender waren, die musste man schon ausschalten und dann nachher wieder einschalten, wenn sie wieder dran waren.
Ja.
Also das war schon eine Nummer, die wir da abgezogen haben.
Wir haben schon immer verrückte Sachen gemacht. Was machen wir denn zur 400. Sendung? Aber bitte keine 400 Minuten, oder? Wer soll sich das noch anhören? Die Leute müssen ja dann Urlaub dafür nehmen.
Ob wir nochmal so eine Nacht hinkriegen? Nö, ne?
Wenn die Sponsoren dafür da wären, das ist ja die Frage, was für eine Nacht? Machen wir eine Hörfunknacht? Die kriegen wir sicherlich gebacken. Oder machen wir eine Fernsehnacht? Das schaffen wir allein nicht. Da brauchen wir natürlich viel Unterstützung.
Wann ist die 400. Sendung?
Im November 2013 online sein, wenn wir dann noch da sind.
Dann haben wir noch ein paar Minuten Zeit zu überlegen.
Oder machen wir die dann vielleicht 400 Sekunden?
Das ist dann die Kurzfassung. Müssen wir sehr schnell sprechen.
Ja, 400 sind auch ein paar Minuten.
Mir ist übrigens etwas aufgefallen. Die Zuhörer werden sich sicher gewundert haben, dass wir eine andere Musik am Anfang hatten. Aber wir haben sie dann aufgelöst. Es war die Nullnummer. Als ich beim Schnitt versucht habe, die vom Server zu laden, war sie nicht da. Habe ich bei mir auf dem Rechner gesucht, war sie nicht da. Habe ich schon Panik gehabt, habe gedacht, Mensch, wo kriege ich die her? Dann habe ich dich, Herr Kollege Back, angerufen, warst du nicht da. Dann kam mir die Idee, wir haben doch eine 0 bis 100 CD gemacht. Und auf dieser CD, da war sie drauf, davon habe ich sie genommen. Wir müssen sie wieder online stellen, denn das geht ja nicht, dass unsere Nullnummer nicht verfügbar ist. Die muss natürlich dann auch verlinkt werden, aber das machen wir dann zusammen mit dem Michael Jost.
Jo.
So, dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir haben die 200 Minuten gesprengt. Wir haben die 300. Sendung weit über 3 Stunden jetzt hinter uns. Alles wieder entspannen. Manchmal vielleicht auch den einen oder anderen Teil nochmal hören. Macht auch Sinn. Wie verbleiben wir? Wir haben nächste Woche am 19. noch eine Sendung vor Weihnachten. Da werden wir dann natürlich unsere Grüße loswerden. Aber für heute danken wir fürs Zuhören, fürs Interesse.
Für das tapfere Schneiderlein, das es so lange ausgehalten hat.
Das tapfere Schneiderlein, du meinst mich, weil ich das geschnitten habe.
So, und dann müssen wir ja gerade bei der 300. die Daumen nach oben strecken.
Ich würde ja gern 3 nach oben tun, aber es geht nicht.
3 Daumen?
Ja.
Die beiden, die wir haben, die jeder hat, müssen reichen.
Wir haben doch so einen Kunststoffdaumen. Nimmt der doch so zu.
Der sieht so blutig aus. Also nimmt jeder einen und dann haben wir auch 3. Die tun wir jetzt nach oben und dann sagen wir immer ein Bit übrig behalten.
Bitte Bit.
Und tschüss.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.